Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
So, wir sind schon mittendrin. Der heutige Gast hat gerade schon so viel erzählt, dass es sich so anfühlt, als hätten wir schon eine Stunde Podcast gemacht. Haben wir aber noch gar nicht. Er hat mein zweites Tattoo gestochen auf der Convention in Berlin in der Arena. Und er ist einer von, glaube ich, unseren am längsten tätowierenden Tätowierern. Willkommen, Fabian Nitz.
Hi.
Grüß dich. Ich glaube, Hennes tätowiert ein bisschen länger, oder?
Einer von den
gut.
Am längsten gut. Tätowierenden Tätowierer.
Aber ich, den Eindruck machst du bei mir auch, also von mir, dass wir tätowieren gleich lang, denke ich mir so, Hennes ist doch schon ewig dabei, aber...
Nee, aber ich glaube, Hennes hat mich tatsächlich schon tätowiert, bevor ich Tätowierer geworden bin. Und da war der schon alt.
Und da sah der schon alt aus. Ja, aber jetzt von, ich meine, ne, von den 27, die wir da hatten, ja.
Aber war es denn 2004 oder eher?
Nee, ich glaube, ich habe so 2000 rum angefangen. Ich glaube, 99 das erste Mal tätowiert.
Ja, siehst du.
Und ich weiß das noch ziemlich genau, weil ich kann mich erinnern, dass ich dich getroffen habe auf so einer Convention. Da habe ich Willi meine Flash verkauft.
Ah.
Und davon habe ich mir eben halt, von dem Geld, was ich gekriegt habe, habe ich mir so eine Grundausstattung mitgekauft. Ich hatte ein bisschen was geborgt. Schon ein bisschen was hatte ich schon, aber dass ich ein bisschen mehr machen kann. Mehr Griffstücke, mehr Zeug.
Welche Messe war denn das? Jetzt kommst du
das ganz muss Magdeburg oder
Magdeburg,
so.
Magdeburg, genau.
Da waren wir beide noch total klein und unsere Muttis haben uns da gerade abgesetzt und du hattest auch Flash verkauft und ich weiß, dass du da zu mir kamst und ich kannte dich noch nicht und du kanntest mich noch nicht und du hast halt nur mitgekriegt am Rande und hast dann, sag mal, hast du gerade deine Flash verkauft? Meinst du, ich kann das auch machen? Und
ja,
aber da hast du Flash
und da habe ich gedacht,
wo du noch nicht tätowiert hast.
Nee, da habe ich gerade angefangen zu tätowieren, aber weil mich natürlich noch keiner kannte, habe ich hauptsächlich versucht, auch Flash zu verkaufen.
Ja.
Und da kann ich mich an deine Flash noch erinnern. Ja, da hast du, und da dachte ich, du hast auch schon tätowiert. Das war so mit so Salz und Pfeffer, Streuer, Engel, Teufelchen und
so.
So
richtig Newschool-Kram, genau.
Ja, so ein abgefahrenes Zeug. So, ne?
Ich glaube, die Leute denken mal, das ist so lange, aber ich bin ja vorher nur rumgetingelt und habe die Dinger verkauft.
Aber du warst schon da und seit da kenne ich dich.
Ja. Aber du hast ja auch wirklich nicht tätowiert. Ne? Und du hast ja eine Zeit lang Zeichnungen verkauft für Leute, die dann tätowiert haben.
Ich glaube, das war, genau. Ich war in dem Laden schon drin, habe aber dann später erst tätowiert.
Beim Lutz.
Bei Lutz, genau. Das, also 2004, weiß ich, habe ich die ersten Sachen angefangen. Aber ist ja die Frage, man ist erst Tätowierer, wenn man sein erstes Tattoo gemacht hat. Vorher ist man halt einfach Zeichner.
Sollen wir jetzt gleich den jüngeren Leuten dann auch gleich erklären, wer Lutz war? Also, oder Lutz ist oder sowas?
Jetzt könnte man.
Lutz Lehmann,
schön. Heute erklärt er mal. Aber den haben wir halt schon mal erwähnt, ne? Glaube ich schon oft.
Ja.
Der ist ja wirklich öfters erwähnt worden.
Ja.
Genau, also, nur dass die Leute nicht im Wasser stehen und denken, weil es ein Lutz.
Den jungen Leuten muss man noch ganz viele andere Sachen erklären.
Wir versuchen unser Bestes.
Was warst denn du vorher?
Ich habe eine Ausbildung als Fliesenleger gemacht, weil ich irgendwas Handfestes lernen wollte, natürlich.
Musste doch.
Aber das war von vornherein klar, dass das nicht so meins ist, obwohl ich im Nachhinein sage, da waren viele Sachen dabei, die mir auch jetzt so was gebracht haben. Also schon alleine die Erkenntnis, dass ich sowas nicht machen will und
genau.
Mit der schlimmste Tätowierkunde der Welt und im Studio sitzen ist tausendmal besser, als wenn du alleine eine Baustelle beräumen musst und eine Milliarde Fliesenpakete im fünften Stock und manchmal so eine ganze Hochhausreihe machen musstest. Also da weiß ich immer, was ich beim Tätowieren habe.
Hast du das nur die Ausbildung gemacht oder sogar noch in dem Beruf gearbeitet?
Nee, gar nicht. Also ich habe auch das Interessante dabei, ich habe die Ausbildung angefangen und mein Mitlehrlingsleidensgenosse war damals der beste Freund von dem Tätowierer, von dem Michel, der mir das Tätowieren beigebracht hat.
Mhm.
Und irgendwie ist das so Hand in Hand gegangen. Und ich bin dann da ins Tätowieren gerutscht und ich habe dann, ich sag mal, schon während meiner Lehrzeit nach Feierabend mal im Studio abgehangen, mich mit Nadeln löten auseinandersetzen dürfen. Ein paar Designs gemacht und irgendwie war das dann irgendwie klar, dass ich danach gleich da tätowiere oder da dann eine Lehre nochmal mache und das hat auch den ganzen Druck aus der Fliesenlegernummer genommen, weil ich wusste, so
gibt eine Option.
Ja.
Ähnlich wie bei mir. Ich habe das auch nur noch fertig gemacht und schon mit der Aussicht auf Tattoo-Lehre und dementsprechend war dann so, Mühe, Latte, Hauptsache ich mach irgendwie. Hast du damals schon, an die Flash, weil du gerade meintest, hast du schon traditional damals gemacht? Was hast du damals? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Das war so ein Querbeet, weil damals war das ja auch so, dass man als Tätowierer eigentlich so ein Old-Style-Typ war.
Mhm.
Und man hat sich versucht, mit allen Sachen auseinanderzusetzen und durch Traditional
oder was hast du da?
Nee, nicht wirklich. Das, was mich interessiert hat, was ich dachte, was gerade angesagt war, ich weiß wirklich nicht mehr, was da alle dabei war, ne? Also so Traditionals, als ich angefangen habe, mich für Tätowierung zu interessieren, habe ich auch Traditionals noch gar nicht verstanden. Ich habe gedacht, was denn das für ein Scheiß? Hm.
Siehst du, und ich dachte, du bist gleich so reingestiegen. Für mich bist du immer schon, der hat schon Traditionals gemacht, ja, wo ich noch Kulleraugen gemacht habe. Aber hab, ist auch noch nicht.
Ich habe relativ früh Leute getroffen, die mich da so ein bisschen hin beeinflusst haben und wo man dann auch mal über den Tellerrand gucken konnte. Weil ich würde sagen, so gerade so die Leute hier im Osten oder sonst was, die waren sehr stark auch von den Sachen von Mark Dehe und so beeinflusst. Mhm. Schwarz-graue Sachen, Linien nicht als so diese Bold One-Shot-Lines fertig, sondern man hat die Linien kursiv gemacht, man hat die irgendwie bearbeitet. Also als ich angefangen habe zu tätowieren, habe ich einen Liner nicht als, ich ziehe jetzt eine Linie und da war die noch nie fertig, sondern man hat die dünn vorgezogen, man hat die dann von dick nach dünn.
Das hatten wir auch letztes Mal beim
Pokern.
Aufgebaut. Aufgebaut, die Linie.
Und dann war ich total fasziniert, wo ich dann mal so ein paar Leute, also so wie zum Beispiel Dirk Reuter war einer der Ersten, der mir noch mich zur Seite gezogen hat und gesagt, ey, mach das jetzt so und hör auf hier mit so einem Scheiß hier rumzupümmeln. Ne?
War das? Wie lange hast du das schon tätowiert?
Ach, noch gar nicht lange. War so eine der ersten Messen, die ich war. Ich habe den relativ früh kennengelernt und das war gleich okay.
Und du bist so relativ zeitig auf Messen gegangen dann?
Ich bin schon, bevor ich tätowiert habe, mit Michelle mitgefahren. Mal,
okay, ja.
Mal
Flash verkaufen.
Zum Abhängen.
Zugucken.
Ja.
Hat mich immer interessiert. Also ich glaube, meine erste Messe, da war ich 15 oder so was in Berlin. Oder nee, noch jünger nicht, aber einfach damit ich mit meinen großen Kumpels oder so.
Wie alt bist du?
Rot-Weißen-Messe.
Ich werde dieses Jahr 40.
40, Ja, aber da hast du mit abgehangen und da hatte ich Dirk Reuter schon zur Seite gezogen und gesagt, oder erst als du dann tätowiert hast?
Erst als ich tätowiert habe.
Also hast du praktisch mit allem randommäßig alle Stile durchtätowiert?
Ja, so, also naja, man hat es ja nicht entscheiden können damals im Laden. Ne? Also das war ja, als ich angefangen habe, war gerade diese Hochphase von Arsch Tribals und sowas. Mhm. Und da hast du am Tag drei so eine Dinger manchmal gemacht. Und das war eigentlich klar, dass wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich möchte den ganzen Abend mit irgendeinem Wikinger-Zeug haben, dann machst du einen Wikinger und danach machst du einen Tribal und danach machst du ein Blümchen. Und
konntest du zeichnen?
Musste ich ja.
Also, aber konntest du auch schon vorher so...
Ja, obwohl es nie so richtig gefördert worden war, weil hat ja keiner gesagt, ey, mal mal gut und dann wirst du irgendwann vielleicht mal tätowieren.
Genau.
Das ist ja so ein Berufszweig, der komplett unerschlossen bleibt als Kind, weil du ja keine Berührungspunkte und so hast.
Ja. Aber als Kind hast du auch schon gezeichnet. Und irgendwie konntest du
zeichnen. Bisschen, aber ich hatte nie irgendwie vernünftiges Material, also karierte Blöcke, Bleistifte.
Ja.
Mein Cousin konnte natürlich damals viel besser zeichnen als ich, aber der ist dann irgendwie davon abgekommen. Und ja, das hat dann mit dem Tätowieren wieder vermehrt angefangen, dass man sich hinsetzen musste. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich für mich selber so viel gezeichnet habe und mir was in der Wohnung gehangen habe, oder?
Welches war dein erstes Studio?
Wie hieß denn das von Michel?
Das hieß damals, als ich angefangen habe, wurde es gerade umbenannt, das hieß vorher Main Street Tattoo in Hennigsdorf, also eine Hauptstraße war. Und die haben es in Orange Club umbenannt.
Orange Club.
Ja. Und da habe ich irgendwie mit zeitgleich mit angefangen. Mhm. Und das war eigentlich eine witzige Zeit. Also.
Oh, der ist ja leicht zugänglich gewesen. Also ich meine, wenn Steffi hat da dann gleich mit reingenommen, so was ist das denn für ein Typ gewesen? Oder wie bist du oft?
Naja, so viele Leute hat er jetzt noch nicht ausgebildet. Das ist nur ein Zufall, dass es Steffi und Nick.
Ah, okay. Also, Eindruck erweckt.
Ja, die sind alle von dem, ne?
Also so viele hat er in seinem Leben auch nicht ausgebildet gehabt. Und ich glaube, Frau mir auch großartig noch kennen. Okay. Und
war es eine richtige Ausbildung? Oder war es Dasein, über die Schulter gucken, dann selber anfangen?
Michel war selber nicht der Chef von dem Laden damals. Und er brauchte ein bisschen Unterstützung, weil er viele große Projekte hatte. Und ich sag mal, ich würde schon sagen, dass es so gesehen eine richtige Ausbildung war. Also ich habe meine erste Tätowierung tatsächlich in dem Studio gemacht. Und ich habe, bevor ich tätowiert habe, noch nie eine Tätowiermaschine in der Hand gehabt. Also ich habe nicht zu Hause mit selbstgebauten Scheiß irgendwas gemacht.
Findest du das scheiße? Auch wenn das heutzutage so gemacht wird?
Was?
Am Anfang? Dass
mit
es so
selbstgebauten
viele,
Scheiß?
Ja, und auch so viele Kids, in Anführungsstrichen, gibt, die erstmal halt auf dem Wohnzimmertisch anfangen?
Nee. Weil das ist auch immer so ein bisschen so diese Untergrund-Subkultur. Viele Leute können sich auch eine vernünftige Tätowierung erstmal ja nicht leisten, wenn man jung ist. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Rechten und so was. Du darfst heutzutage auch nicht wirklich irgendwelche Leute tätowieren, wenn die noch nicht 18 sind. Und dieser ganze Spagat mit Erziehungsberechtigten und Unterschrift und so was, das war früher, ich kannte viele, die sind mit 13 schon mit Mutti ins Tattoo-Studio und haben ein Tattoo gekriegt, mit 13. Ja. Was heutzutage, fragen immer noch mal Leute nach, aber früher war das irgendwie ganz normal. Und aus der heutigen Sicht ist es natürlich auch scheiße, weil das war immer ein Kompromiss. Also selbst der Michel, der mich ausgebildet hat, der wollte eigentlich einen Totenkopf auf dem Arm und seine Oma hat ihm nur eine Rose erlaubt und weil er aber unbedingt ein Tattoo haben wollte, hat er eine Rose gehabt und an dem Tag, wo er 18 war, hat er das bereut, ne? Und deshalb ist es eigentlich ein scheiß Kompromiss, Minderjährige zu erlauben, weil das ist immer so ein, ja, ich erlaube dir ein Tattoo, aber nicht so was Großes. Oder nur da. Oder mach mal was, nicht so was Böses, ne?
Nur meinen Namen
einfach. Aber weil man ja trotzdem was haben will, macht man das.
Macht man irgendwas.
Und dann ist man 18 und sagt, ey, scheiße, ich könnte jetzt machen, was ich will.
Aber da ist ja schon eine Rose leider.
Aber da ist dann schon was im Weg und so geht das schon bergab, ne? Mit Cover-Ups und deshalb ist es eigentlich so, wie es heute ist, schon fast besser, dass man es nicht macht. Aber dadurch, dass das auch, wie gesagt, dieses Internet, man kann sich hier auch so eine China-Maschine bestellen. Und, und selbst das hatte ich neulich mit einem alten Kumpel im Tattoo-Studio, ich tätowiere den und seine Frau war mit bei und die haben noch gesagt, weißt noch, wie du damals angefangen hast, wo wir noch selber ganz jung waren und mein Kumpel hatte schon eine Tätowierung, die haben sich damals mit einem Kumpel auch im Kinderzimmer tätowiert, was wir früher für einen Quatsch gemacht haben und da sagt sie, mein Sohn macht sowas jetzt nicht, der ist da 16 oder sowas. Ja. Und original in der Sitzung hat er angerufen und sagt, Mutter, ich tätowiere mich auch gerade. Und die so, das habe ich dir nicht erlaubt. Ist ja, das ist schon zu spät. Wir haben so eine Maschine, aber keine Sorgen, wir haben unterschiedliche Nadeln. Und die war so stinksauer. Und eine halbe Stunde vorher haben wir uns noch richtig drüber lustig gemacht, wie verrückt wir früher waren. Und ich so, ey, ich fand das so super. Ja.
Aber wann war deine erste Tätowierung?
Ich glaube auch mit 17. Und das war auch vielleicht...
Auch dort dann?
Ja, weil mein Cousin, der hat sich auch da schon tätowieren lassen und das fand meine Mutter auch total scheiße, als er rausgekommen ist und die wollte ihn auch ein bisschen so verklagen oder da irgendwas machen, weil und da habe ich auch gesagt, du ey, der will mir tätowieren beibringen, wenn du den jetzt verklagst, dann wird das nicht so unbedingt positiv auf meine Karriere auswirken und dann hat sie dann davon abgelassen.
Das fand sie also gut, dass du da eine Lehre bekommst.
Die wusste, die hat's respektiert, was ich machen will. Mhm. Also die ist noch aus der Schicht, dass sie, oh, die ganzen Verrückten und die ganzen Verbrecher und bizarrerweise kennst du die jetzt mittlerweile ganz gut, weil die ist öfters mal im Studio und wenn eine Gäste hatte, waren wir auch schon öfters mal zusammen essen und irgendwie kennt sie jetzt weltweit die ganzen Verbrecher und die Perversen halt. Ne?
Geil.
Das ist halt mittendrin so als Omi.
Oh, süß. Ja. Das ist auch schön. Sieht man dein erstes Tattoo noch?
Nee.
Oder ist das schon drüber?
Das war ganz hell. Und da habe ich mir ein anderes Schiff rüber machen lassen. Und
ein anderes Schiff? Also es war ein Schiff?
Es war ein Schiff, aber es war so schwarz-grau-Wikinger-Zeug. Und ich habe dann so einen traditionellen Clipper drüber gemacht, weil das war so hell tätowiert, dass ich auf Fotos an der Stelle aussah, als ob ich nicht tätowiert war.
Das ist ja geil.
Auch gut. Wie lange warst du in dem Laden in Henningsdorf?
Ich würde sagen so, ich war 3-4 Jahre da. Dennis Michel, der mir das beigebracht hat, selber gegangen. Und ich sollte da alleine tätowieren, aber der ehemalige Chef, der war eigentlich ein ganz schönes Arschloch. Und der hat immer so Knebelverträge gemacht und das war nicht meins. Und da habe ich gesagt, du pass auf, such dir mal einen anderen, ich hau ab. Und der hat sich dann tatsächlich Michel wieder zurückgeholt, weil Michel immer ein bisschen Geldknappheiten und so ein bisschen sich immer einlullen hat lassen. Ne? Und dann war zack auf einmal wieder Michel da und ich war raus. Und dann habe ich in Berlin zu Hause ein bisschen tätowiert und gleichzeitig im Outback-Tattoo. Und irgendwann bin ich halt aus Berlin rausgezogen und war dann nur noch im Outback-Tattoo. Viele Jahre. Und das war eine sehr coole Zeit. Das ist wirklich, wir hatten da so unendlich viel Spaß und Tino ist einfach einer der coolsten Leute. Immer noch, also.
Also den Laden gibt's immer noch und genau. Tino arbeitet immer noch.
Ne? Tino gibt's immer noch. Also jetzt natürlich seit anderthalb Jahren ist da natürlich nicht so viel los, ne? Auch, aber Tino gibt's immer noch und Tino ist immer noch verdammt cool. Und ich sehe auch zu, dass ich eben halt den regelmäßig sehe, wann mal das passt und dass wir uns einfach privat noch viel sehen, auch wenn wir eben halt jetzt nicht mehr zusammenarbeiten.
Also ihr seid da soft auseinandergegangen, ihr hattet Verständnis, oder?
Ja, ich denke mal, er war ein bisschen traurig. Ich war oben ein bisschen traurig, weil das hat sich ja auch, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal ein bisschen angerissen, so ein bisschen so entwickelt. Aber letztendlich ist es auch immer ein bisschen so, selbst die coolsten Teams, die man hatte. Man weiß, ey, bis man 65 ist, hier zusammenarbeiten und danach noch gemeinsam Enten füttern gehen und Bingo.
Ist
und
eh nicht. Ja.
Das ist meistens nicht so. Ne? Ja. Also irgendwie geht das irgendwann mal immer auseinander und das Team löst sich auf oder da man gibt ja die komischen Sachen. Mietvertrag fällt aus irgendwie. Jener hat eine Depression oder irgendwas. Das geht ja immer mal, dass das nicht immer so weitergeht.
Ja.
Aber die Zeit war immer geil. Auch mit Michelle die Zeit war immer witzig. Also das war, ich habe mit Ben super gerne zusammengearbeitet. Und ich arbeite natürlich auch mit meinem jetzigen Team total gerne zusammen. Also die ganzen faulen Eier sind ja aus dem Korb gefallen, zum Glück. Und da muss man sich über so eine
heiße. Mehrere faule Eier?
Sag das jetzt nicht, das ist ja
auch schon. Über die Jahre hinweg, Punkt. Also nicht jetzt nur, nein, nicht nur jetzt in meinem Laden jetzt direkt selber, sondern auch in den Laden früher, ich habe es ja auch immer mal andere Kollegen, mit denen man vielleicht nicht so konnte oder die sich dann im Nachhinein rausgestellt haben, dass es besser ist ohne die. Also was gibt es ja immer mal. Oder
ja.
Leute, die man jetzt nicht mehr so oft anruft oder zum Geburtstag gratuliert.
Und deinen eigenen Laden hattest du denn ab wann?
2012 aufgemacht.
2012. Ich habe mir noch in dem Buch geguckt, das war 2013 oder so.
Ja, aber Anfang 2013 und Ende 2012 haben wir es aufgemacht. Das haben wir nicht.
Der Laden von Fabian heißt Rose of No Man's Land.
Ja.
Was von aus dem Steffi letztes Mal auch berichtet hat.
Ja.
Genau. Jetzt ist es Zeit, Sebastian, für die Quickies.
Ich habe schon überlegt, ob ich die jetzt vergessen habe und nicht mehr reinkomme durch die History. Ich komme jetzt aber rein damit. Lebhafter Streetshop oder ruhiges Privatstudio, was findest du denn besser?
Ich mag eigentlich die Balance aus beiden,
ja.
Weil Bedet Vor- und Nachteile hat, ist ganz klar. Leider, seitdem ich den Laden selber habe, ist ein Streetshop auch manchmal nervig, weil ich will einfach Leute tätowieren.
Ja.
Und manchmal kommt man auch an, ja, der Vermieter hat einen Brief hinlassen, du musst reagieren. Irgendjemand wegen irgendeiner Convention will irgendwas wissen, du musst reagieren. Aber eigentlich sitzt dein Kunde schon da. Und das ist einfach immer, oder irgendjemand ruft an oder irgendwas ist und irgendwelche Zankereien untereinander, was auch immer, dieses Ganze drumherum. Deshalb ist, es hat Bedet seine Vor- und Nachteile. Ich kann also mal ruhig mit Leuten reden beim Tätowieren, ist auch schön.
Was würdest du sagen, wie viel Gewichtung hat das, was du sozusagen operativ für den Laden machen musst, an organisatorischem und wie viel du dann noch wirklich tätowierst als Tätowierer?
Ich habe das große Glück, dass ich einen Großteil von den organisatorischen Sachen an Sören, unseren Jobboy, abschieben kann und buchhaltungstechnisch hat meine Mutter sowas früher gelernt, die macht da auch mal ein bisschen was für mich noch. Das ist schon eine enorme Hilfe, sonst hätte ich schon ja keinen Bock mehr gehabt und würde jetzt Pumas jagen in Kanada oder so.
Machst du Walk-ins?
Ja.
Oder eigentlich nur Terminen, richtig.
Ich versuche Walk-ins zu machen. Wir hatten ja damals auch diesen Walk-in-Samstag wieder so ein bisschen reetabliert zu versuchen, aber das ist in Berlin tatsächlich sehr schwierig. Und ich habe tatsächlich super viele Stammkunden und Anfragen, dass das manchmal schwierig ist zu sagen, du, ich würde den Sonnabend lieber frei halten für irgendwelche Pfeifen, die dann aber ja nicht kommen, weil sie feiern waren vorher.
Also das ist der Grund, warum es schwierig ist?
Nee, ich will eigentlich, wenn jetzt mal irgendwann die ganze Wahnsinn hier vorbei ist, auch wieder zurück etablieren, dass man Samstag Walk-ins hat, dass wir grundsätzlich Walk-ins anbieten, aber dieses Verständnis dafür ist sehr schwierig, weil viele Nachahmer gab, die zwar Walk-ins sagen, aber eigentlich nur Kunden fangen gehen und Walk-ins bedeutet bei uns im Laden ganz klar, kleine Tätowierungen, nicht unbedingt größer als eine Handfläche, die schnell zu machen sind und kurze Wartezeit, also und dann sollte den Leuten aber so ein bisschen egal sein, auch wer dran kommt, also wenn dann irgendwelche sagen, ich will unbedingt einen Walk-in haben, der muss bei Steffi sein, geht manchmal nicht. Ja. Der als nächstes frei ist, der kommt ran. Wenn du einen Schriftzug haben willst, ist es bei uns im Laden wirklich eigentlich scheißegal, wer den macht, weil die wissen alle, wie das geht und dafür ist das gedacht.
Ja.
Du willst noch was haben, du bist gerade sowieso das Wochenende in Berlin. Wir finden eine Lösung. Ich habe auch kein Problem, länger dabei zu bleiben, aber wenn ich schon drei Termine habe und andere sitzen rum und der sagt, ich will aber unbedingt von Fabian, dann ist das eigentlich nicht so der Sinn der Sache.
Ja, das stimmt.
Und wir versuchen das eigentlich wieder zurückzuholen, weil ich mag die Sache, das ist eigentlich schön und da entstehen manchmal ganz lustige Geschichten.
Mhm. Wir hatten uns ja mit Matthias auch inspirieren lassen und haben dann mal einen Tag gemacht, aber da ging es bei uns immer um fertige Designs, die wir da praktisch, bei euch geht's um alle Tätowierungen, oder? Also es geht jetzt nicht darum, seine Designs da
Also man kann mit einem Bildchen kommen.
Du kannst mit einem Bildchen kommen, ja. Du kannst mit einer Idee kommen. Also das ging wir bei euch setzen nicht, uns ja? hin,
nee, das waren nur fertige Bilder.
Ja, also wie gesagt, bei uns geht es eben gerade darum, Leute, die vielleicht jetzt nicht unbedingt Stammkunden von uns sind, sondern einfach den Leuten eine Chance zu geben, die wirklich mal zufällig da sind in Berlin oder wie gesagt, die wirklich, wo es denen um eine Tätowierung geht und nicht um was Spezielles, weil bei eurem Walk-In war ich ja auch mal und da haben ja wirklich ein paar gezeltet hier vor eurem Laden und so weiter. Ja. Das waren aber auch fast ausschließlich, ich sag mal, Stammkunden von euch, oder?
Stammkundensammler, also die schon, also das war jetzt nicht realistisch.
Also auch Walk-In. Das Shepard-Ding und so meinst du, ja. Diese Sachen. Ja.
Genau, also das hat ja...
Aber es hat ja auch nur zum Beispiel, weil es einmal im Jahr war und es hat auch nur 3 Jahre funktioniert und im 3. Jahr haben wir gesagt, macht keinen Sinn, deswegen kann ich es, also weil einfach, es war immer ein Hype oder so, 2-mal und dann war das schon wieder das Neue vorbei.
Ja, und bei uns ist es eben halt ganz einfach, dass wir dann sagen, wenn wir mal einen Anruf haben und jemand, oh, ich will hier mal auch ganz schnell eine Initiale haben, dass wir sagen, komm einfach Samstag vorbei, bring ein bisschen Zeit mit und irgendjemand macht das schon.
Und es lief aber, bevor Berufsverbot war, lief das schon oder plätscherte so aus?
Es kam immer so ein bisschen, es war sehr durchwachsen, es gab richtig gute, dann war aber auch mal diese, je nachdem, welche Tätowierer gerade da waren, weil das Team hat ja auch mal ein bisschen gewechselt, manchmal waren dann welche nicht da. Und also sag mal zum Beispiel Steffi und ich, wir haben super viele Stammkunden, die wir dann auch Samstag haben und wo dann einfach keine Kapazität mehr war. Und das hat sich dann auch so eingeschlichen, dass viele dann, die von weiter weg kommen, lieber Samstag wollen, weil sie sich nicht einen Tag Urlaub nehmen wollen. Stimmt, und
das ist eigentlich wahrscheinlich der beste Tag.
Ja, deshalb ist es eben halt schwierig. Aber ich werde das so machen, dass ich in Zukunft dann mir einen festen Termin mache zu irgendeinem, zu unterschiedlichen Zeiten, also wir fangen schon auch früher an um 11. Das war, dass ich einen Termin habe, dass ich auf jeden Fall nicht umsonst in den Laden fahre. Also auch selbst wenn mal irgendwie
so fürs Gefühl.
Totentanz ist. Ne?
Anfahrt muss man das ja schon ein bisschen effizient machen. Ne?
Aber dass also man einfach, wenn viel los ist, bleibe ich halt lange. Ja. Wenn nichts los ist, habe ich mal früher Feierabend. Ist auch super. Also
hast du eine 5-Tage-Woche? Also müsstest du dann Montag wieder...
Nee, wir machen den Laden erst am Dienstag auf. Weiß ich nicht, warum das so ist.
Bei Friseuren doch auch so, oder?
Und,
das ist auch schon 1000 Jahre nicht mehr so.
Ach so. Nee, ursprünglich wollte ich gerade mal runterschrauben, weil ich eben halt auch wirklich viel fahre und das strengt auch schon an.
Es sind 1 Stunde Fahrt wieder oder 2? Also eine Fahrt, 1 Stunde.
Eine Fahrt. Ja, so ungefähr 50 Minuten.
Alles aber klar. Fabian wohnt im Wald, kommen wir später zu.
Ja. Okay. Aber das macht ja dann Sinn, dass es Sinn machen muss. Ich mach die weiter, oder?
Das sind Sebastians Quickies, die dauern 1,5 Stunden.
Diesmal hast du nachgefragt. Siehst du dich eher als Künstler oder als Dienstleister?
Jetzt kommen wir bestimmt zu dem.
Das hatten wir kurz ja auch schon mal vorhin angerissen. Ja. Absolut. Als Künstler, nach der neuen Bewusstsein, was ich eben halt beim Pete-Podcast da auch damals schon gesagt habe, früher war das scheiße, sich als Künstler so zu sehen, weil man eben halt, wie gesagt, nicht in diese Riege von Vollidioten da rein wollte. Aber, wie gesagt, ich will auch nicht als Dienstleister oder als Handwerker abgeschoben werden, weil eigentlich sollte man den Mut haben und zu sagen, das, was wir machen, ist eindeutig schon Kunst. Und ich will so auch verstanden werden halt. Auch wenn eben halt dieses Image von so einem Künstler mit Baskenmütze und
und einer Palette in der Hand.
Ja, das nicht entspricht, aber eigentlich, was wir machen, ist schon mehr als, also letztendlich weiß auch jeder Tätowierer, die es mittlerweile gibt, dass die Sachen, die wir machen, auch nicht austauschbar sind. Also du machst die Sachen so und die sind ganz eindeutig zu erkennen, dass du die machst und jeder macht das irgendwie und hat sein Ding da drin und das ist völlig klar, diese Handschrift da drin, dass das schon eine gewisse Kunst ist, man das anlegt.
Du hast es vorhin auch schon gesagt, du findest auch das Technische auf der Haut auch nochmal Kunst, ne?
Genau, dass man einfach an diesem Medium Haut arbeitet, ist auch ganz klar schon weit über eine Dienstleistung hinaus, weil man muss sich auf die Leute einlassen, man muss den Körper kennenlernen. Wie gesagt, bestimmte Hautstellen tätowieren sich ja anders, die Tätowierungen verhalten sich anders und das ist einfach, wie gesagt, Kunst, weil die Leute wollten ja auch damals mit den Tätowierungen schon was ausdrucken, auch schon immer. Und Wie gesagt, wenn irgendwelche Höhlenmaler-Krekeleien, wenn die so mit drei Strichen eine Antilope an der Wand gemalt haben.
und das Kunst?
Das ist auf jeden Fall Kunst, ne? Oder eben halt dieser ganze andere Unfug, der heutzutage auch als Kunst schon bezeichnet wird. Mhm. Dann ist eine Tätowierung.
Welcher?
Naja, wenn irgendwelche Typen zum Beispiel irgendwelche Gebäude einwickeln oder so ein Scheiß, ne? Oder eben halt, wie gesagt.
Wie lange das her ist, dass der das eingewickelt hat, den gibt's doch gar nicht mehr, ne?
Den gibt's nicht mehr. Aber eben halt, gibt ja immer bizarrere Sachen, wie irgendwelche Leute irgendwas als Kunst verkaufen wollen oder definieren, so, ja, ne? Und dann ist man schon als Tätowierer auf jeden Fall ein Künstler.
Mhm. Früher war das ja, glaube ich, die gingen ja davon aus, dass es da Leute sind, die Flash von der Wand nehmen, die nicht von ihnen gezeichnet waren, dass die einfach nur die Handwerker sind. Aber heutzutage zeichnet ja fast jeder durchgängig. Oder
ja, früher war derjenige der Tätowierer, der eine Tätowiermaschine hatte, ne?
Ja. Aber der war immer nicht der.
Und
der,
ja, man kam rein, hat so einen Sailor Jerry von der Wand genommen und hat.
Naja, das will ich jetzt nicht mal sagen, weil unter den Leuten früher gab es. Auch Leute, die konnten sicherlich, also die hatten auch sicherlich ein höheres Kunstverständnis als andere. Die waren auch nicht alle gleich.
Naja.
Es gibt ja heute auch noch irgendwelche Hörnis, die eine Tätowiermaschine haben und das, was die machen, ist alles andere als Kunst oder ausdrucken.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist jetzt.
Heutzutage kippt es wieder, ne?
Und ich kann mich. Das gab ja irgendwann mal wirklich mal so einen Punkt, wo das wieder gekippt ist mit Internet und Wannadoos, weil ich habe mich da mal mit Ratz drüber unterhalten aus Lindau. Und wir haben damals uns vorgearbeitet, dass wir auf Conventions frei von Flashs und Mappen und Vorlagenmappen arbeiten konnten. Und wir, das war im Prinzip unser Ding, dass ein Kunde angekommen ist und die sagt, mal mir mal das und tätowier mir das. Wir haben da gemalt. Und wir haben den da tätowiert und er stand daneben und hat gesehen, wie wir das gemalt haben. Und das war das, worauf wir besonders stolz waren. Das hat uns so, ey, wir machen Custom Designs hier.
Geil, ja, genau. Voll.
Und auf einmal hat das so Klick gemacht und dann gab es so eine neue Generation von Tätowierern. Da kamen irgendwelche durch Facebook an, da kamen irgendwelche Groupies an. Ich will unbedingt eine Tätowierung von dir. Ja, was willst du? Na, weiß ich nicht. Hast du eine Wannadoo-Mappe? Nee, sag, was du haben willst. Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Und dann sind die sind wirklich wieder abgehauen. Weil die selber nicht eine Vorstellung haben.
Was sie wollten.
Weil die wollten, ich so, ey, willst du mich verarschen? Sag mir einfach, was du tätowiert haben willst. Ich mal dir da direkt in die Lücke da. Weil bei einem Wannadoos war ja auch immer, die Typen teilweise, die Wannadoos gemacht haben, die haben ja dann gar nicht an die Körperstelle gepasst, wo der Kunde dann noch Platz hatte oder spiegeln. Oh nee, ich habe meinen Thermofax nicht dabei. Ich bin ein Vollidiot. Kriegt das nicht hin. Und wir waren total stolz drauf, dass wir das machen konnten und konnten dann auf einmal von einem Tag auf den anderen damit nichts mehr anfangen, weil alle nur so Wannadoo-Mappe. Und 2 Jahre vorher hat Igel, das in Berlin auf einer Convention, da habe ich mit ihm einen Stand zusammen gehabt, da hat er schon mal so eine strikte Mappe mit Wannadoos gehabt und da hat keine Sau interessiert. Ja. Der war damals seiner Zeit voraus und da kamen Leute an, ich will was tätowiert haben. Ja, hier, such dir was aus der Mappe. Nee, ich will was anderes haben. Nee, mach ich nicht, ciao. Und da war der total frustriert, dass keiner was aus seiner Mappe haben wollte. Und 2 Jahre später nur noch, ne? Ja. Also das ist einfach auch eine ganz komische.
Hast du noch Kontakt bei Igel? Also der ist, ich habe ihn nämlich auf dem Schirm, aber der war früher ziemlich frisch.
Ja, der
Igel wie der Adler oder Igel wie das Tier, der kleine Igel mit den Spitzen?
IGL nur.
Ja.
Ist er Österreicher?
Ja, so Österreicher. Nee, leider war schon eine Weile nicht mehr da über Instagram. Mhm. Nur. Aber den gibt's noch.
Gut,
und der ist cool und ich mag den voll. Ne? Also
das ist mir in meiner Lupe noch nicht aufgetaucht. Ich mach mal weiter.
Das war die Frage, wo waren wir denn?
Künstler oder Dienstleister? Du kannst jetzt ausrechnen, wie lange das dauert, dass wir hier unten sind. Autodidakt und Lehrling haben wir schon geklärt. Mhm. Rotary und Spule, was benutzt du?
Und das hat dich nämlich wirklich interessiert.
Bisher. Das interessiert. Ich hab für manche Techniken tatsächlich eine Rotary-Maschine.
Was denn für eine Rotary?
Keine Ahnung, irgendein so Russenteil, Direct Drive,
einfache Nummer.
Reicht, einfache Nummer und ansonsten benutze ich nur Spulmaschinen, weil ich das andere Quatsch finde.
Und für die richtigen Technik-Nerds, wann welche Maschine?
Ich habe nur so ein paar kleine Fummeldinger, wenn ich so irgendwelche, ich sag mal, Körnchen, Dotwork, Sachen mache, was ich zum Glück nicht viel mache. Da komme ich mit der ganz gut klar, weil die ein bisschen schneller geht. Für alle andere habe ich das Gefühl, dass eine Rotary viel langsamer ist. Ja. Und vom Verständnis her für mich einfach, es ist super schwierig, das bildlich für andere Leute darzustellen mit Wörtern, aber so die Spulmaschinen, die man so nutzt, die kann man sich auf sein eigenes Bedürfnis einstellen. Wenn man das jetzt übertreibt, dass zum Beispiel dieser Hoch- und Runterzyklus durch die Federn und durch die Voltzahl natürlich gesteuert wird, dass im Prinzip der von dem Zyklus 70% runter und 30% der Zeit hochgehen, dass man die natürlich optimal einstellen kann. So eine Rotary ist eigentlich immer ja 50-50 mehr oder weniger. Und ich finde das da einfach, wenn die so langsam in die Haut drückt und wenn du eine Spulmaschine hast, die schlägt eigentlich eher und die durchtrennt die Oberflächenspannung der Haut einfach besser und dadurch kann ich halt schneller arbeiten. Das ist aber, wie gesagt, ich kenne so viele Leute, die mittlerweile mit Rotaries arbeiten, aber ich finde das Ergebnis schwierig halt, ne? Also ich glaube auch, dass es unterschiedlich dann in der Haut sich verhält über Jahre.
Wie stehst du zu Pens?
Pens. Pens. Diese
was Steffi Böker hat, dieses schwarze Gerät, was du das, nicht hörst.
Ja.
Das wie eine elektrische Zahnbürste aussieht.
Zahnbürste, oh, ja. Ich verstehe an der ganzen Sache nicht, dass alle, die so eine Pens jetzt benutzen oder auch die Akkubetriebenen, ne, alle haben immer erzählt, so eine Tätowiermaschine, so eine Spulmaschine, die ist ja so schwer, da fällt mir der Arm ab. Aber so ein Ding mit so einem Akku ist jetzt überhaupt ja kein Problem mehr. Und wenn du, das ist ja auch schwer. Und da geht's dann auch immer wieder. Also ich glaube, dass das bei vielen Leuten einfach so ein bisschen Ausrede ist. Ich habe keinen Bock, mich mit dieser Spulengeschichte auseinanderzusetzen.
Aber mit der hast du dich auseinandergesetzt. Also du kannst eine Maschine einstellen, du kennst dich aus mit den Dingern. Bei Spulen bist du fit.
Ja, sonst hätte ich ja eigentlich die letzten Jahre gar keine Tätowierung machen können.
Nee, aber es gibt ja, du kannst ja fertig eingestellt.
Also Sebastian geht ja zu Leuten, lässt die einstellen.
Ja. Nee, damit muss man sich ein bisschen auseinandersetzen und letztendlich.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht dissen.
Nee, kannst du doch gar nicht, ist ja richtig.
Okay.
Also du kaufst Maschinen von namhaften Tätowierern und tunst sie selber?
Ich habe schon lange keine Maschine mehr gekauft und ich weiß, was die für Parameter haben müssen und ich baue mir die so zusammen, wie ich die brauche. Und
also sammelst jetzt auch nicht, hast deine vier Maschinen, die funktionieren? Und
ich habe früher mal gesammelt, aber ich habe generell diesen ganzen Sammelquatsch, also so Schallplatten und so ein Scheiß, das ist alles... brauche ich alle nicht mehr. Und Maschine fand ich früher auch total toll, aber dann hast du eine Maschine, die du nie nimmst, weil sie eigentlich ja nicht mehr geht, aber du willst sie auch original lassen und dann hast du irgendwie so einen teuren Edelschrott und da gibt es Leute, die halt viel mehr zu schätzen wissen als ich und deshalb habe ich, guck mal, die Tätowierer von Jans früher, die hatten auch so einen Koffer, da waren drei so eine Dinger drin und ich mag mittlerweile gutes Werkzeug, was gut funktioniert. Und ich finde das auch in Ordnung, wenn irgendwelche Leute tatsächlich mit so einem Pants arbeiten und wenn das für die funktioniert, ist das okay, bevor die irgendeinen Quatsch machen oder bevor die da ihre Kunden massakrieren mit irgendwelchen Maschinen, weil sie die nicht einstellen können oder sowas, dann lieber so, ne?
Hast du denn schon mal ausprobiert von Steffi?
Ja, ich habe schon mit alle gearbeitet, also auch. Ich habe schon mal eine Maschine mit Druckluft funktioniert hat und das ist ja auch mal, das kennst du sicherlich auch, dass immer irgendwelche Leute angehen.
Ja.
Und immer wenn es was Neues gibt, eine neue Farbe, eine neue Maschine, dann kommen die immer an so, wow, das neue Ding, das ist viel geiler, ich bin jetzt viel schneller. Nee, bist du nicht. Und die neuen Farben, die knallen viel mehr. Nee, das sieht genauso aus wie die Scheiße, die du vor einem halben Jahr gemacht hast. Ja. Ein halbes Jahr später ist das wieder verschwunden und dann haben sie wieder was Neues.
Genau, von einem Ding zum anderen hoppen, immer auf der Suche nach dem geilen
Equipment.
Das ist jetzt
viel besser.
Ja. Nee, verstehe ich. Gut, Farbe oder Schwarz? Was tätowierst du lieber oder was machst du?
Ich bin farbenblind, ich kann das eigentlich ja nicht unterscheiden.
Du hast so eine Noppen da drauf, so eine Blindenschrift.
Das ist die Kunst da drin. Das ist ja
random einfach.
Ja, bis jetzt hat das zum Glück immer funktioniert.
Also hast du eine Rot-Grün-Schwäche?
Nein, ich bin nicht farbenblind.
Oh Mann, schade.
Du hast das jetzt echt geglaubt?
Das wäre wirklich gut. Es haben super viele Männer Rot-Grün-Schwäche. Also statistisch ja auch wirklich. Also zu 20% haben ja wirklich sehr viele Männer statistisch eine Rot-Grün-Schwäche.
Ich fühle mich
diskriminiert. Was ja nicht dazu führt, dass man völlig falsche Farben tätowiert, aber ein Pink für den einen lachsfarbener und für den anderen magentafarbener ist.
Ach so meinst du das? Ich dachte, dass man die nicht wählt.
Okay, mach weiter.
Hast du eine fertige Farbpalette, wo du sagst, ich mache nur die Farben oder nimmst du alles, was gibt pro Motiv?
das entscheidet ja auch ein bisschen der Kunde, was der haben will. Wenn der, wenn der
hier nicht.
Ja, na, ich spreche mit denen die Sachen durch und wenn ich merke, das will der nicht, dann mache ich ihm das natürlich auch nicht. Ne? Ja.
Und aber du hast schon eine Idee, jetzt das und das würde ich nehmen, wenn er sagt, nee, rot will ich nicht, ich will lieber pink, dann machst du es.
Ja.
Ja. Aber du lässt jetzt nicht, gibst ihm jetzt nicht das schwarz-weiße Stencil und sagst, wo möchtest du welche Farbe reinhaben?
Nee, ja. Meistens lassen die mir da relativ freie Hand. Ja. Und wie gesagt, ich spreche die Sachen grob vorher ab. Und meistens, bevor ich mit einer Farbe anfange, sage ich, ich würde jetzt hier und da. Und
ja.
Und mag aber auch super gerne schwarz-graue Sachen. Also ich mache da zwischen schwarz-grau und Farbe eigentlich nicht so ein...
Dachte mir, ja.
Nö. Das ist genauso wie groß oder klein oder sonst was. Ja. Das ist, ich mag diesen Mix. Das ist ja gerade auch diese Freiheit, die man drin hat. Also wenn ich zum Beispiel so ein Tätowierer wäre, der nur japanische Sachen macht oder nur so eine... geometrischen Dinger von früh bis spät. Jetzt kommt der, den mache ich irgendwelche Vierecke, dann danach nochmal und danach nochmal und das sind immer, oder so Typen, die dann immer nur japanische Zeug machen von früh bis spät und dann kommt der wieder. Dat, ich mag das auch super toll, eine kleine Tätowierung zu machen, die danach auch einfach aus dem Kopf raus ist. Mhm. Komm, tätowieren, tschüss. Mhm. Und ich, ey, weißt du noch, wir haben ja vor 3 Monaten bei der letzten Sitzung über die Farben gesprochen, das machen wir genauso, wie wir gesagt haben. Also du nimmst ja diese Großprojekte immer im Kopf mit nach Hause. Mhm. Und da sind die Kleinen manchmal wie Urlaub. Ne? Mhm. Stencil machen, Linien schwarz, Farbe, tschüss, raus aus dem Kopf.
Mhm. Aber Großprojekte sind bei dir auch möglich, hast auch Bock drauf.
Ja, natürlich. Ja. Also alle. Also,
es geht um die Abwechslung, nicht, dass der... Ja.
Genau. Mhm.
Nachhaltiges veganes Tätowieren oder gute alte Schule?
Dann hatte ich ja auch vorhin schon mal kurz angerissen. Also wie gesagt, wenn man 100 Kilometer zu seiner Arbeit fährt, ist das alles Quatsch. Und wie gesagt, Nachhaltigkeit fängt bei mir eben halt, wie gesagt, bei den Sachen an, dass wir ja erstmal unseren Berufsstand erhalten und zum Beispiel wie mit diesem Tätowierkunstverein uns da stark machen, dass wir nicht von irgendwelchen Arschlöchern rausgekickt werden, dass wir überhaupt uns über nachhaltig Tätowieren in Zukunft Gedanken machen können. Und ich bin jetzt kein überzeugter Veganer, aber natürlich bestehen meine Farben jetzt auch nicht aus zerquetschten Käfern und Babyhasen. Babyhasenblut nehme ich nicht, aber wie gesagt,
wenn es eine Farbe geben würde, würdest du sie nehmen?
Ich mach den nicht an dem veganen Zeug daran fest, sag ich mal. Ich will, dass das funktioniert in meinem Welt. Und Nachhaltigkeit ist eben, ich finde das generell gut, aber ich finde persönlich mir selber so viel Verantwortung aufzulasten in so einer komplett verrückten Welt, die nur Scheiße bauen, von früh bis spät, weißt du? Also, oh, ich nehme so eine Farbkappen, die hier recycelbar sind, aber irgendwo anders machen irgendwelche Arschlöcher noch irgendwelche Atomsprengkopftests und ballern irgendwie die Südsee kaputt, ne? Oder machen irgendwelchen anderen kompletten Schwachsinn, der keinen Sinn ergibt. Und das ist so.
Du fängst mit Nachhaltigkeit erst an, wenn es den Weltfrieden gibt. So nach dem Motto. Und solange machst du den ganzen.
Und nicht nach dem Motto, mein kleiner Teil, den ich beitragen kann, der könnte schon viel bewirken.
Ich mache sicherlich auch Sachen, die ich für richtig halte und mache nicht irgendeinen Schwachsinn, ne? Aber so ein bisschen ist das ja auch immer so eine Ersatzreligion oder so ein Jonglieren, so, ne? Mhm. Also es gibt total viele Leute, die ich kenne, die auf so eine Art empathisch wirken oder sich als irgendwie toll darstellen, aber dann eben halt andere Sachen machen, die kompletter Schwachsinn sind. Mhm. Ne? So, ich fahre doch kein Auto, aber dafür umrunden sie 2-mal im Jahr den Globus, weil sie auch meine Freundin heiratet in Bali und das muss ich mir auch noch angucken. Ja. Die Flüge kosten ja gerade nichts. Ja. Ne? Und ich habe aber auch ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich dahin fliege, weil ich weiß, das ist nicht so gut für die Umwelt, aber die machen es halt trotzdem.
Die,
ne?
Doppelmoral.
Ich sag mal, ich rauche nicht, ich schmeiß keine Zigarettenkippen irgendwo hin. Ne? Das sind ja alle so kleine Teile, aber ich definiere das nicht so als, deshalb bin ich jetzt besser als andere oder deshalb habe ich mir jetzt ein Karma-Sternchen verdient oder sonst was, weil ich das nicht mache. So und
Verstehe.
Das hat aber, wie gesagt, so ein grundsätzlich, also ich mache da beim Tätowieren jetzt nicht so ein extra
keine Marketingstrategie draus.
Genau, da gab ja auch Leute, die sich ganz groß auf der Fahne schreiben oder sonst was. Das ist eben halt den ihr Ding.
Ja.
Und
ey, ich mach mal weiter. iPad oder Stift und Papier?
Was würdest du
weißt
sagen?
Du, was dieses iPad ist?
Ich weiß, was so ein iPad ist. Ich habe das tatsächlich auch gekauft, weil ich ganz euphorisch war. Und ich habe das ein paar Mal probiert und habe festgestellt, das nervt mich.
Also diese Grundinvestition hast du nicht überstanden.
Es gibt ja auch noch Internet-Pornos zum Glück.
Was?
Und nee, ich nutze das tatsächlich, weil ich halt zu Hause ja keinen richtigen Computer mehr habe, aber zum Malen finde ich das scheiße.
Jetzt habe ich das verstanden.
Ja. Ich habe es nicht verstanden.
Dass er es zumindest für Pornos nutzen kann. Nutzt du da irgendwie den Stift?
Nee, der liegt tatsächlich immer in der Schublade und den könnte ich eigentlich wirklich verkaufen, weil ich glaube, ich werde das auch nicht mehr in meinem Leben anfangen mit so einem Scheiß. Also, genauso wie Gitarre spielen und so. Das ist einfach zu alt.
Du bist zu alt?
Ja, da mit so einem Zeug jetzt nochmal
anzufangen. Noch reinzuarbeiten.
Ab 35 macht man ja grundsätzlich nicht mehr viel Neues, statistisch.
Das ist ja jetzt vorbei in meinem Leben.
Ja. Nee, also tatsächlich hauptsächlich der iPad, weil mich nervt, die ganze Zeit auf so einen Flimmerbildschirm zu gucken. Mhm. Also und diese Argumente, oh, das ist viel besser und da hast du mal alles dabei. Ich setze mich hier nicht im Park und fange da an, auf meinem iPad zu malen.
Auch vielleicht in einem fancy Café mit ganz kleinen Tischen.
Welches Café jetzt?
Aber würdest du im Park sitzen und zeichnen?
Nein.
Sitzt du im Park nicht, und zeichnest auf dem Notizblock?
Ey, ich habe gerade für mich selber entdeckt, ich musste im Januar meinen Führerschein abgeben und da war ja noch so der ganze Lockdown hier und so was. Und ich habe in meinem Wohnzimmer gesessen und wie so ein Hippie Räucherstäbchen angemacht und ich habe von Theodor Fontane diese Hörbücher von Wanderung durch die Mark Brandenburg und ich habe dabei gemalt und war super. Und das war wirklich wie Urlaub. Und ich habe die Bücher als Bücher, aber ich habe die natürlich auch noch nie geschafft, als Bücher zu hören, aber du kannst Bücher hören und dabei malen und das ist total geil.
Ja.
Und das fand ich super und da brauche ich auch kein iPad, weil dann fängst du wieder an zu recherchieren und mich hat das einfach von der Sache her nicht angemacht. Ich finde Zettel und einen Stift irgendwie ehrlicher und das gibt mir alles, was ich brauche und deshalb brauche ich dieses Internet.
Du hast jetzt auch keine Sachen, jetzt sag ich mal Mandalas oder wo das vereinfachen würde, bei traditionellen Motiven kommt es ja eigentlich aufs Freihandzeichnen drauf an, bin ich jetzt so der Meinung. Oder hast du auch so komplexe Sachen, wo dir ein iPad diese ganzen Funktionen helfen würden?
Ich habe es gedacht und habe es eine Zeit lang, wie gesagt, mal wirklich probiert, aber eigentlich, ich habe weder ein Zeitersparnis, denn dieses Umdenken, das hat mich einfach nicht so überzeugt, ne? Also, und ich sag mal, das wurden ja auch schon Mandalas tätowiert, bevor ich iPads habe. Also irgendwie muss man sich dann da durchbeißen, das ist dann vielleicht nicht mehr so einfach, aber ey. Ein
paar Mal geknickt, dann kriegst du es auch hin.
Magst du, ganz kurz, benutzt du Referenzen? Also,
natürlich.
Dass du jetzt auch, wenn du diese Hörbücher hörst und dann malst du dann, geht es dann darum, dass du jetzt nur so deins malst oder sitzt du dann am Tisch und machst trotzdem einfach Kundenarbeiten fertig?
Ich hab
irgendwie. Oder malst Freihand dann?
Ich habe immer fast zu wenig Zeit irgendwie. Ich habe tatsächlich mir so eine Liste gemacht, wo ich Sachen, die ich unbedingt mal für mich malen will, dann abarbeite, dass ich die nicht vergesse oder verwerfe. Aber es ist meistens so viel zu tun, dass die Liste einfach nur länger wird. Und also wenn ich jetzt mal eingeschneit wäre oder sowas, dann werde ich auch die Sachen wieder machen.
Oder ein Berufsverbot kommen würde, dann könnte
zum Beispiel, man das ja machen. Das ist auch eigentlich fast Quatsch, ne? Also noch Vorlagen zu malen.
Ich gehe mal weiter. Deine Referenzen suchst du dir bei Pinterest und Google oder versuchst du referenzfrei intuitiv zu malen? Wie ist so ein Vorgang?
Ich nutze alles, glaube ich. Also Pinterest eher nicht. Also das erscheint ja mittlerweile bei allen Suchmaschinen sofort und nervt mich eher, weil ich angemeldet bin. Und wie gesagt, von Büchern über Erinnerungen, über irgendwelche Designs, die man noch irgendwo hat oder sonst was, also das kommt wirklich ganz oft das an, was man macht.
Also du gehst nicht Suchmaschine als erstes, sondern guckst erstmal, was sonst alles gibt und dann eventuell eine Suchmaschine.
Ja, also wie gesagt, ich versuche das erstmal, wenn ich irgendwas nicht aus dem Kopf habe, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte einen speziellen Fink oder sowas,
ja.
Wie sieht der aus, wie ist das jetzt richtig, ne? Dann guck ich mir den an, wie der aussieht, oder wenn einer sagt, ich möchte einen speziellen Schiffstypen oder so, ne, was ist daran wichtig, dann hilft mir bei, bevor ich das aus so einem Buch rausgekramt habe, google ich das schon. Ne?
Aber wenn jetzt, sag ich mal, ein Traditional Schädel ist, dann guckst du nicht, wie viele Künstler, gibst du nicht bei Pinterest ein Traditional Schädel?
Tattoo.
Nee, da ist einfach schon alleine, ich sag mal, man hat ja unbewusst schon so viel aufgenommen, dass da eigentlich schon im Kopf so viel drin ist. Und
machst du den dann zum Beispiel ohne alles?
Ja.
Also oder Pin-Up-Girl oder was auch immer?
Ja, meistens schon, dass man einfach, man fragt die Leute und man hört das raus. Ich bin auch zum Beispiel so, dass ich super gerne mit Kunden zusammen das direkt in Front der Kunden male, weil dann können die gleich so eine Blutgrätsche in das machen, wenn ich was male, was denen nicht gefällt.
Das hat ja Steffi auch erzählt, das finde ich voll krass, also dass die dann neben euch sitzen.
Ja, aber ich
und dann können die raufgucken und dann sagen die, nee, mach mal nochmal die Hose länger. Ja,
bevor
länger.
Ich eben halt den ganzen, ich hatte das früher immer so gemacht, als ich im Outback-Tattoo habe ich das eine Zeit lang gemacht, da war dann immer, ich habe das vorbereitet, komme in den Laden und dann sagt er, ja, ich habe mir nochmal was ganz anderes überlegt. Und dann hast du gesagt, geil, ich habe erst dann 3 Stunden dein Bild gemacht.
Ja, das geht halt auch nicht.
Ja, oder ich will den Frauenkopf doch nicht von vorne, sondern von der Seite jetzt haben. Aha, cool. Dann lass uns mal hinsetzen und malen. Und daraus habe ich dann eben halt einfach diese nach Feierabend malen geskippt und nehme mir gleich ein bisschen mehr Zeit bei jetzt Neukunden. Mhm. Und setze mich mit denen zusammen hin, mal hat und dann tätowiere ich den das. Mhm. Also so mein üblicher Arbeitstag ist immer so, ich sag mal, so ein Fünftel der Zeit zeichnen und dann ein bisschen tätowieren und
ja.
Denn wenn das eine größere Sache ist, die zweite Sitzung geht dann gleich eben halt mit Tätowieren los, aber meistens mache ich das am liebsten, dass ich mit den Kunden zusammen da zeichne. Mhm. Und dann auch am liebsten, wenn die schon bei mir im Raum sind, man kann reden, man kann immer gleich irgendwelche Sachen fragen, die unklar sind. Und wie gesagt, die können auch ab und zu mal drauf gucken und sagen, Und ich mache das auch so, wie die das haben wollen, wenn ich kein Argument dagegen habe. Also wenn einer jetzt sagt, ich will gerne grüne oder blaue Augen haben, dann sage ich, okay, kann ich machen. Aber wenn er sagt, was würdest du davon halten, wenn wir die jetzt komplett schwarz ausmalen? Sag ich, würde ich nicht machen, weil dann sieht man die Wimper nicht. Oder
ja.
Also wenn ich irgendwas nicht mache, suche ich das Argument, das zu erklären ist, warum ich das nicht mache.
Und trotzdem würdest du das als Kunst bezeichnen und nicht als Dienstleistung. Obwohl du in dem Fall ja wirklich extrem wie ein Dienstleister arbeitest.
Na gut, aber
weil es ja jetzt nicht mal nicht aus dir kommt.
Die Künstler, die früher irgendwelche Fresken gemalt haben, die hatten ja auch irgendwie eine Auflage und haben gesagt, hier, Mama, Jesus. Und da hast du ja auch nicht gesagt, nee, ich mal dir jetzt einen riesen Pümmel da oben hin.
Nee, das ist ja auch und, die Diskussion. Also, wenn Leonardo da Vinci als Auftragsarbeit die Kapelle von sowieso gemacht hat oben, die Freske, dann war er Dienstleister. Und wenn er natürlich selber...
Wenn du eine Freske heute siehst, würdest du nicht sagen, oh, das ist eine schöne Dienstleistung. Die hätte ja damals jeder machen können.
Ja, das hatten wir ja schon oft als Diskussionspunkt. Ja.
Nee, und deshalb, also letztendlich arbeite ich da mit meinem besten Wissen und Gewissen und lasse das natürlich immer einfließen. Und selbst wenn ich das so und so mache, habe ich ja trotzdem noch meinen eigenen Blick auf das. Und wenn wir jetzt, sag mal, hier einer hinkommen würde und der würde von Sebastian, von mir, genau dasselbe Bild haben, und wir würden dieselben Argumente haben, würde das trotzdem dann noch anders aussehen. Mhm. Und das ist die Kunst daran. Fertig.
Mhm. Ist Friseur dann für dich Kunst? Oder ein Maskenbildner?
Das ist eine interessante Frage. Aber wie beim Tätowieren auch, gibt es sicherlich so und solche. Also es gibt ja auch, letztendlich sind ja irgendwelche Modenshows, ja, sind ja auch so, ne? Du kannst einfach eine Änderungsschneiderei haben, ja, oder genau. Du kannst eben halt die Haute Couture bedienen und irgendwelche total abgefahrenen Sachen machen, und dann werfen die ja natürlich auch schon in so ein Kunst-Establishment sind, ne?
Ja.
Und ich sag mal, so ist es mit allem. Hm. Guck mal, so Kunst gibt es überall drin, also zum Beispiel Kampfkunst, ne? Du kannst einfach ihn in eine Schnauze hauen. Du kannst es versportlichen, dass du sagst, ey, du kannst ihn in eine Schnauze hauen, aber du darfst dabei nicht treten. Und die Gewichtsklasse musst du hauen. Oder du bist wie so ein Shaolin-Mensch, dass du jahrelang trainierst, dass du 2 Meter hoch springen kannst, dabei Spagat machen kannst, weil auch kein normaler, untrainierter Mensch kann. Und so hast du ja den Kampf, was eigentlich jeder kann, verkünstelt.
Mhm. Verkünstelt finde ich ganz schön. Du hast ja eigentlich so was negativ belegtes Wort ist, ne?
Ja, aber
wenn man etwas verkünstelt,
letztendlich ist es so, weißt du? Also wenn du dir erst irgendwelche Fähigkeiten aneignen musst, die man jetzt so im normalen Fall beim jemanden in eine Fresse hauen, zeigt man nicht kann, dann hast du da auch aus was Normalem eine Kunst gemacht und so. Das ist sicherlich beim Haare schneiden auch.
Ist denn Traditional-Tätowierung jemanden direkt in die Fresse hauen? Eine Kneipenschlägerei oder wo würdest du das ansiedeln?
Naja, nee, nicht unbedingt.
Ach so, metaphorisch
jetzt. Es gibt ja auch sehr, sehr, ich sag mal, weiche Motive oder die Aussage ist ja immer unterschiedlich, aber ich sag mal, das hatte ich auch bei Pete schon gesagt, dass ja diese Tätowierung in vielen Kulturen ein Übergangsritus ist, das ist ein Zeichen, dass jeder, der eine Tätowierung sieht, weiß, der Typ, der sich das hat machen lassen, der ist durch Schmerzen gegangen. Mhm. So sollte es jedenfalls sein. Das heißt, der wusste, das tut ihm weh, er hat es trotzdem gemacht. Boah, ist das eine krasse, harte Sau. Mhm. Und das waren früher Armeeangehörige, Seeleute, Leute, die wirklich was haben wollten, ne? Und wie gesagt, da ist der Ursprung drin. Und wenn da jetzt irgendwie so eine Kunst, die einfach, wo die Haut einfach nur so eine Leinwand ist und eigentlich der Träger egal ist, aber ich muss da irgendwas drauf zaubern oder sonst was, ist das eben halt teilweise an dem Eigentlichen dran vorbei, so ein bisschen, ne? Und so ein Traditional war eben halt in erster Linie, oder nicht ein Traditional, eine Tätowierung früher, war eben halt, ey, ich habe mir den Namen von meiner Uschi auf dem Arm tätowieren lassen, weil ich die geil finde. Mhm. Und wenn ich die nicht mehr geil finde, habe ich es durchgestrichen, da kam eine neue. Das war die Aussage und nicht, wie toll das gemacht wurde, ja. Oder wenn du zum Beispiel in einer bestimmten Armeeeinheit warst, so als Zusammengehörigkeitsgefühl, als Auszeichnung, gab es ja auch manche Tätowierungen, hast du ja auch nur gekriegt, wenn du irgendwas Bestimmtes gemacht hast. Mhm. So, was man teilweise ja immer noch so von Knast-Tätowierungen hört und sowas. Und das ist als Beispiel, ne, das gibt halt so viele Leute, die lassen sich Schlagringe tätowieren oder brennende Kirchen oder sowas, wo nimm mal so einen Typen an der Hand, der eine brennende Kirche tätowiert hat und sagt, los komm, lass mal eine Kirche abfackeln. Da wird der auch nicht sagen, ja klar, finde ich gut, habe ich ja auch tätowiert. Ne? Also das ist so ein bisschen so ein Inhaltloset oder so ein bisschen, man kann das natürlich auch wieder als Kunst, oder ich will damit was ganz anderes sagen, als weil ich hier tätowiert habe.
Ganz versteckte Metapher.
Genau, aber eigentlich.
Gut, aber du hast auch drin Drachen auf dem Hals und hast noch nie mit dem Drachen gekämpft.
Das sind Schlangen. Die sind so ein bisschen, da ist aber Kunst drin in den Schlangen.
Deswegen sind das in Drachen.
Woher willst du, dass ich noch nicht mit dem Drachen gekämpft habe?
Was unterstellst du hier?
Oder? Nee.
Ich mach mal weiter. Wie ist denn der Freihand-Stencil-Anteil?
Der Freihand-Stencil-Anteil? Also meinst du jetzt, dass ich die Stencils also, Freihandzeichen oder ich einen Thermofax schiebe?
Ich verstehe die Frage übrigens auch jedes Mal nicht. Ich habe mich auch noch nicht getraut zu fragen.
Also malst du mehr mit einem Stift auf der Haut auf oder nimmst du schon ein Stencil, also malst du vor und machst lieber ein Stencil?
Ich würde sagen, dass sich das auch ungefähr die Waage hält.
Ja.
Solange ich die Möglichkeit habe, ein Stencil zu machen, mache ich das super gerne. Meistens muss man da dann eh immer noch mal ein bisschen rumkorrigieren. Aber ich habe das eben halt mit den Stencils so gelernt. Ich mache die auch in meinen, ich sag mal, mein typischer Ablauf sieht so aus, dass ich eben halt was male, das mit Hand Stencil durchziehe, nicht Thermofax oder sonst was, du bist nochmal drinne und das ist immer so, ich skizziere das, ich ziehe das als Stencil durch und wenn ich da noch Änderungen habe, mache ich das dann mit dem Stift auf der Haut. Und dann tätowiere ich es nochmal, wenn mir da noch was gefällt, dann mache ich mit der Tätowiernadel letztendlich am Ende nochmal die letzte Korrektur dran. Weil, wie gesagt, das Motiv immer wieder und wieder und wieder zu malen, das finde ich auch schlimm.
Und spannend, also du entwickelst das dann weiter in den verschiedenen Schritten, macht Sinn. Ja, dann macht auch ein Handstencil Sinn. Für mich ist es ja, dadurch, dass ich mich sklavisch dran halte, einfach nur nochmal eine Verschlechterung.
Ja, aber wenn ich dich durch einen Thermofax schiebe, ist das auch immer, du bist da nicht so drinne. Und ich finde das nicht so genau und ich habe das so gelernt und ich kenne zum Beispiel Leute, die viel jünger sind als ich, die dann tätowiert haben und einfach aus Faulheit oder weil sie schnell fertig sein wollen, das immer durchgeschoben haben durch den Thermofax. Aber dadurch verbessern die sich auch nicht wirklich, ne? Also du bist doch ein bisschen mehr drinne oder du lernst die Motive und wenn du das 100.000 Jahre machst, so wie ich, dann weißt du auch irgendwann, wie man das dann schnell mal malt. Weil man einfach viel mehr Übung hatte. Zum Beispiel der Zappa, der früher im Nightliner gearbeitet hat, der hatte auch immer, die haben alle von Hand durchgezogen, die haben gesagt, ey, das ist immer eine Übung. Scheiß auf die Zeit, aber du wirst dadurch besser. Wenn du dir jetzt die Zeit mogelst, weil du das schnell durch den Thermofax schiebst, verarschst du dich letztendlich längerfristig auch selber. Du bist zwar schnell fertig, aber...
Na, grundsätzlich, zum Beispiel bei mir ist ja so, ich habe ja mehrere Durchgänge, die ich auf dem iPad zeichne. Das sind ja jetzt auch nicht die erste Skizze, die ich da durchballere, sondern sind auch 4-5 Schritte, die du aber dann im Stencil nochmal machst und nochmal auf der Haut. So, das ist halt, war einfach eine andere Herangehensweise. Ich mach's vorher und du machst das dann in dem Prozess. Aber stimmt, wenn das jetzt, wenn das nicht richtig ausarbeitest und dann einfach durchballerst, dann wird's halt schlampig. Ja. Nächste Frage.
Gerne.
Hast du jetzt gehofft, dass er nochmal gegen dich wettert?
Nee, ich wollte jetzt nur nochmal kurz die, ich glaube, in die Verteidigung gehen, weil ich einen Thermofax nehme.
Ja, und ich, aber man, als Kunde, ist, ich habe auch damals bei Brust oder Keule immer mega abgekotzt. Wenn ich dann, das wusste ich am Anfang nicht, dass ja Basti und Daniel, die ja alle mit Hand durchzeichnen, die Stencils, als die noch alle so neo-traditional gemacht haben, das dauert ja Stunden gefühlt, bis die so ein handflächengroßes Stencil mit Hand durchgemalt hat. Da dachte man immer, oh, jetzt nochmal eine Stunde erstmal da sitzen und warten.
Hauptgrund für mich.
Nochmal weitergemalt, das durchgezeichnet wurde.
Aber ich sag mal, für die Qualität ist das auf jeden Fall eine schlechte. Und du willst ja mit einer guten Qualität absolut, da rausgehen. Stimmt, und ja.
Ich habe die Qualität mögen gelernt.
Mhm. Mann, wo bin ich denn jetzt hier gewesen?
Freihand hier, Custom Design.
Custom Design oder Tattoo Flash. Hatten wir aber auch schon geklärt. Ja, es gibt keine Tattoo Flash.
Weiter. Ich sage immer weiter, wenn ich es nicht wissen will.
Workaholic? Faule Sau?
Ich würde mich nicht als faule Sau bezeichnen.
Nee.
Nee. Okay.
Guestbot oder Heimscheißer? Ja oder nein?
Nee, möchte ich hören.
Gut.
Die Antwort.
Seitdem ich den eigenen LAN habe, kann ich leider nicht so viel rumreisen, wie ich gerne will.
Hast du vorher? Bist du vorher?
Ich bin vorher super viel unterwegs gewesen und ich fand das auch immer cool. Aber wie gesagt, Zwerge, Laden.
Zwerge sind Kinder, 2 Stück.
Ja. Das war ja.
Jungs also, oder Mädchen?
Die gewaltigen Drachen kämpfen.
wo hast du denn gastiert?
Überall.
Ja, international, national.
Ja, obwohl ich eben dann jetzt nicht so viel in Amerika oder sowas war, weil das einfach ein tierischer Aufwand ist und die haben sich ja auch immer ein bisschen albern. Und wie gesagt, man hat ja dann auch seine Freunde und man besucht die und leider wird man dem Ganzen nicht gerecht. Wie gesagt, jetzt gerade wo die Convention fehlen, also mir fehlen da auch wirklich Kollegen, die ich oft und gerne selber sehr viel sehe, aber das sind auch so viele geworden. Manche sieht man 2-3 Jahre nicht und das finde ich eigentlich schade.
Kannst du einen Lieblings-Guest-Spot sagen? Einen richtigen Lieblings-Lieblings-Guest-Spot?
Nee. Ich hab die alle super gerne und nee, nicht wirklich. Also.
Okay.
Dann frage ich dich mal, ob die Frage gut wäre.
Weiter.
Wenn du tätowierst, bist du dann konzentriert am Arbeiten oder ist da viel Gespräch und Austausch mit dem Kunden da?
Das ist auch so ein 50-50-Ding, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt viele Linien mache, rede ich nicht so viel. Aber manchmal mag ich das auch, weil man einfach dieses Gefühl hat, dass so ein Kumpel und man sitzt auf der Couch und guckt einen Film, aber in Wirklichkeit denoviert man den, dann hat man auch nicht das Gefühl, dass es Arbeiten ist. Ne?
Ja. Muckemäßig hast du da irgendwas? Aber ich habe schon gehört, ihr habt dann random...
Wenn ich das anscheine, höre fast nur ruhige Musik.
Ja.
Also so... Irgend so ein Geballer ertrage ich nicht. War ich noch nie ein großer Fan von. Also ich sag mal so Punk und Oi und so was hatte ich früher viel gehört. Aber war ich auch eher ein Fan von auf Konzerten. Und wenn man im Laden so ein absolutes Gebrülle und so was hatte, da bin ich einfach auch gar kein Fan von. Ich höre zum Beispiel fast gar keine Musik, wenn ich Auto fahre oder so was. Das ist zu viel.
Ja, wenn du Spulmaschinen hast, dann
brauchst du das
nicht. Reicht das ja auch noch. Und einen vollen Laden mit 1000 Leuten. Und
die auch alle Spulmaschinen. Ja. Ach nee.
Alle nicht.
Die haben ja Pants.
Naja, nee, aber tatsächlich im Laden, wenn wir Musik hören, eher ruhige Musik.
Ja. Hast du mehr Männer oder mehr Frauen? Oder wünschst du dir mehr Männer und mehr Frauen als Kunden? Gibt es da irgendwelche Präferenzen?
Nö.
Alle her. Hast du mehr Sammler oder lieber Stammkunden?
Oder? Ich habe tatsächlich fast nur Stammkunden.
Ja.
Mittlerweile oder zumindest dann Freunde von Stammkunden und ich habe es dann auch schätzen gelernt, weil ich einfach damals diese klassische Streetshop, wenn du aufgeregte Kunden hast, denen die Pflege erklären musst und die erstmal überzeugen musst, ich mache jetzt mal eine Linie, wir gucken mal, wie das ist.
Ach,
das ist zwar auch immer mal ganz niedlich, aber das reicht mir auch, wenn ich sowas immer im Monat habe. Und wie gesagt, deshalb, ich habe das auch auf Conventions dann am Ende immer bevorzugt, weil wenn dann irgendwelche Leute kommen, die kennst du, die wissen, was du kriegst, die fallen dir dann auch nicht um, weil sie total aufgeregt sind und ja, vergessen haben, die letzten 48 Stunden eine Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Oder so.
Die sind vorbereitet.
Und dann, ja, die wissen, damit umzugehen. Ja. Du musst dann nicht dir den Mund fusselig reden, weil du sagst, ja, hier und wenn dann doch mal ein bisschen schorf, dann...
Und dann schicken die dir noch Fotos jeden Tag, wie es abheilt.
Ja. Oh, scheiße, immer wieder die Texte da unten.
Tut immer noch weh. Ja.
Deshalb ist es natürlich.
Schwarz ist immer noch dick. Ja.
Genau, deshalb ist es. Also, gerne bringe ich auch Leute auf den Weg, ne, aber wenn du das nur hättest, das wäre auch anstrengend. Ne.
Hast du trotzdem viele Neukunden, die so. Also wirklich mit dem ersten Tattoo zu dir kommen und ein Traditional wollen?
Gibt es auch. Wie gesagt, Leute, die ohne Plan reinkommen, die landen eigentlich nie bei mir.
Ja.
Weil bei mir die Wartezeit teilweise ein bisschen länger ist als ja, bei anderen und ich die anderen.
Ist ein bisschen länger. Aktuell. Also gut, aktuell ist ja sowieso gerade schwierig.
Ich glaube, ich bin jetzt so bei irgendwie Mitte Sommer irgendwas. Ja. Somit. Und ich habe immer noch eine Kapazität, wenn jetzt mal irgendjemand von weiter weg kommt, dass ich sage, klar, dann mache ich mal ein bisschen länger oder sowas. Aber zurzeit durch diese auch Aufschiebe von diesem ganzen Schwachsinn ist das wirklich auch Programm.
Ja.
Und wie gesagt, neue Kunden wollen ja meistens, oder wenn jetzt nicht einer sagt, er will direkt von mir was haben, dann versuche ich die auch an die anderen Leute abzugeben, weil da müssen sie nicht so lange warten und ich will das auch ein bisschen verteilt haben, die Auslastung vom, im Laden.
So funktioniert das bei euch aber auch. Du bist schon ein Magnet, der abgibt, also ein Chef, der auch weiter verteilt.
Ja.
So wie früher oder?
Ja, weil, also wie gesagt, viel verteilt unser Shopboy, der guckt einfach, zu wem das am besten passt. Manchmal sind ja die Kunden auch so unterschiedlich. Ich kann mit bestimmten Leuten nicht so viel anfangen und andersrum ist das sicherlich genauso.
Gibt es ein Briefing an den Shop-Guy?
Weiß er das? Also weiß er dann,
oh, der nicht und oder der passt super zu Steffi oder der, also man merkt das manchmal schon so und auch anhand der Tätowierung, die haben wollen, da weiß der, hey, da hat der mehr Spaß dran und die werden sich super verstehen und
okay. Das ist eigentlich einladen. Ganz cool, ne? Ja, wir müssen Sören einladen.
So ein Shop-Manager, der muss ja anscheinend ein gutes Gefühl haben.
Der kann so richtig Zielgruppen definieren.
Ich meine, da scheitert es ja auch, weil wenn du jemanden an der Theke hast, der nur Schwachsinn...
Der es nicht checkt und die Berghain immer zu Fabian schickt.
Also ich
schickt.
Bin wirklich auch froh, dass ich ihn habe. Also dass ich eigentlich, wie gesagt, wir funktionieren eigentlich gerade so sehr gut. Und wie gesagt, wenn man da manchmal zuhört, was die da teilweise erzählen, ne, das ist, ey, wir hatten einen Typen, der kam bei uns in den Laden. Ich nenne ihn jetzt mal politisch korrekt typischen Neuköllner. Und der kam rein und sagte, ey, Alter, ich will hier Tattoo von hier Chihuahua. Und sagen, du willst einen Chihuahua haben? Na, den Kämpfer hier. Na, den kennst du nicht.
Nee.
Che Guevara.
Che Guevara.
Und der hat Chihuahua, er sagt mehrmals. Und Sören so, Alter, was willst du, denn Chihuahua? Und er so, ja, Chihuahua hier, den Kämpfer, weißt du? Und er so, Alter.
Oh Gott.
Der heißt Che Guevara, hab ich doch gesagt. Naja, also das ist so, da bist du ja schon gleich.
Ja.
Der geht zu Alex. Das ist am besten.
Lass uns auf jeden Fall eine Folge mit, wir laden zwei Shop-Guys sein. Shop-Guy-Girls.
Wir planen das mal.
Das machen wir. Ich mache jetzt einen offiziellen Aufruf. Wenn es einen Shop-Guy und einen Shop-Girl gibt, die Bock haben, wir machen eine Folge mit Shop-Guy-Girls.
Dann aber mit mehreren.
Mit mehreren, habe ich ja gesagt. Oh, Sebastian guckt ganz irritiert und ganz, ganz schlimm.
Bei mir kommt gerade ein Kontrollverlust hoch, weil ich normalerweise bewusst...
Wieso? Wir können ja aussuchen immer.
Ich meine, da kann man wirklich was draus machen. Ich kann ja auch mal über die ganzen Star-Allüren und sowas, über die Leute ablöffeln, wie die alle, wie bescheuert wir eigentlich alle sind. Ne?
Ja.
Da sind wir wieder beim InTouch.
Also sagt Bescheid, wenn ihr Bock habt und dann suchen wir uns zwei
aus. Ich suche euch aus, ich kann aber auch nichts garantieren, dass ich, wie bei meinen Kunden.
Keine Angst, ich suche auch mit aus, also alles gut.
Wie ist denn der Altersdurchschnitt bei dir? Gibt's von bis 18 bis 80?
Bei mir jetzt oder im Laden? Das
nee, nur bei dir.
Tatsächlich sind viele so aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, also ich habe sehr selten so eine 18-jährigen Hüpfer. Und irgendwie werden die auch immer älter, aber die sind ja nicht so viel älter als ich.
Die sind alle so alt aus im Gegensatz zu mir. Ja. Aber so richtig, also so richtig ältere Leute ist ja dann auch untypisch. 60, 70.
Habe ich nicht so viele, ne? Also
dachte ich mir.
Du, wenn man dich anschreibt, habe ich eigentlich schon mal gehört, aber kannst du ja nochmal sagen, lieber eine seriöse E-Mail oder saloppe WhatsApp, Direct, ich merke gerade.
Du kannst mich eigentlich ja nicht anschreiben.
Wollte ich gerade sagen. Nee,
genau. Wir haben das im Laden so ein Ding und da kommt eigentlich auch immer, komm vorbei, ruf an.
Achso, ich dachte, was?
Ich kann sagen, ich habe einen Briefkasten. So, ich glaube, ich habe noch niemals über E-Mail irgendeine Tätowierung abgesprochen.
Oh, das ist ja richtig entspannt für dich, ne? Also du hast gar nicht dieses ganze Gehassel mit E-Mail und Instagram und weiter beantworten, Fotos schicken.
Nee, das ist nicht meine Welt. Das mache ich gar nicht. Also, nee.
Brauchst du auch nicht, wenn du viel Stammkunden hast, dann ist es ja sowieso ein reibungsloser.
Ich glaube, das ist aber so einfach, wie gesagt, wer sich auf dieses Spiel einlässt mit den sozialen Medien oder nicht. Ich kenne ja total viele Leute. Guck mal, ich glaube zum Beispiel so, ich glaube nicht, dass Marc D. oder Yvonne Ziegler oder Oratz, der hat sowas nicht und die haben zu tun.
Mhm.
Ja. Und die haben immer zu tun und wie gesagt, ich glaube, die Leute, die sich auf dieses Ding einschießen, die denken dann auch, dass sie davon abhängig werden. Also ich hatte eine Zeit lang auch Facebook und hab das dann irgendwann gelöscht und ich hab das keinen Tag bereut. Also ich hab da keinen Einbruch oder hab nicht das Gefühl, dass ich keine Ahnung mehr von irgendwas hab. Und selbst dieses Instagram-Quatsch, das ist so, ich hab schon echt oft überlegt, das zu löschen, weil mich manchmal nervt. Weil...
Aber wie kann ich das nerven, wenn du das gar nicht so oft nutzt?
Na, mich nervt das, weil viele Leute drüber reden und weil das eben halt so, das wird ja irgendwo in so einer Szene oder in der modernen Welt so teilweise auch als Messlatte für Ruhm. Das heißt, es ist nicht mehr wichtig, ob einer Geld verdient oder ob einer gute Qualität macht, sondern wie komme ich da an bei so sozialen Medien? Und das ist so ein, ich sehe es als Werkzeug. Ich sehe für mich persönlich, Instagram, dass ich das überhaupt noch habe, hat zwei Gründe. Der erste ist, ich sehe es als Art Online-Portfolio, du musst das nicht mitschleppen. Du kannst irgendjemandem sagen, pass auf, Google mal meinen Namen, guck dir das an, das sind so ein paar Arbeiten, die ich mache, tschüss. Und Nummer zwei ist, ich kann damit international mit Kollegen kommunizieren, die ich sonst anrufen müsste oder sonst was. So suche ich den Namen, den finde ich, den schreibe ich mal an, ey, ich komme nächste Woche mal vorbei.
No.
Und man ist nicht ganz verloren. Oder man kann sich das mal angucken, wenn irgendwas ist. Oder einfach so als Messenger. Ne? Das finde ich ganz cool. Du musst, weil manche ändern ja auch die Telefonnummer, gerade wenn du die 2-3 Jahre nicht siehst. Und das wart für mich. Aber diese Zeitverschwendung, die da Leute da tagtäglich dran verleben, das ist Wahnsinn. Und diesen ganzen Quatsch da mitzumachen, im Algorithmus bleiben, damit zu kämpfen, sich irgendwie da hochzuarbeiten. Ich habe Leute, die haben richtig Verlustängste, weil sie dann nicht genug machen oder weil irgendein anderer, der eigentlich kacke ist, der hat viel mehr Follower als ich oder so eine Scheiße. Das interessiert doch keine Sau. Weißt du?
Ich glaube, es interessiert schon viele, aber dich nicht jetzt.
Ja.
Ja, aber es sollte eigentlich keinen interessieren. Weißt du?
Ja.
Letztendlich, die Menschen haben Augen im Kopf, die Leute sollten sich angucken, was sie machen. Und ich habe das so oft gesehen, auch bei uns im Laden, was das auch aus den Menschen macht, ne? Wie verblödet die teilweise davon werden. Ne? Als Beispiel, wir hatten Tätowiererinnen bei uns, die haben, weiß ich nicht, 40, 50.000 Follower und die sitzen eine Woche rum. Wow. Ein Glück hast du 1.000 Millionen Follower. Oder eben halt, wie gesagt, du hattest irgendwelche Typen, die in sozialen Medien total hip waren, die nur Scheiße gebaut haben. Die haben noch nicht mal lange tätowiert und eine Woche vorher hatte ich bei mir den Rob Hostetter aus San Diego. Und ey, der hat nichts zu tun gehabt. Mhm. Der hat schon tätowiert, da war ich, also den kennt von diesen Spinnern da keiner mehr.
Ja.
Und ey, der hat jetzt eine richtig gute Tätowierung bekommen und es ist jetzt nicht so, dass er nicht bei Instagram ist oder sonst was, ne? Aber das ist einfach so, wisst ihr, Leute, die 2 Jahre tätowieren und 150.000 Follower haben und noch nie eine Tätowierung gemacht haben, die größer ist als eine Zigarettenschachtel und noch nie eine Farbe benutzt haben oder und in jede zweite Tätowierung, die sie machen, in irgendeiner Schnauze von irgendeinem Typen ist, das ist einfach auch teilweise total, ich sag mal, rücksichtslos oder total leichtsinnig, ne? Und sich über sowas zu definieren, denn über ich lade zur richtigen Zeit jetzt was hoch und benenne das alles richtig und das ist einfach alles, das, du fütterst da diesen Dämon da mit dem Scheiß halt und alle rennen dahin und alle gucken und
den Dämon füttern.
Der Dämon füttert
das
schön,
finde ich
ne?
auch gut, ja, schönes das, Bild.
Ja.
Dann, ich habe ein echtes Leben und ich will ein echtes Leben leben, so, ne?
Ja.
Ganz einfach.
Ja, ich mache mal weiter eine 8-stündige Sitzung oder 8 einstündige Termine.
Ja, ich glaube, ich habe noch nie eine 8-stündige Sitzung gemacht.
Aber das, es geht um lieber einen Kunden am Tag und lange arbeiten oder so ganz schnell. Aber ich habe schon rausgehört, dass der Unterschied, die Abwechslung genau. macht es bei dir, ne?
Genau.
So eine feste Struktur liegt dir nicht so.
Da muss man noch nicht mehr zu sagen.
Ja. Inhalt oder Form, was ist dir wichtiger?
Und auch selbst da ist wieder die Abwechslung der Schlüssel, ne?
Dann ist es bei Handrücken oder Backpiece ebenfalls die Abwechslung.
Genau.
Social Media, Real Life haben wir geklärt.
Ja, scheiß auf diese soziale Scheiße.
White Life.
Wow, da hast du ja die Quickies in einer Stunde durchgehabt. Geil, du bist ja ein krasser Typ. So. Du hast vorhin gesagt, Fabian, ich tätowiere nur Sachen, die ich verantworten kann.
Ja.
Hast du im Vorgespräch gesagt. Kannst du es nochmal ausführen? Weil das fand ich
gerade. Na, Nummer eins ist eben halt, dass ich einfach zusehe, dass die Leute, die da rinkommen, die müssen damit arbeiten. Ich habe aufgehört mit so, wenn dieses Ding am Handgelenk, ich will das aber andersrum haben, weil ich will das selber lesen und der Scheiß halt, ne? Nee, es gibt ein richtig rum und so kriegen sie es und wenn nicht, kriegen sie es nicht mehr. Ich lasse mich da nicht mehr ein, nur weil sie bei irgendeinem scheiß C-Promi, der von irgendeinem Hirni hat tätowieren lassen, so gekriegt hat. Weißt du, wenn ich tätowiere auch keinen mehr im Gesicht, wenn er noch keine andere Tätowierung hat, wenn ich den nicht einschätzen kann, wenn ich den kennen kann, das gibt nur Ärger. Und ich will nicht,
Denn schon Ärger wegen der Gesichtstätowierung, die du gemacht hast?
Nee, aber so mit, dann macht man irgendwas, ey, ich will das aber unbedingt am Finger haben, ja, das sieht aber scheiße aus. Nee, ich will das trotzdem und dann kommen die an, also sieht scheiße aus. So, ne, und dat, ich hab keinen Bock auf das. Und wie gesagt, ich will diese ganze Erfahrung, die Jahre einfließen lassen. Ich sag ja nicht, nee, mache ich nicht, weil ich keinen Bock habe oder weil ich zu faul bin, sondern ich meine das ja auf irgendeine Art und Weise gut mit dir. Das ist ja auch eine Sache von diesem ganzheitlichen irgendwo. Du kannst einen Menschen glücklich machen mit einem kleinen Yin- und Yang-Zeichen. Wenn das die Tätowierung ist, die er haben will und der nicht am ganzen Körper tätowiert werden will, dann sage ich nicht, oh, so ein kleines Scheißding macht ja mal richtig große Geile. Nee, er will das haben. Aber du musst ja auch gerade junge Leute an diese Sache ranführen. Wenn du 18 bist und seit 2 Wochen hast du dich für eine Tätowierung interessiert, weil du das im Internet siehst und denkst, ey, das ist geil, das will ich jetzt haben. Dann kommst du in den Laden und wenn sie mir das erklären und ich sag, ja, das ist geil, das mache ich dir so, ist das gut. Aber wenn das eben dann eine beschissene Idee ist und sagst, Alter, glaub mir, ich mach das schon eine Weile, das ist keiner so eine gute Idee, lass uns das mal lieber nicht machen. Ich mach dir das gerne an einer anderen Stelle, ich mach dir das gerne richtig rum, weil, und dann habe ich dafür auch einen Grund, warum ich das mache. Und den versuche ich denen zu erklären und die meisten sind einsichtig. Mhm. Und die meisten sind im Nachhinein dann noch dankbar.
Ja.
Und das ist das, was ich damit meine.
Mhm. Super. Ja,
voll ganzheitlich. Also die Person sehen und nicht, wie du schon vorhin meintest, da die Leute das Leinwand benutzen für sein Portfolio.
Ey, so eine Scheiße hatte ich alle schon gehabt. Ne? Und ich mag so eine Leute nicht mehr. Diese Tätowieren ist Verantwortung. Ja. Und ich hatte Leute im Laden, wie gesagt, die haben einen Scheiß drauf gegeben, was die sonst für Tätowierungen hatten. Die haben ihr Ding durchgeprügelt für ihr Instagram-Ding. Auch wenn die Kunden das anders haben wollten. Also.
Und die sind dann nur immer Guestspot bei dir und kommen dann genau. nicht nochmal wieder. So machst du das.
Wie gesagt, ich mag sowas nicht. Halt, wenn da zu viel so ein Ego-Scheiß
ist. Fame-Ding drin ist.
Mhm. Ich hatte auch mal so einen Ficker da, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ey, der war furchtbar. Der wollte eine ganze Woche bei uns sein. Ich kannte ihn. Ich nehme jetzt auch eigentlich nur noch Leute, die ich kenne, weil das ist mir alles zu heikel. Wenn die das auch nur so als Zwischenstation, um ihren scheiß Lifestyle
zu promoten,
zu finanzieren, ja. sag ich mal, ne? Der wollte 5 Tage bei uns im Laden sein. Haben wir ihn durchgebucht, haben ihm Termine besorgt, wir haben das für ihn gepostet, wir haben uns für den in den Arsch aufgerissen, so, ne? Und auf dem Freitag hat eine Kundin, die kam aus, ich glaube, hinter Stuttgart. Die wollte unbedingt von den Trotteln eine Tätowierung haben. Und hat noch Freitag extra angerufen, ist der da? Stimmt das? Steht das morgen? Morgen 14 Uhr habe ich bei dem Termin. Ja, na, dann kaufe ich mir jetzt ein Zugticket. Das Zugticket hat 150 Euro gekostet, dass die Alte zu uns kommt, ne? So. Und der Typ kommt abends zu uns und sagt so, will heute Abend in Berghain feiern, nee, wir sollen mal morgen schnell seine Termine absagen. Ich so, Alter, kannst du vergessen, du bist morgen hier, du hast um 14 Uhr deine Kundin, die hat vorhin angerufen, du wolltest bis Samstag hier arbeiten, du arbeitest hier morgen. Ja, okay, aber ich will ja feiern. Ich so, nee, kannst du vergessen, du kommst morgen und du arbeitest sie ab. Die hat extra einen Termin bei dir gebucht, die will unbedingt was von dir haben. So, dann haut er ab. Die Alte kommt um 14 Uhr bei uns in den Laden. Schon so Kopf runter. Ich so, was ist denn los? Ja, der hat mich angeschrieben. Der hat den Termin von 14 Uhr auf 18 Uhr verschoben. Ich so, ey, wir machen um 17 Uhr den Laden zu, ne? Da hat er mit mir ja nicht abgesprochen, diese doofe Schwein, ne? Ich hatte zum Glück noch einen Kumpel, den ich länger tätowiert habe. Dann saß sie bei mir 4 Stunden rum und hat auf den Heini gewartet, weil die ja auch extra von Stuttgart hergekommen ist. Mhm. Dann kam dieser Ficker um, ich glaube, kurz vor 7, total verballert an, hat er, ich habe die Tätowierung fertig nicht mehr gesehen, weil der dann auch ganz schnell fertig war, aber hat die da tätowiert, hat ihr nicht mal irgendwie noch einen Rabatt gegeben, weil er ein schlechtes Gewissen hat, er hat die noch volle Sau abgerippt, die war auch ganz schön, boah, war ganz schön teuer, wo ich gesagt, ey, mit so einem Fickern will ich nichts mehr zu tun haben. Hm. Weil sowas ist einfach totale Scheiße.
Und hängst ja mit drin dann.
Also. Genau, im Laden, mit dem Laden hängst du drin und ich war so sauer auf diesen Arsch. Ja. Halt, und von denen gibt es leider mittlerweile viele. Mhm. Und das ist aber auch, teilweise spielt denen das ja auch eine Karten, weil ich habe auch Kunden, die sagen, du, ich hatte hier bei irgendeinem Hörni hier einen Termin für irgendwas, der hat mir 4-mal hintereinander abgesagt, teilweise spontan. Die nehmen sich Urlaub, die stellen sich drauf ein und dann, nur weil die zu lange feiern waren, sagen die einen Termin ab. Das ist irgendwie, die sollen mal ihren scheiß Job ernst nehmen, die Idioten. Ja. So sehe ich das.
Gut, das war eine Aussage. So.
Amtlich.
Nächste Aussage von vorhin habe ich mir mitgeschrieben. Ich versuche in meinem Leben eine innere Ruhe zu finden. Wie machst du das?
Ist so unruhig bei dir?
Nee, ich habe ja, so ich habe dir, nee, überhaupt nicht. Ich habe da, ich habe alles, was ich will. Also ich habe nichts, wo ich sage, oh, ich muss noch unbedingt mal nach Machu Picchu, sonst habe ich nicht gelebt und ich muss das und das machen. Also ich bin eigentlich mit dem, was ich mache, relativ glücklich. Und ich versuche einfach, diesen Zustand zu erhalten. Ich will keinem was Schlechtes. Ich will auch keinen verarschen oder betrügen für irgendwas. Ich will aber auch nicht, dass Leute, also ich will Leuten einfach auch nicht die Macht geben, dass sie an meinem, ich sag mal, Frieden irgendwie rumrütteln können. Ne? Also seit wir mit irgendwelchen, alle Veränderungen, die mir nicht gefallen, also zum Beispiel irgendwie Miete wird drastisch teuer, das ist dann so eine Sache, wo ich sage, oh Mann, warum muss denn das jetzt sein? Oder irgendwas, ich versuche diese Sachen zu vermeiden. Auto geht kaputt oder.
Wie stellst du das noch so sicher, dass du eine innere Ruhe hast? Also du wohnst also wirklich im Wald?
Ja.
Irgendjemand hat erzählt, du wohnst im Wald.
Ja, ich wohne im Wald.
Okay.
So also jetzt nicht in einer Höhle, aber.
Nee, sondern wirklich also abgeschieden, wirklich.
Ja, ich denke mal, ihr werdet bestimmt auch demnächst mal vorbeikommen, dann könnt ihr euch das nochmal angucken.
Ja. Cool. Und du hast Tiere?
Nee, leider zurzeit nicht. Okay. Also ich hatte mal Hunde, aber zurzeit passt das nicht, eben halt auch wegen noch so ein paar anderen Plänen, die ich habe und irgendwann sicherlich wieder, ja.
Jemand hat nämlich gesagt, also du sollst ein Video von den Hauswölfen hochladen.
Nee,
deswegen dachte ich, du hast Tiere.
Nee, das hatten wir nur bei Pete gemacht und der hat es hochgeladen, weil unser Jäger hat eine Wildkamera direkt unter unserem Grundstück und da strommern öfters mal Wölfe durch den Wald.
Okay.
Und ich habe einfach nur sein Video, sag ich mal, Pete geschickt und Pete hat es hochgeladen und das sind eigentlich keine Hauswölfe.
Ist das ist gar nicht in einem Dorfkern? Sondern,
nein, ich wohne mitten im Wald.
Ja.
Also, ich hab keinen Nachbarn. Nee, das war früher so ein FDJ-Ferienlager.
Ach, geil.
Und das hat aber der Vorbesitzer komplett abgerissen und ein richtiges Haus hingebaut. Also das ist nicht mehr so, das ist ein relativ modernes Haus. Und wie gesagt, aber mein nächster Nachbar ist bestimmt 2,5 Kilometer weg.
Kommst du denn an so ein Grundstück?
Was?
Kommst du denn an so einen Grund? Aber
war ja, ein Zufall, also.
Ja. In der Nähe von, na gut, in der Nähe von Berlin. Aber gut, ist ja jetzt langsam näher von Berlin.
Es ist okay, als ich meinen Führerschein abgegeben habe, ich bin in den nächsten Ort, da fährt eine Regionalbahn, da war ich in 35 Minuten am Ostkreuz. Also das war okay.
Wie bist du denn da hingefahren mit dem Fahrrad dann?
Ja, ich hab ja keinen Führerschein.
Stimmt, klar. So was dachte ich mir schon. Du, deine Kinder und deine Frau wohnen auch dort.
Ja.
Und deine Kinder haben auch keine Angst, da zu entlegen.
Nee, die haben ja mich.
Lachst du? Ja. Wegen den Kindern?
Nee, was sollen die denn Angst haben?
Also ich hatte ja letztens, kurz vor meinem Geburtstag, bin ich campen im Wald gewesen, am Wald. Wir haben im Auto geschlafen, in einem normalen PKW geschlafen. Ich hatte so eine Angst, aus dem Fenster zu gucken und in den Wald zu gucken. Ich habe erst so große Fresse gehabt. Daniel, komm, wir fahren. Nee, und wir schlafen halt im Auto, voll geil. Wir stellen uns an so einen See und links einen Wald. Und ich habe die ganze Nacht gedacht, jetzt
kommt der Grizzly.
Jetzt will Daniel kurz Zähne putzen draußen und dann ist der weg. Und dann kommt der nicht mehr wieder.
Weil
er der erste kommt? Mörder jetzt erstmal schon den Boyfriend abgeschleppt hat. Und dann, wenn ich dann aussteige, man kennt die Geschichten.
Also, zwei Sachen dazu. Nummer eins ist, fahr mal eine Runde Ringbahn. Also,
das ist schlimmer, meinst du?
Ja, und nochmal, also in der Stadt ist einfach die potenzielle Gefahr, welcher Mörder rennt dann alleine durch den Wald, wo nie jener ist? Also, stimmt, was, oh, vielleicht gedacht. Kommt ja hier irgendwann zufällig
endlich mal ein
Stadtmensch vorbei. Ja. Und Nummer zwei ist, das ist zum Beispiel ein Grund, ich gucke eigentlich, ich habe das als Jugendlicher oder so halt geliebt, ne, so die 80er Jahre und 70er Jahre Horrorfilme, aber jetzt gucke ich sowas nicht mehr, weil ich fest davon überzeugt bin, dass was auch im Inneren mit ihnen macht.
Voll.
Und ich brauche das nicht. Warum? Ich esse auch kein scharfes Essen, weil warum muss man sich so einen Scheiß geben? Ich höre auch nicht irgendwelche totale Trümmermusik, so, ne, weil.
Ja.
Das macht keinen Sinn. Und
du machst eigentlich nur noch Dinge, die dir gut tun. Quasi.
Ja, also wie das, irgendwelche Horrorfilme, wo du dann tagelang mit Licht anschlafen musst.
Ja, ja, genau, wirklich.
Warum soll man sich sowas angucken?
Und Mann, ich dachte die ganze Zeit, als das Kondenswasser dann schon so aufstieg an den Scheiben, dass jetzt so eine Hand da gleich so dran ist, ey.
Ja, und das ist wirklich, also wie gesagt, das ist ja alle, diese ganze, ich sag mal, Innere ist ja auch noch nicht so wirklich erforscht. Und das, selbst wenn du das rationaler weißt, das ist ein Film, weckt das vielleicht in dir irgendwo irgendwelche Ängste, die du nicht kontrollieren kannst oder die irgendwas mit dir machen, was dich eben halt, wie gesagt, dann so eine Sachen träumen lässt oder was mit deiner Psyche macht, dass du nicht vernünftig schläfst oder was weiß ich. Ne? Mhm. Ich bin ja kein Experte auf dem Gebiet, aber.
Ja. Gehen eure Kinder schon zur Schule?
Ja.
Gehen die in irgendeine bestimmte Schulrichtung oder ganz normal, in eine ganz normale Schule? Nicht Waldorf, nicht.
Nee, sowas gibt's ja da draußen nicht. Also, die gehen in eine normale Schule, wenn man das so.
Ja. Ist deine Frau auch Tätowiererin?
Nein.
Nein.
Nein, natürlich nicht. Also.
Natürlich nicht. Es gibt doch
was heißt natürlich nicht?
Tätowierten Pärchen gibt's doch gar nicht.
Nee, wir kennen ja ein
paar hier. Ja.
Hat aber auch noch nie Ambitionen gehabt oder noch nie um eine Ausbildung gefragt oder so.
Nee, die wollte einfach mal mir eine Tätowierung so von Hand machen, dass er einfach mal weiß, wie das ist. Oh.
Hat sie gemacht?
Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die hat auch schon mal mit der Tätowiermaschine irgendwas gemacht, aber das war jetzt, nee, die hat ihr Ding und die interessiert sich für ihre Sachen und nö, das
wird nicht vermischt.
Nee, wir haben dafür gar keine Zeit, dass wir da so sagen, wir, das muss ich jetzt auch noch unbedingt machen, also.
Hat dein Beruf viel Gesprächsthema in der Familie oder ist das, bist du so einer nach Hause kommen, da ist auch, hat Beruf auch keinen Raum mehr so? Dass du viel erzählst oder viel austauschst?
Das fließt alles ineinander, weil auch wir haben viele Gasttätowierer da, wir machen viel was, Kollegen kommen vorbei, wir grillen zusammen. Also das ist schon so, dass sie sehr viel auch mitkriegt von dem ganzen Zeug. Okay. Also. Mhm. Und ich will die auch ein bisschen daran teilhaben lassen. Also bevor die Kinder da waren, war die auch viel mit auf Conventions. Und jetzt ist es natürlich so, dass ohne Conventions und ohne das Rumreisen, dann freut sie sich auch mal, wenn sie die Leute wieder sieht, weil die auch alle schon seit 1000 Jahren kennt. Ne?
Ja. Ja.
Und
warum hast du einen Jagdschein?
Weil ich. Oh, da muss ich. Nee, ich muss nicht so weit ausholen, aber im Prinzip ist fast alles, was ich mache, kommt aus einer bestimmten, ich sag mal, Strömung, dass ich möglichst hohe Souveränität anstrebe. Also ich möchte möglichst unabhängig von Umwelteinflüssen sein. Also ich will jetzt nicht sagen, ich will ein Prepper oder so ein Scheiß und denke, fällt uns gleich der Himmel auf den Kopf und, ich und die Russen vermutet. Kommen.
Das hast du schon gesagt, ne?
Waldgrundstück.
Ich hab gesagt, ist denn nicht, nee, never
ich mag ever. Ich mag einfach Beispiel. Boah, meine Mutter wohnt in so einem Dorf und die haben alle eine Gasheizung und da ist irgendwann mal die Gaspipeline kaputt gegangen und dann war das ganze Dorf kalt. Und keiner kann irgendwas reparieren. Oder ich mag komplizierte Sachen nicht, ich mag nicht Sachen, wo du wegen irgendeinem Scheiß, den du eigentlich vermeiden könntest, immer einen Spezialisten holen musst. Ich habe das damals in meiner Lehre gelernt, wie man auf dem Bau, ich kann mir ein Haus bauen, wo ich nicht erfriere, wo ich nicht nass werde, wo ich mich vor Umwelteinflüssen schützen kann. Ich will das so einfach wie möglich halten. Ich brauche irgend so einen Luxus nicht. Und wie gesagt, ich esse Fleisch, also ich will auch wissen, wie man Fleisch verarbeitet.
Mhm.
Ich will nicht einfach ein Produkt im Laden kaufen, sondern ich will den Prozess wissen. Ich will diese Wildbretthygiene verstehen.
Mhm. Was ist Wildbretthygiene?
Na, wann hast du zum Beispiel irgendwelche, ich sag mal, Wildkrankheiten, Parasiten, so, ne? Wann ist das, also Fleisch geprüft, im Laden abgepackt, gekühlt ist ja eben halt auch nochmal so ein, einfach nur so ein Produkt.
Mhm.
Und für mich ist es gar nicht, ich gehe ja ehrlich gesagt nicht mal aktiv jagen, ich habe ja keine Zeit dafür, aber alleine schon A, Kontakt mit Jägern, A, Kontakt mit dem Wald, das sind ja nicht alle irgendwelche Irren, wie man sich so Hatari-Jäger vorstellt, ja, die Hauptsache sich irgendwelche Elefantenzähne da an der Wand hängen, sondern das gibt ja auch, das ist ja alles einher mit Forst und mit so Leuten und da gibt's immer welche, die haben dann, oh, ich habe hier noch irgendein Schwein geschossen und ich habe hier, meine Tiefkühltruhe ist voll, willst du das nicht haben?
Bitte gerne.
Ja, gerne. Sagt er dann. Ne? Und wie gesagt, man hat einen ganz anderen Blick auf die Natur. Also so, klar, man könnte jetzt auch Fotograf sein und man muss jetzt nicht Tiere schießen, aber trotzdem hat man, man muss sich ja auch, um den Schein zu machen, damit ein bisschen auseinandersetzen und man fängt an, dann Interesse aufzubauen und zu verstehen. Ne? Mhm. Und jetzt selbst da, wo wir im Wald leben, gibt es auch tausend andere Sachen, die in der Stadt damals nicht so bewusst gemacht habe, die ich total geil finde. Also zum Beispiel, wir waren jetzt im letzten Pilzsaison spazieren und früher war Pilze suchen immer so, man geht mit so einem Korb los und man geht nicht wieder aus dem Wald, bevor der Korb nicht voll ist.
Ja.
Und jetzt ist es so, man macht, dreht eine Runde ums Haus und findet zwei Steinpilze und macht sich dann zum Beispiel ein Steinpilzomelett. Mhm. Und sucht ja nicht weiter, sondern die zwei Pilze reichen. Oder man fängt an, sich mit Kräutern oder mit, wir haben neulich so bei uns da hinten noch so ein paar Berberitzen gefunden und dann stehst du erstmal da, kann man die eigentlich essen? Was kann man aus denen machen? Oder was ist denn das? Ist das jetzt eine Vogelbeere? Nee, eine Vogelbeere ist schwarz. Was ist denn das dann? Und du fängst an, dich mit deiner Umwelt auseinanderzusetzen und es gab total viel. Also mittlerweile ist man so weit, dass man sagt, ey, so ein Wald, der kann ihn eigentlich auch schon so
durchbringen.
Durchbringen, wenn man versteht, was das ist. Ne? Ja. Also guck mal, das ist ja noch nicht mal 100 Jahre her, gab es auch in Deutschland Hungersnöte, die Leute leben in der Stadt und auf einmal drehen die den Hahn zu und dann sitzen die da und sagen, scheiße. Mhm. Ne? Also, wenn man dann nicht Kannibale ist, dann hat man schon ein Problem. Ne? Und
du stehst also nicht im Wald dauernd und machst Büchsenschießen?
Nee, gar nicht. Darf ich auch gar nicht.
Oder Tontauben schießen?
Nee. Also, das ist eigentlich überhaupt nicht so spektakulär, wie man sich das jetzt vorstellt, glaube ich.
Ich muss immer an so Niedersachsen-Leute denken, die so in Schützenvereinen sind und dann politisch fragwürdig.
Ja, aber das ist eben halt, wie gesagt, auch so aus Deutschland so krass rausgenommen, ne? Also, so dass, also gerade so aus in unserer Gegend, ich sag mal, sicherlich Bayern und so Niedersachsen ist da nochmal anders, weil die eine viel größere Tradition da drin haben, aber in anderen Ländern ist das überhaupt ja kein Ding, ne?
Ja.
Wo ich vor ein paar Jahren da in Kanada war, da habe ich auch erst mal gedacht, da waren wir in so einer komplett abgelegenen Gegend, keine Sau, und wir kochen da gerade was und da kommt auf einmal so ein Auto an, hält genau neben uns an, ein Typ steht aus mit einer Schrotflinte. Und du denkst so, scheiße, ich habe gerade keine Schrotflinte. Und dann fällt ja sofort hier so Deliverance oder irgendwelche komischen Redneck-Irren ein, die hier so quiek wie ein Schwein. Und du siehst dich schon, ihr foltert und vergewaltigt. Genau. Aber in Wirklichkeit ist das einfach nur so, ey, die sind Angeljang, Bären-Dings, aber du siehst die Wehr und denkst gleich so, scheiße.
Ja.
Aber die haben sich ja nicht dabei gedacht, weil das da einfach mehr so drin ist, ne?
Ist wieder der Einfluss der Filmindustrie.
Wieder dieser.
Dieser arme Hillbillies, der wird immer was zugeschrieben, dank Hollywood.
So, Sebastian, ich mache jetzt die Fragen unserer Kunden.
Genau.
Hörer.
Ich warte, bis du das machst und dann starte ich mit meinen Nehmern.
Kannst aber jetzt auch erst
nee, ich warte drauf.
Aber ich dachte, das ist jetzt ganz gut zwischendurch. Ja, weil die sind so durcheinander und krude, dass ich gar nicht richtig weiß. Wie sind die überhaupt? Das sind ein paar. Also, warte mal, hier hatte ich noch welche. Welche internationalen Tattoo-Artists haben dich beeindruckt bzw. beeinflusst, auch persönlich? War eine Frage.
Das sind ganz viele. Also irgendwo, vielleicht ist man ja indirekt schon von jedem Bild, was man sieht, irgendwie unbewusst beeinflusst. Ne? Und ich fand, boah, das ist halt so aus dem Kalten raus fast schwierig. Mhm. Also international mag ich
Man will auch immer keine Gewichtung geben, ne?
Nee, ich habe jetzt überlegt, du hast ja viele Tätowierungen auch. Ist das für dich auch so ein, dass du sagst, ich lasse mich nur tätowieren von denen ich was lernen will oder zu denen ich aufschaue oder sind deine Tätowierungen auch anders gesammelt?
sowohl als auch, ich sag mal, das ist eine bunte Mischung. Also von manchen wollte ich mich direkt mal tätowieren lassen, weil ich wissen wollte, wie die arbeiten. Mhm. Manche waren dann mal da und dann hat's gepasst. Mhm. Ne?
Von wem sind deine Hände?
Die sind von Theo Mendel.
Sehr schön, finde ich.
Ja, mhm. Das war aber auch, ist schon auch sehr, sehr lange her. Mhm. Und das fand ich, also seine Arbeiten fand ich damals früher auch ziemlich gut. Und grundsätzlich so, da gab es zu der Zeit so viele Leute, die einfach echt cleane Zeug gemacht haben, echt beeindruckende Zeug und das hat mich eigentlich immer fasziniert, wie die Leute eben halt auch so gerade bei den Traditionals, wie die mit wenig, ich sag mal Zauberei, mhm, trotzdem einfach so überzeugende Arbeiten abgeliefert haben, ne? Also ohne irgendwie gerade dieses ganze abgefahrene Zeug, dieses Krekel-Krakel-Scheiß, was es heutzutage gibt, da kannst du so viel fuschen und das merkt kein Mensch. Aber die Sachen, die einfach dann so, wo du weißt, ey, der beherrscht sein Werkzeug, der bringt das mit wenigen Sachen auf den Punkt, fand ich immer schon.
Ist das auch deine Parameter für eine gute Tätowierung? Also einfach und auf den Punkt gebracht? Und
ich sag mal, das schadet auf jeden Fall immer nicht, ne? Dass man den Ämter halt, dass man leicht erfassen kann und dass man es so simpel wie möglich hält und trotzdem gut macht. Ne? Mhm. Also das ist ja auch simple Sachen können ja auch super schlecht sein.
Ja.
Oder zu sehr gewollt sein. Mhm. Das ist natürlich auch, also so, man muss das schon so machen, dass man, also A, wie der Kunde das haben will. Und der soll happy raussehen und der soll aber möglichst gut kriegen. Ne? Mhm.
Jetzt haben wir das natürlich nicht so ganz beantwortet, denn weil jetzt kommt noch mal das Nächste, bei welchen Tätowierern schaust du noch schaust du noch auf die Profile?
Ja, genau, wenn du jetzt bei Instagram gar nicht so unterwegs bist, du hast jetzt nicht so eine, wo hast du gerade Einflüsse oder wo informierst du dich, wer gerade aktuell was macht oder ist es gar nicht mehr so wichtig?
Ich krieg's ja ein bisschen mit, ich habe ja Instagram, ab und zu gucke ich mal, ja. Da sehe ich ein bisschen was, wie gesagt, diese Tätowier-Magazin, Printmedien sind fast ein bisschen raus. Hm.
Also die sind raus, oder? Oder kaufst du dir noch?
Nee, also habe ich auch schon lange nichts mehr von mitgekriegt. Ich würde sagen, ich gucke gar nicht so viel nach rechts und nach links, was da so los ist.
Dachte ich mir.
Also screenst jetzt nicht den ganzen Tag, jeden Tag
nee,
400
nee,
Tätowierer auf Instagram durch.
Dafür habe ich weder Zeit noch irgendwie, wie gesagt, ich halte das für verlorene Zeit. Ich mache das manchmal, wenn ich im Stau stehe oder an der Badewanne liege und gerade Langeweile habe oder so, aber so macht mich das nicht so an. Ich habe auch, glaube ich, habe auch den totalen Überblick verloren, weil es gibt mittlerweile so unglaublich viele Leute und alle ballern da irgendwelche Sachen raus und mich kotzen auch Leute an, die dann dieselben Sachen immer wieder raushauen, nur weil sie und das ist einfach zu viel. Mhm. Diese Bilderflut, also ich guck mir lieber Hundebilder an oder so.
Wo früher, wie hast du das? Früher war Messen,
Tattoo-Zeitung, Flash-Bücher, rumfahren, schauen, also das ist noch nach wie vor interessant. Also wenn ich Arbeiten von irgendwelchen Leuten sehe, gucke ich mir die super gerne an. Ne?
Kommentierst du? Und schreibst runter oder lobst oder schickst Feedback?
Nö, manchmal, wenn mich irgendwas besonders anspricht oder wenn ich das Bedürfnis habe, da muss jetzt was hin, ne? Manchmal macht es ja einfach so Klick und dann gerne. Aber ich versuche da nicht so viel Zeit mit zu verbringen.
Mhm. Nicht gezielt, um deinen Algorithmus zu beeinflussen.
Nee.
Nee.
So, jetzt aber. Wie hat sich der Löwe im Tierpark angefühlt?
Was hast du denn da gemacht?
Ich habe
verstanden. Der schreibt wenn so was.
Ich dachte,
ich habe ein gewisses Bild vor Augen.
Ich dachte, dass es eine Metapher ist und du irgendwo warst, wo andere verrückte Menschen waren und das ist sozusagen so eine Frage. Bist du Löwe von Sternzeichen?
Nein, ich bin nicht Löwe von Sternzeichen.
Felix fragt das, Kienzle.
Ach so, naja, wir haben früher im Tierpark immer Tiere anfassen gespielt mit Punktevergabe. So als Mutprobe und
wirklich?
Ja,
kann man Löwen anfassen?
Wo kann man sich denn irgendwie anfassen?
Na, im Alfred Bremhaus.
Da kannst du nicht durchfassen.
Doch, du musst dich da durchschlängeln und der hat gerade mit seinem Arsch am Gitter gelegen und.
Echt?
Ja, 5 Punkte.
Ach, ist ja ein geiles Spiel.
Pinguin 1.
Wie hat sich der Löwe im Tierpark angefühlt?
Was hast du
hast
denn
angefasst?
Ja, klar. Was hast du denn angefasst von dem?
Den Arsch. Und der sofort, ich habe gedacht, das interessiert ihn ja nicht, weil der schon so geguckt hat. Und der sofort aufgesprungen, hat die ganze Halle angebrüllt. Und alle, die komplette Familie mit Kindern und alle, die da waren, gucken mich an. Und ich habe gerade so über den Zaun gehangen, meine Hand so noch in dem Gitter drinne. Und alle gucken und jeder hat natürlich diesen Blick, das macht man aber nicht. Und das sind Kinder.
Wie alt warst du da?
Weiß ich nicht. Da war ich mit Igel, glaube ich, so, ja.
Also erwachsen. So
Mitte 20, ja.
Ach so.
Deine Reaktion, hast du eingekackert oder ging?
Nee, also ich war echt erstaunt, wie laut so ein Löwe
schreit. Ich kann
sagen. Ach, das hat der aus dem Piet-Podcast. Nee, also,
was?
Der Felix hatte das aus dem
Piet. Nee, Piet war mal bei mir da. Felix war mal bei mir da. Da werden wir bestimmt mal drüber
sprechen. Ach so, haben, okay. Und ich dachte jetzt, woher weiß er, das kennt ihr euch schon, seit du 20 bist. Und,
Ich bin ja so oft beinahe aus dem Tierpark immer rausgeflogen, weil ich die Viecher immer anfassen muss. Auch die Manatis und so. Und dann kommen irgendwelche Pfleger, die selber ja auch anfassen. Und ich sage, Alter, die wollen angefasst werden.
Das ist ja auch geil. Gut, Stundenlohn oder Festpreis, wonach richtest du dich da?
Ich versuche da für beide Seiten so fair wie möglich zu machen. Stundenlohn finde ich Quatsch. Will, glaube ich, verhungern.
Weil du schnell bist.
Hoch ansetzen.
Na, da kommt keiner mehr.
350 Euro.
Nee, ich kann da ungefähr abschätzen, wie lange ich für eine Tätowierung brauche.
Ja.
Und ich sage meistens so einen Von-Bis-Preis, ja, an den ich mich orientiere. Und wenn ich, manchmal verhaue ich mich, dann nehme ich aber nicht mehr, weil ich das unfair finde. Das hatten wir früher auch mit einem Kollegen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, der dann immer wirklich super hohe Preise genommen hat und dann immer so, ja, wir sind aber auch richtig geile Leute. Und ich hatte das in meinem Leben noch nicht gehabt, dass ein Kunde gesagt hat, boah, das finde ich jetzt aber schon verdammt viel, was du von mir haben willst.
Mein Diamant von dir hat 80 Euro gekostet.
Und du bist...
Oder sogar noch weniger.
Und hast du dich da, hast du dich da über den Tisch gezogen gefühlt?
Nö, auf der Convention. Na, das war 2009, 8. Ja, habe ich natürlich. Nee, noch früher, 2004, 3.
Wollte ich sagen, die
war der.
Preise haben sich ja auch.
2003.
2003.
Dann hast du noch mit Ostgeld bezahlt.
Nee, 2000 war Euro, ne? Nee, nicht. 2003. Stunden oder Festpreis, ja, haben wir dann ja, ne? Ja.
Wie mit wem warst du denn damals da auf der Messe? Alleine, oder?
Mhm. War das erste Mal. Arena, erstes Mal.
2003 war aber nicht Arena, oder?
2003 oder 2004 muss gewesen sein. Ich war schon in der Lehre, aber es war das erste Lehrjahr und zwar das erste Lehrgeld.
Warum war es denn Fabian?
März.
Was hat denn den Ausschuss? Da sind ja
Da sah ich noch so sexy aus. Da war ich Adonis. Sexy.
Und da hattest du Adonis zu der Zeit immer diese Mütze auf. Die Shiba-Mütze. Und da warst im Tattoo-Magazin, glaube ich, bestimmt öfters.
Das Instagram der 90er.
Genau. Und da bin ich vorbeigelaufen und da habe ich mir so einen Diamanten ausgesucht.
Ist tatsächlich die Schiebermütze?
Aber du warst alleine, du warst jetzt nicht manchmal, sind ja immer so Freundinnen oder so.
Nee, ich war alleine. Ich kenne auch damals keine tätowierten Freunde und Freundinnen.
War ich nett oder war ich ein Arschloch?
Sehr nett. Und du hast vor allen Dingen zu mir die ganze Zeit gesagt, es wird da wehtun, weil es hier genau auf dem Dings ist. Und, aber es hat gar nicht wehgetan. Das war meine schönste Stelle, glaube ich.
Ging ja sicherlich auch ziemlich schnell.
Ja. Naja, für damals.
Wie lange hat er
halbe Stunde.
Ja.
Dreiviertel? Nicht mal. Halbe. Und dieses Türkis, es gibt kein knalligeres Tattoo an meinem Körper.
Ich guck mir das nachher nochmal an.
Das ist so quietschknallig immer noch.
Das ist super. Alter.
Das finde ich echt lustig, ja.
Ich meine, das ist ja 2003, wenn du sagst, das ist so stilsicher.
Ja, 2003 oder 2004, kann nicht anders sein. Ja.
Da hätte ich damals ziemlich verrückte Sachen draus gemacht.
Der hätte Augen gehabt bei dir. Der ist Diamant. Ja. Mit so einem Wimpern. Und der hätte wie so eine Kirsche, aber an zwei so Stielen gehangen.
Mindestens. Und rund.
Und rund. So, wie lautet dein Lieblingswitz? Fragt jemand.
Nee. Ich habe schon lange
gerade Ass bekommen.
Was soll ich mir denn jetzt für einen Witz raus?
Witz-Asmus.
Na, hier sagt, fragt jemand, lautet dein Lieblingswitz.
Das gibt es im Internet und da gibt es Witze umsonst für jeden Geschmack.
Ja, also.
Es gibt Leute. Hast du keinen?
Den skippen wir mal, das ist nicht jugendfrei.
Das
oder
wird nicht jugendfrei,
mir fällt auch keiner ein, also ich bin überhaupt nicht witzig.
Oh Mann, ich hatte so einen richtig guten, aber ich mir fällt der jetzt an. Nee, okay. Was ist das Unangenehmste, was dir mal während eines Dates passiert ist?
Kann ich eigentlich, was während eines Dates?
Die Frage ist auch geil, ne?
Die ist nur
ja, das ist wirklich so herzblattmäßig, war. Ja. Das ist so...
Was ich hätte nicht gedacht, dass wir so tief Fragen kriegen, wenn wir Fabian da haben.
nee, keine Ahnung, die ist bestimmt für irgendjemand anders bestimmt. Also
ich, das finde ich bestimmt.
Ich date ja auch jetzt nicht so die ganze Zeit und bin ja viel zu alt dafür. Viel zu alt. 40, Mensch.
Stimmt es, dass du Polyamor lebst?
Ey, das haben wir früher mal gemacht, als wir noch jung und abgefahren waren und jetzt ist das, jetzt wo das jeder macht, das ist auch schon wieder affig.
Also jetzt, habt ihr wirklich gemacht? Also du und deine Frau?
Wir haben das früher relativ locker alles ja handhabt, aber das war für die Leute, früher war das noch zu krass. Mhm. Aber das war noch die Zeit, wo wir am Prenzlauer Berg gewohnt haben und so jung und verrückt waren. Aber ey, ganz ehrlich, mit Kindern und sowas ist das alles nicht mehr so einfach. Und jetzt, ich sag mal, wenn jetzt noch Discos geben würde, und du da in der Disco eine Uschi abschleppst und sagst, oh, hier, wir müssen aber erstmal eine Stunde in den Wald fahren, aber, und meine Frau ist nicht dabei, die schläft, aber die würde ich schon cool finden, dann lass uns noch ein Weinchen trinken, dann läuft das schon.
Ja.
Da zeigen die dir, glaube ich, eher einen Vogel. Also, ich sag mal, ich würde jetzt nicht unbedingt Nähe sagen und ich mag auch nicht so total, Besitz von irgendwas oder irgendjemandem zu, und das geht gar nicht und, ich habe da, glaube ich, andere Definitionen. Guck mal, beim Tätowieren sehe ich auch ständig irgendwelche Leute nackt oder sonst was und muss die dann auch betatschen beim Tätowieren und sowas. Und das ist ja dann auch okay, weil das ist ja mein Job.
Ja.
Und wo fängt, ich sag mal, ein freundliches Händeschütteln und irgendwas Perverse denn?
Einen freundlichen Arschschütteln an.
Nee, also ich sehe das eben halt nicht so schlimm, aber ich glaube, die Leute haben sich da auch ein bisschen geändert. Kommen mit den meisten ja auch nicht mehr klar. Und so einer Welt wie Tinder, so einen Scheiß hatte ich nie gehabt, das ist doch nicht meins.
Ihr habt einfach Leute so angesprochen.
Na, früher gab es ja kein Tinder. Das war einfach, nee, das ist einfach so passiert. Oh, Convention, oh. Da sitzt ja auf immer noch jemand mit im Auto. Ach so. Nö, naja. Wie gesagt, guck mal, wir haben uns ja auch total jung kennengelernt und ich sag mal, das hat komischerweise ja auch immer relativ gut mit uns funktioniert und früher haben auch irgendwelche Kumpels, nee, das kann nie was werden und das ist scheiße, aber die haben komischerweise ihre Freundin nicht mehr und bei uns funktioniert das auch. Das gab auch Höhen und Tiefen und sowas, ne, aber wie gesagt, ich sag mal, so jung wie wir waren, so zu sagen, oh, du bist jetzt der letzte Mensch auf der Welt, den ich nackt sehen will.
Wie jung wart ihr denn?
Na, guck mal, wir haben 2003 schon geheiratet.
Ach krass, okay.
Und ich hab die 2001 oder so hat kennengelernt und da haben wir gedacht, komm, heiraten machen wir mal und lass uns das mal machen und dann aber sozusagen, das ist jetzt Endstation. Es gibt Leute, die
also
kommen damit
super
klar. Also
ihr habt zusammen gemacht. Ihr habt geswingt auch sozusagen. Nicht jeder einzeln noch alleine.
Das ist aber jetzt schon ganz schön persönlich für die ganze Leserschaft.
Ja, ja.
Das ist, wenn meine Mutti das hört hier. Ja,
stimmt. Na, wenn du dir das zeigst, bist du selber schuld.
Naja, die will ja vielleicht auch wissen, was los ist. Also das ist so.
Nee, dann hören wir. Hallo Mama, Grüße. Grüße an Fabians Mama Nitz.
Der Junge ist ganz artig, der macht gar keinen
Spaß. Der ist ganz artig, ich überspringe jetzt auch.
Das war auch nur der Witz, den die Hörer hören wollten.
Was würdest du tun, wenn dich Aliens entführen? Kämpfen oder geschehen lassen?
Also,
hast du Laserwaffen da?
Nee, das nicht. Also, da kommt ja auch drauf an, was für Aliens. Und so ein Alf finde ich ziemlich cool, der wird mit mir.
Wie würdest du anfassen?
Aber so, wenn. Ey, ohne Scheiß. E.T. zum Beispiel, dieser eklige Klumpen, dann würde ich sofort, ich hätte ihn auch, wenn der bei mir gelandet wäre, sofort überfahren oder sonst was. Also der ist so ekelhaft, ich konnte mir den als Kind auch gar nicht angucken. So, ne?
Ist nicht niedlich, oh, mehr mit den Fingern.
Nee, voll ekelhaft, dieses Vieh. Das geht ja nicht. Also ein Alf, cool, E.T. nicht.
Gut. Würdest du lieber unsichtbar sein oder fliegen können?
Fliegen können.
Ja?
Ja, was zeigen davon, wenn ich unsichtbar bin?
Ey, ich würd sofort unsichtbar sagen.
Du wirst unsichtbar, weil du so Beobachter sein, weil du ein Voyeur bist, ein Ekliger. Ja.
Warum ist denn das eklig?
Ja, weil du so ein Loki bist, der will hinter der Gardine.
Er will so. E.T. über den Haufen schießen, das ist nicht eklig.
Du bist unsichtbar, wirst sofort vom Auto überfahren, weil dich keiner sieht. Ich flieg einfach weg.
Das sind schon die Schattenseiten des Unsichtbaren.
Das sind die Schattenseiten des Unsichtbaren.
Ja, aber in der Luft ist auch ordentlich was los. Da musst du ja auch bestimmt Verkehrsregeln folgen. Und
wer fragt denn so eine Frage eigentlich?
Also, die Frage geht weiter, hoch,
es geht weiter. Achtung, es geht weiter. Bett an der Decke. Was würdest du tun?
Nochmal.
Was? Bett an der Decke. Was würdest du tun?
Das sind doch
irgendwie wie so ein Rap-Song.
Nee, das können Sie gucken. König Eule.
Ja,
Kennst du König Eule?
Ja, den tätowiere ich morgen.
Ach so, dann kannst du ihn fertig machen.
Ich erkläre sie morgen. Ich muss das erstmal erklären.
Stell dir vor, du willst einschlafen und eine riesige Spinne hockt über deinem Bett. Was machst du?
Nicht einschlafen.
Schlange wäre fast noch schlimmer. Was ist denn bei dir, Spinne oder Schlange schlimmer?
Schlangen finde ich überhaupt nicht schlimm. Echt? Also ich finde jetzt auch Insekten nicht, jetzt nicht so, dass ich da wegrenne oder sowas, aber ich mag die einfach nicht so. Ne? Die sind so, wenn, also alle was größer ist als eine Biene, finde ich irgendwie, oh, eklig. Ne? Die funktionieren so anders.
Ja, das finde ich auch. Funktionieren anders. Oh. Hm. Heuschrecken finde ich auch ganz schlimm.
Ja, die nehmen eben halt so keine Rücksicht. So eine Maus, eine Schlange, die nehmen nicht wahr, die haben erstmal Respekt, aber so eine Fliege landet einfach mal auf dir oder sonst. Eine Fliege finde ich jetzt nicht eklig, aber das ist einfach so.
Frech.
Die nehmen nicht anders wahr und die sind auch irgendwie überall, ne? Und dann.
Ich dachte gerade, du sagst, die sind übergriffig.
Total übergriffig.
Die sind total übergriffig.
Politisch unkorrekt, diese.
Ja. Nö, dann bewegen die sich auch mal 2 Tage nicht, ne? Also, wenn du so eine Spinne hast oder sowas, immer ist sie da. Und denkst du, das ist. Ich finde das einfach nicht so geil. So Insekten kann man eben nicht so.
Kontrollieren. Stimmt, nicht einschätzen.
Ich bin auf die nächste Frage gespannt.
Nee, die ist nicht so. Gibt es verrückte Anekdoten von Tattoo-Conventions?
Bestimmt.
Darf ich aber nicht erzählen. Weil what happened on a Tattoo-Convention stays on a Tattoo-Convention.
Ja, also, das würde jetzt hier zu lang werden.
Erzählst jetzt keine heimlichen.
Es ist doch schwierig auf Knopfdruck dann so, wa?
Ja, das sind wirklich, diese Fragen müsste man vielleicht mal so
muss man sich ja vorbereiten.
Zugeschickt kriegen und dann wirklich die Paradegeschichte dafür.
Dann ist aber auch nicht so spontan. Welche jungen, aktuellen und neuen Tätowierer gefallen dir denn besonders gut und warum?
Kennt ihr eigentlich?
Ja, also wie neu ist neu, also
jung, neu, naja.
Wer hat denn geschrieben? Ein junger, neuer Tätowierer, der jetzt gehofft wird, dass er genannt wird?
Das weiß ich nicht. Kann ich nachher mal recherchieren.
Wer gefällt mir sehr gut und ist neu?
Im traditionellen Bereich vielleicht mal.
Na, neu ist wahrscheinlich Quatsch, aber vielleicht nicht seit 20 Jahren schon.
Der vielleicht 5 Jahre tätowiert.
Na?
Ich kenne mich da wirklich kaum aus. Also so, das ist...
Wir drucken mal so Pappen, dann können wir das immer so vorlegen. Von so Leuten. Weißt du? Mhm. So Bilder.
Mhm. Mach mal.
Mhm. Warte mal, von wem war ich denn?
Könntest ja zu deinen ganzen jungen, wilden supporten, die du kennst.
Ja, aber zu mir kommen ja nicht so viele junge, wilde halt.
Hast du viele Tätowierer als Kunden? Auch?
Ja. Hin und wieder schon, ja. Mhm. Wie gesagt, bei den jungen Leuten hast du das Problem, dass eben halt viele zu sehr ihr Ding durchboxen wollen und gar nicht auf das achten, was mir eigentlich persönlich wichtig ist. Mhm. Ja, und wenn dann irgendwelche Leute hast, die dann, ich mache hier nur meinen Stil oder sonst was, dann man kann ja durch die Leute durchgucken und sehen, was die eigentlich wirklich machen oder warum sie das machen. Und es ist ja wirklich schwierig. Also junge Leute.
Stimmt, es startet, die wenigsten starten als Allrounder oder als Dienstleister oder die meisten mit einem festen Stil.
Und das war, beklagen sich ja viele Eltern.
Guck mal zum Beispiel so einen Typen wie Danne oder auch Sebastian Brade und so eine Leute, die haben ja damals, ich habe den ja über Büchse kennengelernt und die haben ja schon, bevor die tätowiert haben, super abgefahrene Sachen gemacht, ne? Aber da hat man schon als, ich sag mal, wenn ich damals auch schon alt war, habe ich gedacht, boah, Alter, das Ding jetzt so durchziehen. Na, wir sprechen uns mal in 10, 20 Jahren, weil wenn du so ein Lehrling bist und dann machst du für deine Kumpels und du sitzt die ganze Nacht da und malst was übertrieben krasset. Das fang ich auch schon an wie Hennes. malst da irgendwie so ein Ultra-Ding.
Ultra.
und dann findet dein Kunde cool und dann wollen die anderen auch so. Und die wollen, dass du da genauso viel Herzblut und genauso viel Energie reinlegst und dann mach mal 10 Jahre am Stück. Mhm. Und dann schick mal irgendwelche Leute weg, die vielleicht einfach mal so, ey, hier kann ich mal einen Huni so verdienen, ohne dass es kompliziert ist. Nee, will ich ja nicht machen, ich will nur so einen abgefahrenen Scheiß machen. Mhm. Und irgendwann hast du nur noch so einen Typen, die so einen abgefahrenen Scheiß haben wollen und dann musst du jede Nacht da sitzen.
Ja.
Und irgendwann kommst du dann an den Punkt und sagst, oh, ich muss was anderes machen.
Mhm. Das ist der Grund bei Sebastian vielleicht. Dass er sich einfach ein bisschen übernommen hat. Müssten wir mal fragen.
Wieso?
Nee, weil du jetzt gerade Sebastian Brade...
Weil er nicht mehr so viel arbeitet, meinst du?
Ja.
Weil er hat studiert. Nee, er arbeitet wieder als Tätowierer. Ja. Yay. Sebastian Brade hat jetzt an der Stelle auch mal genannt einen Instagram-Account jetzt. Mit 5 Bildern übrigens schon, die da drauf sind. Er öffnet sich langsam.
Der Algorithmus
freut sich. Nee, aber das ist ja, wie gesagt, die Leute sind total jung, die können grafisch total was machen. Aber eben halt, wie gesagt, durch diese Schnelllebige und durch diese Internet gibt es vielleicht viele, die einfach gar nicht wissen, warum machen sie das so.
Stimmt. Welche Podcast-Aufnahme hat dir jetzt besser gefallen? Bei Pete oder der hier?
Ey, ich muss jetzt sagen, die von Pete hat mir viel besser gefallen, weil da hat Pete mich zu gezwungen. Sonst kommt er mit irgendwelche richtig krassenden Essener Cracknäger an und macht mich platt. Das ist gut. Also Pete, ich hab's gemacht.
Hat er gesagt?
Lass mich am Leben.
Oh, das ist richtig Erpressung, Pete, ey.
Ja, das ist ein hart umkämpfter Markt, diese Podcast-Nummer.
Aber wirklich, ne? Es gibt nur zwei, drei. Aber selbst die bekriegen sich schon.
Ja, ist das so?
Also bis jetzt kann ich aber sagen, ihr seid auf Platz zwei schon mal. Das ist doch schon mal gut.
Immerhin, und bei dem dritten warst du nur noch nicht. Der lädt dich bestimmt auch noch ein.
Jetzt vielleicht nicht mehr.
Jetzt vielleicht nicht mehr, das stimmt. Wie ist es, fast jeden Tag mit der wundervollen Steffi Böke zu arbeiten?
Hat sie selber geschrieben?
Hat sie, die du mir geschickt hast?
Nein, hat sie nicht.
Das würde sie nicht machen.
Nein, das war nur Naja, das ist ja so eine Hassliebe. Also ich sag mal, ich würde jetzt Steffi nicht heiraten, aber ihr kommt mit ihr super mittlerweile klar und wir sind gut aufeinander eingeschliffen.
Mhm. Das ist auch geil, eine Hassliebe.
Ich glaube, so klang es bei ihr auch, ne?
Ja, also wir haben schon sehr, sehr viel Spaß und wie gesagt, jeder hat seine Meisen im Laden und seine Macken und sowas. Und wenn man so Tag für Tag arbeitet, gibt es auch mal eine Spannung. Aber wie gesagt, wir kennen uns da schon und das geht schon. Und außerdem arbeiten wir ja nicht im selben Raum. Also das ist ja immer so.
Ist es bei allen deinen Kollegen Hassliebe oder speziell bei Steffi?
Nee, die haben alle ihre Macken und ihre Sachen, wo man manchmal einfach nur alle erwürgen könnte.
Wie sieht so eine Konfliktkultur aus bei euch, um das mal so steif zu benennen?
Ich schreie alle an.
Ja, ich wollte
gerade sagen. Nein, nein,
das glaube ich nicht.
Ja doch, also die sind ja auch alle super Sensibelchen heute, ne? Also, ja. Aber manchmal gibt es einfach so Sachen, wo man denkt, Alter. Darüber haben wir schon tausendmal geredet. Wascht in der Küche ab.
Ja.
Sagt Bescheid, wenn euch die Handtücher ausgehen. Oder irgendein Scheiß, ne? Da wird ja nicht Bescheid gesagt, wenn das Vorvorletzte alle ist. Da wird auch nicht Bescheid gesagt, wenn das Vorletzte alle ist oder das Letzte. Sondern erst, wenn die ins Leere greifen. So, sind keine Handtüchermänner. Mhm. Und das sind, aber das hast du immer, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest.
Die wollen für die Prozente halt den Vollservice haben und
ja, aber manchmal bin ich auch einfach nicht da, ne? Also, ja. Und dann, also, das geht schon. Ich habe mit ganz anderen exzentrischen Menschen gearbeitet. Und die sind alle schon cool, aber wie gesagt, ich würde jetzt lügen, wenn man sagt, das ist immer total super easy wie ein Urlaub auf Rimini oder so.
Wenn du selber irgendwo angestellt wärst, wärst du ein exzentrischer Tätowierer? Also bist du anspruchsvoll in deinem, brauchst du die bestimmte Tüchermarke und das und?
Nee, wenn ich was Bestimmtes haben will, besorge ich mir das auch selber.
Ja.
Und ich versuche das für meinen Gegenüber auch unkompliziert zu machen. Auch wenn Gasttätowierer bei uns sind, das gibt, ich mag einfach, gerade wenn das so neue Leute sind, wenn man da so eine große Distanz hat und ich mag das, wenn das schnell das Eis bricht und die Leute sollen sich auch Kunden in meiner Gegenwart auch wohlfühlen. Mhm. Ich mag das nicht, wenn man so ein knöchernes, so eine Grundstimmung generell im Laden hat.
Mhm. Also so Autorität, du willst auch keine Autorität ausstrahlen oder?
Nee. Das ist nur, wie gesagt, das ist nur das Problem, wenn das mal zu sehr überstrapaziert wird und ich dann gezwungen werden muss, dass ich das dann doch mache, dann verstehen die ganzen Leute die Welt nicht mehr. Aber eigentlich will ich, dass das ja keiner mitkriegt, wer der Commander ist.
Mhm. Aber es gibt einen Commander.
Den muss es ja immer geben halt, ne? Also das so.
Es gibt ja schon so Kollektive, wo eindeutig gesagt wird, nee, wir teilen uns einfach hier die Miete und wir brauchen keinen Chef und das ist jetzt so. Oder habe ich irgendwann mal festgestellt, dass
das ist ja ganz modern.
Den klassischen Shop mehr gibt mit dem Chef, sondern dass sich einfach Leute zusammentun und sich die Miete teilen.
Ja, so ein Kommune 1-Scheiß halt. Ja. Aber das funktioniert ja auch, ich hab's früher auch schon, geht immer ein bisschen gut und dann hassen sich alle. Irgendwie, also so.
Könnte sein, ne? Irgendwo wird seine Schattenseite
geben. Ist das ein Chinese? Nee, also Steffi hat dann auch mal gesagt, da hat irgendjemand bei uns aufgehört zu arbeiten und dann so, ach, das ist ja voll schade, dass der jetzt weg ist und wie findest du das? Und ich habe gesagt, ey, ist mir egal. Und das war einfach so, da muss man so sehen wie so ein britischer Offizier, ne? Deine halbe Mannschaft ist weggeballert worden, aber du musst trotzdem weitermachen und du darfst jetzt nicht hier nachheulen, ne? Du musst einfach, der Chef muss laufen.
Geil. Der erste im
Du unterdrückst Feld. Es also.
Ja. War das auch das ist ja die Führungsqualität, zu sagen, gut, der ist jetzt weg, der Nächste. Und nicht so, oh nein, wir können diese Stelle nie wieder mit einem anderen ersetzen.
Oh. Irgendein Bild habe ich das gelesen, der Erste im Feld und wie war der?
Das Sport? Hatten wir früher auf dem Convention-Banner.
Ja, genau.
Weil ich wollte viel machen auf Convention und ich hatte den Anspruch an mich, ja, first in, last out, so.
First in, und so auch beim Laden. Selbst wenn alle gehen,
last man standing. Schließlich, aber obwohl Alex auch schon richtig krass lange viel da ist, also ja. Das ist noch so. Aber ich fand das an Conventions, ich fand das immer bei den ganzen Party-Fraktionen krass, dass die bauen auf, machen totale Party, nächsten Tag tauchen die nicht auf.
Halbe Stunde leer sonntags.
Ja. Und das war einfach immer nicht das Ding. Da brauche ich nicht auf eine Convention fahren für und.
Aber du trinkst nur, hast du gesagt, du trinkst nur nicht viel. Also wenn du auf Messen bist, bist du ja nicht verkatert. Oder war das früher anders?
Manchmal schon, wenn man einen Kollegen hat und man auch mit denen abends dann abhängt und dann wird es locker, dann war das auch anders, ne? Also. Aber dass ich zum Beispiel das letzte Mal besoffen war, ist ewig her, ne? Mhm. Aber zum Beispiel Steffi mag das, glaube ich, wenn ich besoffen bin. Das ist, ich bin nicht so ein Stänker-Fritze oder so, sondern ich glaube, ich bin ganz.
So ein Lieber, der dann so lieblich wird.
Nee, auch nicht. Aber der Entertainment-Faktor ist, glaube ich, auf jeden Fall hoch, wenn man mich besoffen hat. Aber ich versuche das zu vermeiden, weil ich mich selber hasse. Angetrunken oder betrunken.
Du magst dich nicht als Entertainer.
Nee, ich mag einfach nicht besoffen zu sein. Also ich würde jetzt auch nicht ich kenne auch so Kumpels, die so, ey, Weihnachten, da sitze ich immer und besaufe mich mit meinem Vater total, das würde ich niemals machen. Nee. Das sind so Sachen, also so generell besaufen oder nicht mehr fahrfähig sein oder sonst was, das ist eine Sache, die finde ich.
Wie bist du denn persönlich? Führerschein ausgegangen?
Zu schnell. Ja.
Das ist jetzt total aus dem Nichts gegriffen, aber falls wir es nicht mehr unterkriegen, frage ich trotzdem, hast du eine Erziehungsmethodik? Bist du ein strenger Vater? Seid ihr autoritär? Seid ihr?
Ich weiß nicht, wie die Zwerge das auffassen halt. Ich glaube nicht, dass ich der schlechteste, strengste bin. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht pädagogisch geschult oder sowas, aber letztendlich bei Kindern ist es ja so, dass man als Erwachsener ja schon irgendwo eine gewisse Autorität haben muss, weil die wissen ja noch nicht wirklich, was gut für die ist. Also die würden ja sich nur noch von Süßigkeiten ernähren und wissen, wenn man nicht sagen muss, nee, ist scheiße, machen wir nicht oder sowas. Und ich glaube, ich mache auch super viel Fehler dabei und werde vielleicht auch manchmal dem Ganzen nicht so gerecht, wie ich das vielleicht gerne würde. Halt. Also ich glaube, ich kenne andere, die dann super viel Zeit mit ihren Kindern verbringen und das ist eigener Laden, die Fahrerei, exzentrische Verhalten meinerseits ist manchmal nicht so gut. Also ich glaube, da gibt einfach Kinder, die haben ein viel besseres Verhältnis zu ihrem Vater. Und mir ist es aber bis jetzt noch nicht gelungen, das irgendwie zu ändern. Also ich mag die, ich glaube, die hängen auch gerne mit mir rum, aber ich weiß nicht, ob das so eine typische Vaterrolle ist, weil es gibt doch ganz viele Sachen, die man denen beibringen muss, wo ich selber nicht mal so einen richtigen Sinn drin sehe und wo ich das dann auch sage, komm, das ist Quatsch, das braucht er nicht machen. Oder?
Hängen die im Laden manchmal ab oder nimmst du die eigentlich nicht mit in den Laden?
Doch, manchmal kommen die mit, wenn meine Mutter die nimmt und bis sie die dann abholt. Manchmal ist der Stau und dann dauert länger, aber das interessiert die aber auch gar nicht so richtig. Der Tätowieren ist für die so normal.
Wie alt sind die? 8 und 10 oder so, hast du gesagt, ne? Okay. Also die finden es jetzt nicht so super spektakulär. Darum
zu. Naja, die sind ja nichts anderes gewohnt. Also das ist immer so, wenn man daraus erstmal so ein. Also ich als Kind hätte total spannend
gefunden. Ja, voll. Ne?
Aber dadurch, dass die haben die Bilder zu Hause, die haben das überall.
Ja, das ist ja für die auch so, ne?
Ja, wenn Freundinnen da sind, gucken die dann immer so verwundert, wenn die interessiert sind. So nach dem Motto, was interessierst du dich denn für Tattoos? So nach dem Motto, ist doch normal halt, ja. Ne, Logo. Da gibt voll Sinn.
Beschreibst du dich mit einem bestimmten Stil? Gibt es noch klare Grenzen zwischen den Tattoo-Stilen?
Neo-traditional, würde ich sagen.
Ja, also letztendlich ist ja das Resultat, ich würde jetzt so, Traditionals ist eben halt einfach schnell gegriffen, weil jeder schnell verbildlichen kann, was das ist. letztendlich versuche ich jede Tätowierung einfach nur so haltbar und so auf den Punkt gebracht wie möglich zu bringen. Und dabei entstehen die Dinger meistens, ne? Also ich versuche nicht eine fotorealistische Rose 1:1 mit der Technik des Tätowierens auf den Körper zu projizieren. Ja. Sondern eben halt das Ding so umzuwandeln, dass man guckt drauf, alles klar, Rose. So haltbar, so auf den Punkt gebracht, wie es geht. Mit natürlich, denn wenn ein Kunde sagt, ich hätte die gerne so oder das muss drin sein, nach Möglichkeit mit eingebaut. Mhm. Und so wandle ich eigentlich alles um. Mhm. Wie wenn du zum Beispiel jetzt auch Tischler wärst und das schnitzen müsstest oder ein Bildhauer, dann kannst du ja auch nicht sagen, ich will einen Fußballer, der gerade einen Ball schießt und der Ball ist einen Meter von dem weg und der schwebt dann in der Luft. Geht nicht, du musst das ja an dem Stein dran haben. Mhm. Und genau diese Sachen, diese, ich sag mal, Regeln, die du hast, die solltest du da beim Tätowieren mit einbauen.
Mhm. Was machst du so bei Linienstärke? Was nimmst du da so? Oder sagst, also nimmst du auf sowas Rücksicht, sieht in 20 Jahren, schwimmt die und mach mal lieber dünner oder hast du da irgendwelche?
Ja, ich passe da, viele Kunden haben ja schon eine Tätowierung, da versuche ich das ein bisschen anzupassen an die Tätowierung. Und ansonsten versuche ich immer so einen Mittelweg zu finden. Ich gucke mir die Tätowierung an. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Pin-Up mache, welche Linienstärke geht noch, ohne dass er zu matschig im Gesicht wird oder ohne dass du jetzt mit 2-3 verschiedenen Stärken rumarbeitest.
Also machst du grundsätzlich eine Linienstärke oder?
Nee, auch nicht unbedingt. Kommt immer drauf an, was die Tätowierung später aussagen soll oder wie er das haben will. Ne? Mhm. Gibt ja welche, die wirklich ein bisschen feiner wollen und ein paar, die das, oder wo du einfach sagst, bei denen passt das so oder wenn eine Tätowierung relativ simpel aufgebaut ist, mag ich auch gerne eine Linienstärke, aber wie gesagt, bei manchen Sachen ist das halt einfach nicht möglich. Mhm. Wenn die einen Pin-Up haben wollen und die haben dann so eine fetten Wursthaare oder sehen dann wie Dolly Buster aus, weil die Lippen eben halt einfach mit einer Neuner offen.
Aber du bist ja jetzt auch nicht sklavisch, dass du dann irgendwelche traditional Regeln mal aufschnappst und sagst, ey, ich mach immer offene Siebener und...
Nee, letztendlich sind ja auch Regeln ein Leitwerk, dass es gut aussieht. Du musst die Regeln kennen, du musst die Regeln verstehen und dann wirst du auch, wann du eine Regel wie biegen kannst, dass das immer noch gut aussieht. Mhm. Aber letztendlich ist eine Regel nicht eine Regel, weil sonst wird dich Gott mit seinem Zorn bestrafen und dich mit Blitzen, sondern einfach, die Regel ist ja dafür da, dass es funktioniert. Mhm. Und da muss man einfach wissen, wann das funktioniert und wann man sich dran halten muss oder wann nicht.
Was machst du bei Pigmenten? Ist dir da wichtig, dass die lange halten oder ist alles, was kommt?
Nö, ich variiere da ja nicht so viel. Ich nehme das, was schon immer funktioniert hat.
Was funktioniert für dich immer?
Das darf ich nicht sagen.
Ach, stimmt.
Künstlerfarbe.
Gibt ja Künstlerfarben.
Nee, was? Also ich sehe schon zu, dass ich da das nehme, weil ich vertraue. Ja. Und ja, wie gesagt, ich habe mal ab und zu mal irgendwelche Sachen durchprobiert, aber warum wechseln, wenn man sich mit den Sachen sicher ist und das funktioniert? Und
benutzt du Weiß?
Ja, hauptsächlich zum Mischen. Ja, also.
Mhm. Seit Lux Alterra habe ich das Weiß-Dings.
Ja.
Ein Weiß-Fable. Ja.
Ich benutze auch gar nicht so unendlich viele Farben. Also wenn man mal manchen oder auf einer Convention sieht, was das für eine unglaubliche Farbpalette mittlerweile gibt.
Und Kollektionen und sonst was, ne?
Ja, nee, also das wollen auch meine Kunden gar nicht so. Also, mhm. So. Aber ich hatte auch noch nie, dass einer sagt, ich will die Farbe und ich sage dann so, scheiße, habe ich gar nicht oder kriege ich nicht hin oder so. Ne? Oder.
Ja. So, unsere Kundenfragen sind vorbei.
Supi.
Jetzt kommst du, mein Freund.
So, was haben wir denn hier noch?
Du hast aber auch nicht mehr so viel Zeit.
Was?
Hm.
Ich sehe, mir springt hier die Frage, ich selten gestellt, dein aktuelles Herzensprojekt. Und da hast du von Gantenberg.
Ah, ja.
Da kommen wir jetzt mal zu.
Genau, also.
Da wollten wir so ein bisschen Unterstützung haben.
Da. Ich bin da selber noch ja nicht so lange.
Fangen wir von vorne an, für den, der gar nicht weiß, was los ist, um was es jetzt geht.
Ach so, naja, wir haben ja vorhin angefangen darüber zu sprechen, über nachhaltige Tätowierung. Und ich habe gesagt, dass das eigentlich anfängt, dass man sich an seinen Berufsstand irgendwie erhält oder sich seinen Beruf...
Also gar nicht umweltnachhaltig, sondern erstmal sich
erstmal kümmert. Überhaupt, dass man selber die Souveränität erhält,
ja.
dass man überhaupt in deiner Macht liegt, dass du irgendwann mal nachhaltig tätowieren kannst. Ne?
Ja.
Und da habe ich absoluten Sinn drin gesehen und ich kann eigentlich jedem empfehlen, der sich für Tätowierungen interessiert, dass er sich die Seite mal anguckt. Mhm. Das soll jetzt auch keine Schleichwerbung sein, also diese Tätowierkunst e.V. Seite.
Ja.
oder sich mal mit der Sache auseinandersetzt und natürlich auch gerne Tätowierer, die da einen Sinn drin sehen. Also alle anderen, die nicht machen, sind übrigens Arschlöcher aus meinen Augen.
Tätowierkunst.org.
Das ist doch ein Argument. Ja. Reicht doch, oder?
Weil die brauchen dann in 5 Jahren nicht rumheulen und sagen, scheiße, warum ist denn das jetzt so, ne? Ey, wie gesagt, das ist super leicht, da Mitglied zu werden, das ist super interessant, was die erreichen können. Da gibt's auch ein paar Leute, die sich wirklich schon richtig den Arsch aufreißen und die schon ein bisschen was erreicht haben, was das super cool ist. Mhm. Und letztendlich kämpfen die für alle. Und das ist einfach eine scheiß Nummer, wenn man einfach die anderen Leute machen lässt. Und vielleicht, wie gesagt, jeder kennt Leute, jeder hat irgendwelche Beziehungen und gerade bei Tätowierungen, wir sind überall drinne. Das ist eine Sache. Ich bin dafür, dass eben halt diese ganze Sache nicht aus unseren Händen gerissen wird. Mhm. Und alle haben diese Tattoo-Talk-Sachen von Andreas da gesehen. Alle wissen, was hier los ist, was für Arschlöcher sich hier teilweise reindrücken halt in die Sache. Und das ist eine Industrie hinter, da sind irgendwelche Mittel. Und was ist denn, wenn so eine Sachen in Zukunft passieren, dass wir entmündigt werden oder dass überall in jeder Shopping Mall irgend so ein Starbucks-Tattoo-Idiot gibt halt und die noch vielleicht Fernsehwerbung haben und sonst was und dann sind die Muttis da und sagen, oh, dann lass uns doch dahin, weil die gibt's ja in jeder Stadt, die werden schon gut sein, das ist ja eine Marke.
Wer? Starbucks?
Tattoo Starbucks, so ein Mall-Tätowierer, so eine Kette, wer auch immer halt, ne? Dass die uns in so ein Ding drindrücken, da sind jetzt in der Vergangenheit schon so eine bekloppten Sachen passiert halt, ne? Wo du sagst, ey, dann nicht mit uns. Mhm. Weil letztendlich, wir haben das Tätowieren gemacht, ne? Das ist unser Ding. Alleine schon, ich tätowiere jemanden, gar keinen anderen was an. Mhm. Weißt du, warum muss da eine Handwerkskammer eine Hand drauf haben? Warum müssen da irgendwelche Leute irgendwas bestimmen? Ja, das Ding, diese Thematik mit den Tätowierfarben zum Beispiel, ne? Alter, die sollen sich verpissen, Alter, weißt du? Die sollen sich um ihren Scheiß kümmern und nicht hier so, oh, nee, das muss ja transparent sein oder sonst was.
Das das Szenario hast du ja vorhin gesagt, wie es in Österreich ist, dass es alles sehr kontrolliert wird, dass du sehr viel Aufwand hast für Nachweise.
Das fand ich krass, als du es erzählt hast, genau. Also
genau, da gibt's richtig.
Gibt Länder, wo das schon super
krass ist. Gibt Länder, wo das schon super, super krass ist, ne? Einzelfarben und so was. Und das geht eben dann alle in so eine Richtung, wo das keinen Spaß mehr macht. Mhm. Und das ist nicht, dadurch haben die Kunden nicht besser. Die sind da nicht sicherer, die sind gar nichts halt, ne? Das ist nur einfach für alle bescheuerter. Und wie gesagt, Tätowieren kommt auch, also das moderne Tätowieren kommt aus Subkulturen, die haben das groß gemacht und mich kotzt das eigentlich jetzt teilweise schon an, dass du hast einen Laden, du bezahlst Steuern, du machst das und das, du musst versichern, du bezahlst GEMA an die ganzen Arschlöcher, ne? Und das ist so komplex und so teuer, dass wenn du davon auch noch deine Familie ernähren willst, dass sich eigentlich nur noch irgendwelche Juppies und Zahnärzte und Anwälte sowas leisten können. Und die Typen, die da, wo das herkommt, ne, die sich schon tätowieren haben lassen, wo das noch scheiße war, ne, die sind wieder darauf verdonnert, sich von irgendwelchen Kumpels auf der Couch tätowieren zu lassen, irgendwelche Punks und weiß ich was. Weil du einfach sagen kannst, Alter, wenn ich dich jetzt tätowiere, kannst du dir ja nicht leisten. Mhm. Und ich kann das nicht für umsonst machen, weil ich muss meinen Laden bezahlen, ne. Und das geht immer mehr in so eine Richtung und irgendwo zur gleichen Zeit gibt es irgendwelche Typen, die einfach gnadenlos zu Hause tätowieren mit irgendeinem beschissenen Equipment. Weißt du, das ist auch alles erhältlich, ne? Und okay, die machen sich strafbar, aber wie gesagt, du willst das ordentlich machen. Du willst einen Laden haben, du willst ansprechbar sein, du willst ohne ein schlechtes Gewissen dazu machen und du willst davon aber auch leben. Und das wird dir nicht ermöglicht. Und irgendwelche Arschlöcher wie Drogendealen so zum Beispiel. Mhm. Ne? Die gibt's auch wenn verboten ist. Die machen den Scheiß und die beschissene Tätowierung und die wird's auch wahrscheinlich immer geben, aber das kann nicht sein, dass wir, die das irgendwo nach bestem Wissen und Gewissen machen, ausgebremst werden.
Glaubst du, dass es wieder in den Untergrund gehen wird?
Kann's ja gar nicht mehr mit der Zeit von heute. Also, wie gesagt, viele sind ja von sozialen Medien abhängig. Und du kannst ja nicht im Untergrund sein und dann trotzdem alle so hochladen, so, ich hab hier übrigens, davon können die ja nicht mehr leben, die Leute würden sich ja nicht mehr finden, so wie vielleicht früher war. Und das wird sicherlich einen gewissen Untergrund geben, aber wie gesagt, mit den ganzen Möglichkeiten, die Leute haben oder sonst was, und die Leute haben sich auch geändert und ich glaube, da da wird nur ein Bruchteil der Tätowierer übrig bleiben, ne? Vielleicht, wenn es sowas gibt.
Was machen denn die Leute von Tätowierkunst, vom Tätowierkunst e.V. so konkret? Kannst du das?
Das steht da drin, ne? Ich will jetzt auch nicht falsch wiedergeben, okay. Aber wie gesagt, die setzen sich eben halt für die Etablierung der Tätowierung als Kunst an sich ein. Weißt du, dass da nicht einfach irgendwelche Arschlöcher
anerkannt wird oder dass das
dass Tätowieren als Kunstform anerkannt wird, weil dadurch hat man eben halt auch andere Freiheiten.
Ja.
Dass Tätowieren als dass Tätowieren eben halt nicht einfach so abgetan wird als Mode, als
oder wie zum Beispiel, Industrie, dass ihr unter die Kosmetikindustrie fallt und dadurch so ein Pigmentverordnungen erleben
genau,
seid.
Genau, also wenn er das mal genau hören will, weil das, wie gesagt, wenn ihr auch viele Hörer habt, das geht jedem was an. Wenn ich frag doch einfach mal Heiko oder irgendwelche Leute von dem Verein, die das wirklich genauer erzählen können noch, weil das ist wirklich eine Sache, kann man ja nicht noch oft genug machen. Das ist wirklich, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, die zurzeit, sag ich mal, um uns rum passieren. Mhm. Und das gerade so Tätowierinteressierte, und da sind nicht nur Tätowierer gefragt, sondern eben halt auch, das gibt Leute, die sind wirklich auch in der Politik, das gibt Leute, die sich, die sammeln, die uns auch total unterstützen können oder sonst was, ne? Und die alle wollen, dass das Tätowieren
erhalten bleibt,
so wie wir das kennen, und dass das nicht untergeht. Und deshalb würde ich euch wirklich vielleicht einfach mal sagen, befasst euch da mal mit ein bisschen. Ladet noch mal ein paar Leute ein. Das ist ja nicht nur Heiko, da gibt es eine ganze Menge Leute mehr, die in dem Verein sind, die auch ein bisschen tiefer drin sind als ich.
Warum denkst du, ist es noch nicht so groß? Und auch dieses.
Das ist ja nicht klein. Also, die haben, glaube ich, der letzte Stand war, dass sie auch schon über 180 Mitglieder haben. Das ist ja schon für einen Verein nicht so ohne.
Nee, aber für die Tattoo-Szene an sich. Also, ich merke nur immer jetzt im Vergleich zu anderen Szenen. Ist jetzt mein Vorwurf als Außenstehende an die Tattoo-Szene, seid ihr schon bestimmt schon manchmal gut vernetzt, aber es gibt auch viel Alpha-Tiere, die alle alleine für sich agieren, wenig Leute, die sich wirklich so zu was Größerem zusammenschließen und so supporten und pushen. Und
ja, ich glaube, ein großes Problem ist Bequemlichkeit.
Ja.
Guck mal, viele Leute sagen, bis jetzt lief es doch ganz gut, super, warum soll ich mich kümmern? Ja, und dann gab es eben halt auch wieder immer mal so eine kleinen Tattoo-Clubs oder Vereine, gab es ja schon, die dann auch teilweise Sachen gemacht haben, wo dann wieder Leute nicht mit einverstanden waren, wo dann so ein Untereinander-Geficke gab und so weiter. Hast du ja immer. Und deshalb, da kann man natürlich auch schnell Vertrauen verlieren. Aber.
Oder so, man hat den Eindruck, auch die Jungen machen nicht so mit. Und die meisten Initiativen, ja, die jetzt
Egoisten sind,
genau, die
so,
meisten Initiativen, die jetzt so starten, sind so von den alten Hasen irgendwie, auch die OT und wer da alles ist, sind
na, die
so.
Die Jungen, finde ich ja, die kennen das ja nicht anders. Die kommen ja in diese Welt, wo es das alles schon gibt, und die Alten wissen noch, wie frei das Business früher war. Und ich glaube, deswegen gab es früher auch nicht die Notwendigkeit für so einen Verein, weil es einfach allen gut geht. Und jetzt wird es ja langsam ein bisschen enger, ein bisschen regulierter. Jetzt ist wahrscheinlich erstmal Zeit.
Ich hab das ja selber auch mitgekriegt. Bei uns im Laden kommen auch viele Leute, die sich bewerben. Und viele Leute davon kommen auch von sonst wo, ne? Und die kommen dann an und die also machen einfach schon so viele Sachen von vornherein so falsch, wo man sagt, Alter, was bist denn du für ein Vogel? Ne, die kommen an so, ja, ich tätowiere jetzt seit einem Jahr und ich suche einen Job. Also ich brauche ja keinen Lehrling. Nee, ich bin ja kein Lehrling. Ja, genau. Du willst ja schon, ja, bist kein Lehrling, man. Alles cool. Und wo hast du tätowieren gelernt? Ja, in dem und dem Shop, der Typ konnte mir nichts mehr zeigen, der war scheiße, und wo du sagst, Alter, du Arschloch, Alter, da gab's einen Typen, der hat dir Tätowieren beigebracht, und nach einem Jahr haust du schon wieder ab, weil du einfach auf deiner Karriereleiter höher bist, also da reißt sich in den Arsch auf, und sobald du ein bisschen Scheiß kannst,
haust du ab.
Trittst du den Typen schon in den Arsch, und mit dem, was du mir gerade erzählst, bewirbst du dich bei mir, verpiss dich, oder?
Was wäre ein korrekter Einstieg? Wenn du jetzt, sag mal, jemand will ganz vorbildlich korrekt in die Szene rein, was würdest du verlangen oder was wäre für dich?
Na, guck mal, wie gesagt, als weiteres Beispiel, wie gesagt, die kommen an und dann tätowieren sie schon eine Weile in deiner Stadt. Weißt du, das ist auch alle, die denken, sind oldschool, aber dann tätowieren sie hier drei Straßen weiter in ihrer Wohnung irgendwelche Leute und merken, oh, das läuft nicht so richtig, also versuche ich es mal im Studio. Und dann so, oh, ich wohne hier schon eine Weile in Berlin, aber jetzt wollte ich mal im Studio. Wo du sagst, fuck you, Alter, du bist schon hier. Und diese klassische, hier, piss mir nicht in den Rücken und erzähl mir, es regnet. Ne? Und du merkst eben, du kannst ja dann irgendwann aus den Leuten rauslesen, das läuft so nicht so richtig für dich, jetzt brauchst du mich. Aber gleichzeitig tust du so, als ob du mir einen Gefallen tust, du Arschloch. Ne? Und das ist so klassisch ich würde jetzt nicht sagen, dass nur alte Leute geil sind, die gibt auch junge Leute, aber das gibt so ein paar Parameter, die man als Tätowierer, wenn man in die Zukunft guckt oder sowas, die wichtig sind. Und dazu zählt A, das technische Verständnis. Willst du nicht einfach irgendeine Maschine kaufen, irgendwas machen? Warum mache ich das? Die Motive, ne? Und auch die Geschichte. Du musst nicht alle Daten und alle Eckpunkte von allen Tätowierpionieren der Welt kennen. Aber du solltest ja auch nicht verwissen, wo kommt was her? Warum ist das so? Was gab es für Einflüsse? Also du kannst dich mit den ganzen Sachen auseinandersetzen und dann wirst du auch irgendwann gut.
Mhm.
Und wie gesagt, je mehr, ich sag mal, du verstehst, wie das alles entstanden ist, desto mehr kannst du das dann auch, weißt du, das auch zu schätzen. Weil es gibt, glaube ich, heute total viele Leute, die tätowieren und wissen ja nicht, was das bedeutet.
Ja, bestimmt. Ja.
Aber dann wäre jetzt nur eine klassische Lehre bei einem erfahrenen Tätowierer ein korrekter Einstieg in deinen Augen.
Naja.
Und es ist ja auch so ein bisschen so eine Krux. Also ich habe jetzt gerade von einer Freundin von mir, hat jetzt einen neuen Freund und der möchte Tätowierer werden. Der war früher Musiker.
Ja.
Jetzt hat er ist nach Berlin gekommen, er kommt aus Brasilien, zeichnet, hat auch schon Skizzen, auf dieser Kunsthaut, bla bla bla. Hatten super viele freundliche Nachrichten auch schon geschrieben und so weiter. Die Hälfte sagt, du bist zu alt, also so, warum willst du jetzt so mit 35 jetzt nochmal Tätowierer werden, wenn du Musiker warst, so, haben wir keinen Bock drauf, irgendwie so. Die anderen antworten gar nicht, die guten, weil er hat gesagt, er würde natürlich gerne im Studio lernen, wo drumherum auch gute Menschen sind, die ihm was zeigen würden. Er sagt, die haben keine Zeit, die arbeiten in Privatstudios und gucken nicht mehr über die Schulter. Und da bin ich so ein bisschen so, aber also ich hätte ihm jetzt ja natürlich so ein paar Leute gesagt, aber die würden ja alle nicht mehr helfen. Darauf will
ich hinaus, halt, dass die etablierten Tätowierer wenig
also bei
ausbilden.
Euch, ihr werdet wahrscheinlich jemanden nicht ausbilden oder über die Schulter gucken können die ganze Zeit.
Nee, weil also Nummer eins ist, Berlin ist ein super überlaufender Markt.
Ja.
Das wäre jetzt ja irgendwo Quatsch, jemanden noch irgendwas beizubringen.
Ja.
Und wie gesagt, mit diesen Erfahrungen, die man gemacht hat, man bringt irgendwas bei, der haut noch ein Jahr und macht zwei Straßen später ein Studio, wäre ich ja schön bescheuert.
Haben alle so keinen Bock, genau. Ja.
Und das ist eben halt in letzter Zeit so oft passiert. Und
ja,
das, guck mal, das war ein bisschen auch diese 90er-Jahre-Ding, ne? Gerade im Osten, die Tattoo-Studios haben aufgemacht. Die haben angefangen zu tätowieren, die haben Geld ohne Ende verdient und haben gesagt, oh, geil, ich will jetzt aber eigentlich nur noch meine großen Projekte machen, also nehme ich mir einen Lehrling. Der Lehrling konnte die Klos putzen, der Lehrling konnte die Tassen abwaschen, der Lehrling konnte den Laden schrubben und der musste irgendwelche Assi-Arbeit machen und richtig 4% abgeben.
Ja.
Und irgendwann hat der Lehrling gesagt, fuck you, Alter, ich mach mein eigenes Ding. So, dann, oh scheiße, jetzt muss ich selber wieder Klos putzen. Oh nee, nehme ich mir noch einen Lehrling. Und das haben sie so oft gemacht, bis auf immer hier Tattoo-Studios wie heuer mehr, ja. Ne?
Mhm.
Und das hat einfach nicht aufgehört und das hat so lange gedauert. Plus, jetzt kommen so noch, ich sag mal, es gibt ja auch so Ecken, Berlin ist ja voll mit Italienern und Südamerikanern und so, weil da ist auch nicht viel zu holen. Und die sitzen hier überall und alle haben nichts zu tun. Und alle wollen aber auch, erzählen die machen Traditionals, ja, machen sie aber teilweise nicht gut. Alle wollen irgendeinen Kunstscheiß machen, alle haben irgendwelche Star-Allüren und du sagst, Alter, das ist so überlaufen. Ich glaube, wenn du richtig tätowieren lernen willst, wirst du irgendwann einen Weg finden. Aber ganz viele, die erzählen, ja, ich will Tätowierer werden, die haben auch einfach keinen Biss.
Mhm.
Und dann sagst du, in Berlin fällt mir keiner ein, kein Studio, weil der gerade jemand als Ausbildung sucht.
Ja.
Ich hätte aber einen Kumpel außerhalb von Berlin. Oh nee, außerhalb ist mir zu weit. Ja, dann willst du nicht Tätowierer werden.
Ja, stimmt. Hast recht.
Das ist so. Und das ist auch nicht mein Problem.
Wenn alle Tätowierer, die jetzt in deinem Alter auch sind und so ein bisschen jünger und vorrangig älter, diese ganze Szene, wie sie jetzt ist, scheiße finden, was ja auch viele hier erzählen, wenn sie hier sind, warum machen sich so viele dann stark mit so Sachen, die Tattoo-Szene zu schützen, wie sie ist, wenn es doch jetzt unter 40 sowieso lauter Leute gibt, die es anders machen?
Gut, aber
also schützt ihr es jetzt für die 23-Jährigen, die ihr alle zum Kotzen findet eigentlich?
Nee,
ich sag jetzt mal übertrieben, ne? Wo
nee, gibt ja auch sicherlich junge Leute, die cool sind und die auch Bock haben, das vernünftig zu machen und letztendlich
die sich aber ja nicht
viele
stark
von den
machen.
Jungen Leuten, die sind dann auch mal schnell wieder da und wieder weg.
Ja.
Und dann merken sie, es doch nicht irrt oder
ja.
Das gibt ja auch viele, die zwar tätowieren, aber damit auch ihren Lebensunterhalt nicht verdienen können, weil sie eben halt doch nicht so cool sind oder die denken, dass das jetzt cool ist, weil das jetzt im Fernsehen ist oder sowas. Ich habe ganz viele, die dann sich bewerben und dann fragst du, ja, warum willst du ein Tätowierer werden? Ja, weil ich meine eigenen Designs machen will und das ist für mich das Allergeilste, so an anderen Menschen, dass die mir so vertrauen und ich kann denen mein eigenes Ding machen. wo du sagst, ja, ist eine schöne Sache, aber darum jetzt eigentlich nicht unbedingt in erster Linie. Weil wenn ich tätowiere, ich mache echt ja eine Tätowierung, weil ich tätowiere. Wenn ich eine Linie ziehe, finde ich geil, wenn das gut rinniert. Und dann ist mir manchmal ein Motiv, das kann ja einfach und klein sein oder kann richtig groß sein und selbst gemalt ein super Custom-Bild sein oder ein kleines Treibel, wenn er eine coole Haut hat, wenn er halt gut butterweich reinnäht, die Maschine macht, was sie soll, du ziehst eine Linie, die ist so, wie sie ist, dann ist das geil. Dann bin ich damit happy. Und deshalb tätowiere ich Leute und nicht, boah, das kann ich nachher hochladen, dann kriege ich mir wieder irgendwelche Leute in den Arsch. Weil das ist so ein geiles Design hier, wow, was ich selber gemalt habe. Und der muss jetzt den Rest des Lebens mit meiner Scheiße hier rumrennen, die ich den gemalt habe. Das ist so, das finden viele total cool, aber das ist so ein Irrläufer geworden.
Würdest du aufhören mit Tätowieren? Hättest du eine Idee, was du sonst machst, wenn es jetzt richtig räudig wird?
Cowboy, Astronaut, Millionär? Vielleicht?
Wir nehmen alles drei zusammen.
Ja, also.
Stimmt, eine weitere Steigerung gibt es ja gar nicht zum Tätowieren.
Ich gehe davon aus, dass ich bis an mein Lebensende immer mal tätowieren werde. Hm. In welchem Umfang liegt so ein bisschen ja an was du körperlich leistest, was die Welt ist, was die Kunden wollen. Ne? Also ich denke mal, viele Tätowierer haben ja bis ins hohe Alter tätowiert. Auch wenn die Kunden weniger werden. Oder wenn dich vielleicht später die Designs nicht mehr so oder die jungen Kunden einfach auch nicht mehr, wenn die, wir haben das selber am Laden, wir haben ein paar junge Tätowierer öfters mal da und die haben manchmal Kunden, die würden nie im Leben zu mir kommen. Und ich verstehe auch gar nicht, was die haben wollen. Ne? Wo du denkst, boah, warum lässt du dich denn jetzt tätowieren?
Warum, was wollen die?
Naja, die sind da mit, die haben dann auch so ein, manchmal so ein Kunstzeug oder sonst was, das ist denen ihre komplette Welt und ich kenne so eine Leute ja nicht, ich wüsste ja nicht, wo ich die finde. Ne? Also so, und die kommen natürlich auch nicht in unseren Laden, weil die irgendwie im Internet sehen, oh geil, die Sachen, die Fahrer machte, sind, das wollte ich schon immer haben. Das sind, das
richtig Artifarty.
Ja, das ist richtig, es gibt eben halt so eine komplett neue Welt auch, ne?
Ja.
Und wenn ich nur so eine Leute tätowieren müsste, hätte ich vielleicht auch keinen Bock mehr.
Beschäftigst du dich mit so ganz anderen Sachen? Also interessiert dich das jetzt groß, so Blackwork-Leute zu verstehen oder so Ignorant-Sachen?
Also so Blackwork-Typen, ihr habt viele coole, gab es aber auch schon immer.
Ja.
Und wie gesagt, bei vielen Sachen, was so ein bisschen, also was so mega abgefahren ist, wie gesagt, das sind immer so ganz helle Kometen. Dann sind die da, dann machen die eine totale Welle, aber die sind so schnell ausgebrannt, was mich einfach, wie gesagt, absolut abfuckt halt so, ne? Also, wenn du siehst, das ist einfach nur irgendwie beschiss hier, wie dieser komische Heini, der hier mit diesen, ich weiß ja nicht, wie der heißt, dieser komische Typ da aus Süddeutschland, der dann auch hier so ernst abgefahrene Sachen gemacht hat und die Leute da total zerruppt hat und so ein Dreadlock-Vogel war das halt, keine Ahnung.
Wer ist das? Slastiker.
Slastiker bestimmt, oder? Dreadlock, Vogel.
Ja, kann sein, ja, ja. Wo du sagst, Alter, was macht denn der da für eine Scheiße, so, ne? Und was ist denn das überhaupt für ein exzentrischer Scheiß halt, ne? Und dann kriegt der noch eine Plattform und siehst ja, das machen die dann in 2 Jahre und dann sind sie ausgebrannt und dann.
Oh, ich glaube, der ist noch aktiv und schafft sich, glaube ich, seine eigene Plattform. Ich glaube, der ist ziemlich
um. Als Tätowierer?
Lewis Wassiger zum Silent und hat da schon seine eigene Kommune gebastelt und
ja, hat
schon fast eine eigene Subkultur.
Ja.
Ich weiß auch nicht, irgendwo auf dem Land. Müsste ich nochmal recherchieren.
Wichtig, was war dein letztes Augen-zu-und-durch-Erlebnis?
Das ist die Abschlussfrage. Da soll jetzt praktisch das Sahnehäubchen.
Da musst du jetzt richtig was bringen.
Augen zu und durch war, wovor ich jetzt Angst hatte oder wie genau, muss man das definieren?
Freiwillig gewählt, du hattest Angst und hast dann gesagt, ey, scheiß drauf, mach ich trotzdem. Und komm jetzt nicht
trau
mit
ich
dem
mich mal richtig durch.
Oder? Vasektomierung rückgängig machen.
Hä?
War,
geht das?
Ja, ging. Und das war wirklich so meine erste, oder einer meiner ersten bewussten Vollnarkosen. Also so echt, dich spritzt so ein Typ weg und du musst in so ein OP und.
Heute kommen wir endlich auf den Penis, weil ich noch unbedingt endlich doch Penis. Endlich Penis, weil ich ja die ganze Zeit fragen will, gut, dass du sagst, ob du wirklich auf der Venus einen Penis tätowiert hast, weil Steffi wusste es ja auch nicht mehr in der Erzählung.
Nee, ich hab das nicht gemacht, war irgendein anderer.
Oder und aber dann hast du schon mal einen Penis tätowiert?
Ja.
Und dann wollten wir nämlich die wichtigsten Tipps und Tricks beim Penis tätowieren eigentlich wissen.
Erstmal war es ein Fleisch- oder Blutbild.
Nee.
Das war so ein echt komischer, echt alter Mann. Also mein erster, also nicht mein erster, aber einer der komischsten Sachen war wirklich so, und der kam in den Laden und war so eigentlich so ein Business-Typ, damals bei Tino noch. Und der so, oh, ich hätte gerne so einen Treibeldrachen unterm Bauchnabel. Ich so, okay, mach ich dir. Dann hat er seinen Termin gehabt und dann war der schon so im Raum drin und ich sag so, ja, kannst du die Stelle mal ein bisschen freimachen? Und jemand dreht mich um, der Typ steht schon so, Hose, eine Kniekehle. Ich so, kannst deine Hose wieder anziehen halt. So weit brauchen wir ja nicht jeden Kollege, ne? Und dann hat der, dann hab ich den Stenzel drauf gemacht und am Bauchnabel, so wie er eigentlich wollte, der so, tiefer. Und ich so, okay, hab's ein bisschen tiefer, und der noch tiefer. Und ich so, na du Alter, wenn du tiefer, doch, ich will, dass der Schwanz vom Drachen so auf meinen Penis sieht. Und ich so, oh Alter.
Hast du noch so cool getan? Also als
naja,
ob du
das schon 100 so, Mal gemacht hast? Tino hat schon so abgefeiert, Alter. Wir hatten ja so einen Vorhang nur. Tino hat schon so, ich hab schon, obwohl der Vorhang da war, ich wusste genau, wie Tino gerade guckt und so. Ne? Und dann habe ich den eigentlich, ich hab's versucht zu vermeiden, ne? Und dann habe ich den immer so tätowiert und der sollte seine Schlüpper anlassen, ne? Weil das nur eigentlich so mehr oder weniger bei dem Typen auf dem Ansatz war. Und dann habe ich den tätowiert und der war wirklich eklig, ne? Der hat dann die ganze Zeit so, sich so selber gerieben und so, oh, weil der hat ihn auch wehgetan. Und ich habe so immer tätowiert und da hat er sich immer so gestreckt und der hat so einen ganz kleinen Schwanz gehabt und der kam dann immer so vor der Schlüpper, weil er sich gestreckt hat, hat er die überstreckt, dann kam der Ding immer so raus und immer so kurz vor meine Nase und ich habe das Ding immer fast ins Gesicht gekriegt und war immer so, oh, zieh mal deine Schlüpper wieder an. Uah. Und das war alle paar Minuten. Und dann und dann die ganze Zeit so, oh, das tut weh, aber mach weiter. Und ich habe mich so richtig benutzt. Das gab immer so ein paar Sachen, wo ich mich dann immer absolut besaufen musste. Und dann hatten wir so eine Flasche Talamodu und ich habe die erstmal komplett abgeäxt. Und ich hatte danach eigentlich noch einen Kunden und Tino feiert schon total ab. Ich so, Alter, ich musste das ertragen, ich musste das wegtrinken, als der Kunde weg war. Und also, ich muss jetzt rüber und muss in den Shop unserem Shopmädel sagen, die soll den nächsten Termin absagen. Und in dem Augenblick kommt die Ruhe und sagt, der nächste Termin ist da.
Oh, krass.
Aber es ist jetzt so, nein, ich bin voll besoffen und ich muss jetzt in die Alte da drauf tätowieren. Und dann komme ich rüber und wollte da sagen, du pass auf, ich kann ihn nicht tätowieren, weil ich bin total besoffen. Und dann guckt die mich an und fängt an zu lachen und sagt, ja, bau mal auf. Ich so, nee, ehrlich, ich bin total besoffen. Und die so, Mann, ich will jetzt eine Tätowierung haben, mach die. Ich so, ey, ich bin wirklich total am Ende, ne? Das hat die mir nicht geglaubt. Dann musste ich die noch tätowieren. Die wollte nicht abhauen. Ich so, du, ich mach dir das, aber ich bin wirklich total besoffen. Ne? Und Tino hat die ganze Zeit daneben nur gesessen und nur abgelacht. Ne?
Aber es klingt lustig, aber es war nicht wirklich lustig.
Ich musste das ja irgendwie verdrängen. Und ich musste mich danach abholen lassen, weil ich auch mit Auto gefahren bin und ich konnte definitiv nicht mehr fahren. Ne? Aber
also, und das ist dir im Kopf geblieben?
Das ist mir im Kopf geblieben, ja.
Ja, ich finde das aber.
Und sonst so von so Kumpels oder Leuten, die man kennt und die dann irgendwie einen Schwanz haben, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber wenn das so einer komischen
Typen stimmt, sind, das, dass man den so über irgendwo rüberlegen muss, damit der dann so.
Kann man, da gibt es ja viele Wege, die nach Rom führen. Also ich kenne auch so eine Storys mit so einem Mundspatel und Gummibändchen, ne? Um das zu fixieren. Ach so, oder einfach nur so halten.
So schienemäßig.
Ja.
Beschnitten oder unbeschnitten? Geht beides.
Ich hatte jetzt auch nicht so viele, dass ich sagen kann, ja, das geht besser oder das geht nicht. Also.
Okay.
Es gibt tatsächlich gar nicht mehr so viel. Also ich habe das Gefühl, dass es auch gar nicht mehr so viele Intim-Tätowierungen gibt. Guck mal, früher, als ich angefangen habe zu tätowieren, diese Arschtreibel-Geschichte, dann hatten ja viele so Treibels in der Leiste und sowas. Oder so am Brustansatz. Und früher waren
auch
ständig.
Auch Venushügel und so hatten.
Ja, früher war lang, ständig, ne? Irgendwie.
Geschlechter.
Kommst im Laden da lang auf welche Nacken rum. Ne?
Ja.
Hast du tätowiert, haben alle anderen tätowiert. Und jetzt ist es eher andersrum. Jetzt kommst du in den Laden und jetzt haben alle irgendwie nur so Gesichtstätowierungen überhaupt ja kein Problem, ne? Und die sehen total krass aus. Und dann hast du aber manchmal welche, die du auch so am Brustansatz tätowierst und dann zieh ich mal aus. Dann machen die den BH so auf und ziehen das so ein bisschen hoch und du sagst, ey, zieh dir doch mal aus. Und machen die aber nicht. Und dann sind die total verklemmt und du denkst, Alter, du hast hier schon den Hals tätowiert und du bist hier total. Und früher war das immer so, ja, ich mach dir da mal eine Tätowierung. Und nackt Wahnsinn, ne? Und. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Also es ist mehr nach außen.
Bei den Frauen vor allen Dingen? Weil mehr Aufmerksamkeit auf sexuelle Übergriffe gibt?
Nee.
Weil das so größer geworden ist,
das einfach
Thema.
So durch diese. Guck mal, du hast halt auch durch dieses Internet wieder so, dass die alle Blender sind. Die geben sich alle als super Vamps so, ne? Und alle sind Models und machen Fotoshootings, wo die sich so halb lesbischen Posen mit Blut beschmiert, mit Freunden irgendwo im Dreck regeln. Und dann kommen die dann im Laden und haben so eine komischen Glücksbärchi-Schlüppers an oder sonst was, ne? Und dann sagst du, ja, ich tätowiere dich, ja, aber ich mach mal die Tür zu, nicht, dass ein anderer reinkommt und so. Du sagst, Alter, das ganze Internet ist voll mit irgendwelchen Halbnacktbilder von dir, ne? Und jetzt hast du ein Problem, wenn hier die Tür offen ist. Ne? Das, also die sind viel mehr, die stellen sich halt als was da, was sie eigentlich nicht sind. Mhm. Und das ist irgendwie so, was ich so beobachte.
Kommen wir zur Vasektomie zurück. Du hast sie rückgängig machen lassen und das war dein Augen zu und Durcherlebnis. Nicht als erstes die Vasektomie?
Nö, die war ambulant, das war ein Witz. Und ich bin...
Wie auch mental die Entscheidung, dass man das jetzt kappt?
Ich habe mich mit schweren Entscheidungen nicht so, okay, so schwer.
Also ihr hattet zwei Kinder und habt dann gesagt,
reicht erstmal.
Lassen, ne, wir. Ja.
Und dann habe ich gedacht, nö, eigentlich ist es eine gute Idee, wenn man noch mehr Kinder zaubert.
Ach so. Und jetzt quasi ist.
Nee, das ist jetzt schon auch eine Weile wieder her. Aber ich bin so unendlich naiv gewesen und habe gedacht, na gut, okay, Vollnarkose dauert ein bisschen länger. Und aber ich mag Vollnarkose oder so, der Gedanke daran, so ein richtiger OP ist irgendwie. Hatte ich noch nie vorher, mhm, in meinem Leben. Ich bin generell auch nie im Krankenhaus, nie krank oder. Und dann muss man sich freiwillig in so ein Krankenhaus begeben und dann weiß man, dann wird an ihm rumoperiert. Das ist irgendwie total ekelhaft gewesen.
Was wurde denn da gemacht, damit das wieder rückgängig gemacht wird?
Ja, habe ich auch gedacht, das ist total easy, weil das machen war nur so ein Zentimeter langer Schnitt. Das hat pro Seite 10 Minuten dort Schnitt. Dann hat er mit so einem kleinen Haken so ein Kabel rausgeholt, durchgeschnitten, ab, verödet wieder rein, zwei Stiche zugenäht, ja, andere Seite fertig. Ne?
Ja.
War witzig, die konnte mit dem Arzt rumblödeln, das war überhaupt ja kein Ding. War cool. Und aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, rückgängig machen, na, die werden ja bestimmt durch dieselben Naht gehen, ne? Denkst du. Vollnarkose, die haben gesagt, ja, ist ein bisschen komplexer, wir müssen da ein bisschen das alles wieder zusammentüdeln, das dauert auch ein bisschen länger und ist Vollnarkose. Okay. So. Und dann,
muss man selber bezahlen, ne?
Ja. Das war auch, also das rückgängig machen war auch wirklich im Gegensatz zum Machen. Also machen jederzeit wieder, das war total easy. Du hast
auch eine, ne?
Nee, ich habe auch beim Infogespräch dann schon gesagt, okay, ich muss nochmal überlegen. Aber es war 500, war, glaube ich.
Ja.
Die Vasektomie.
Ich glaube, ich habe 400 bezahlt. Also ja. Das war völlig. Aber das rückgängig machen war, glaube ich, das Zehnfache.
Ja, mhm, wollte ich gerade sagen.
Das und das war wirklich. Ich bin wach geworden, war okay. Ich habe so eine komische Schlüpper angehabt mit so einem komischen Verband.
Mhm.
Und dann sagt er, lass mal den Schlüpper bis morgen drauf und dann machst du den beim Duschen ab. Ich so, ja, gut, okay, jetzt habe ich da so einen riesen Verband drüber. Na gut, okay. Fahr nach Hause, war auch alles okay, hat nicht wehgetan, gar nichts, ne? Und dann stehe ich nächsten Tag unter der Dusche und mache das ab. Und wie gesagt, ich war immer noch davon überzeugt, dieser kleine Schnitt, der ist da bestimmt nochmal reingegangen.
Ja.
Und ich mache diesen Verband ab und es sah wirklich aus, als ob dir Freddy Krüger an der Eier rumgespielt hat. Das war komplett narbig, da waren Riesenschnitte drin, alles schwarz. Und ich so, da hältst du mich in der Dusche fast abgelehnt, weil ich gedacht, was haben die gemacht? Das sah aus, als ob du dir so einen Rasenhäcksler gehalten hast.
Oh Gott.
Das war was komplett anderes. Und das war so, das wird nie wieder verheilen.
Ja.
Also das war wirklich so richtig, also richtig ein schlimmer Anblick. Ja. Das war wirklich so, ach du Scheiße.
Ja.
Und da hat dir keiner was vorher die gesagt. Die
haben verstümmelt.
Ne? Das war wirklich so ein ganz, aber das ist ein Unverhält und jetzt sieht man das auch nicht mehr. Ne?
Okay.
Und
jetzt könntet ihr wieder Kinder machen?
Ich glaube ja, wenn ich jetzt nicht schon zu alt bin. Also, Olga war zwischendurch noch immer schwanger, wir haben ihn Kind verloren.
Ja.
Und das, ja, also irgendwie Stress, Corona, irgendwie passt das gerade alles nicht. Und irgendwie wird man langsam wirklich so alt, wa? Also ich weiß nicht, bis wann man.
Wie alt ist denn Olga?
Viel jünger? 41.
Ah, okay.
Na, solange es geht, geht's.
Ja, aber jetzt so mit den ganzen anderen Plänen und den ganzen Zeug, sollte das auch mal demnächst passieren.
Ja.
Und das wäre natürlich irgendwie so ein bisschen frustrierend, wenn man den ganzen Akt gemacht hat für das eine Ding da und dass man eigentlich sich da nur noch ein bisschen Ärger mit einhandelt, weil das war jetzt auch nicht so schön.
Ja.
Ich bin froh, dass das Olga ja auch verkraftet hat.
Ja.
Gibt ja manche, die dann richtig so ein Ding weg haben.
Ist das noch in dieser Zeit passiert, wo das so...
Nee, das war schon relativ spät.
Ach, scheiße.
Also okay. Das war wirklich schon so, ja, scheiße. Aber auch interessant, weil man weiß dann auch, wie reagiert man auf? Weil es ist ja immer so, im Vorfeld macht man sich ja manchmal auch über so Sachen, Gedanken, so, was ist, wenn zum Beispiel ein Freund stirbt? Oder was ist, wenn das passiert?
Ja, voll.
Und ist jetzt nicht, ich sag jetzt nicht, es ist cool, dass es passiert ist oder sowas, aber man, trotzdem kann man sagen, man ist da durchgegangen und man hat es da irgendwie verkraftet. Ne? Man ist da, also das hat ihn jetzt vielleicht nicht gestärkt oder sowas, aber man hat da auch ein Bewusstsein für und man sieht natürlich das jeder Tag, wo alle anderen gesund und munter sind und sowas, auch nochmal mit anderen Augen, weißt du, das sind eben nicht selbstverständlich, sondern nicht in so einer Welt, wo alles so technisch ist und jeder einen Plan für irgendwas hat.
Alles möglich ist, ja.
Genau.
Hat es etwas für euch als Paar gemacht?
Das vielleicht schon vorher, wie gesagt, das würde ich nicht sagen. Also das wieder, vielleicht hat es uns noch ein bisschen zusammengeschweißt. Würde ich sagen. Also ich glaube, wir funktionieren so ziemlich gut.
Schön.
Und
das klingt schön. Wie du guckst.
Was guckt er mich denn jetzt so an?
Er guckt so beseelt. Du guckst so.
Ich bin gerade drinnen. Also ich stelle mir das vor, das Szenario, und kann voll mitgehen so mit diesen. Kannst die ganze Zeit versuchen zu vermeiden, dass deine Kinder eventuell sterben können oder dass irgendwas passiert. Aber wenn es passiert ist, hat es ja auch einen positiven Effekt. Also, dass man eben eine Erkenntnis hat, wie gut es ist, dass
der genau,
noch dass gesund ist. Das hat mich berührt jetzt. Genau. Ja. Gehe ich voll mit.
Also, wie gesagt, das generell ist ja auch so eine Sache, dass man einem Tag das, was du auch schon mal gesagt hast, alles, was man macht, irgendwo bewusst erlebt und bewusst macht. Und dann kann auch, wenn man sich jetzt zurückholt, so ein Jahr, kannst du jetzt sagen, boah, neulich war erst Silvester und jetzt hat es so Klick gemacht und ja, ist vorbei. Aber wenn man sagt, nee, ich habe ja das gemacht und diese ganzen Sachen, dann kannst du sagen, so, nee, das Jahr war nicht so schnell vorbei, weil du einfach alles bewusst wahrgenommen hast. Und das ist, glaube ich, auch so, was viele so verdrängen oder was viele auch einfach dahergeben. So, ne? Also gerade, wie gesagt, deshalb bin ich auch kein großer Fan von Drogen oder irgend so ein Scheiß, ne? Oder wenn du ständig besoffen bist, weil da hast du wirklich irgendwann, man merkt, oh scheiße, die letzten 10 Jahre ich komplett so verknallt und irgendwie kommt dann, glaube ich, auch bei manchen Leuten, also ich kenne viele Leute, die immer ein sehr sorgenfreies Leben gelebt haben und immer sehr viel Gas gegeben haben, die dann aber irgendwann in eine Seile hängen und dann so depressiv sind und so, und sagst du, boah, das kommt davon vielleicht oder ja. Was, oder.
Ja. Wie hast du jetzt so das Jahr erlebt? Also bist du jetzt eigentlich entspannt, wie die Situation gerade ist und war? Mit dem Arbeiten, nicht arbeiten, nee, mehr Zeit haben, als
schon.
Man dachte.
Also mich nervt schon alleine diese ganze, dass eben was so vordiktiert wird. Ne? Irgendwelche, sag mal, wenn es jetzt mal politisch wird oder sowas, weißt du, irgendwelche Arschlöcher, die sich selber vielleicht einen Corona-Bonus in die Tasche stecken, sagen dir, du darfst nicht arbeiten. Weißt du, oder sagen dir, du darfst jetzt das und das nicht, das kotzt mich an. Weißt du, und die da entscheiden irgendwelche Arschlöcher, der darf nicht. Ne? Und ich hätte ja kein Problem damit gehabt, wenn alle Menschen total schlau sind und keiner geht in Tattoo-Studio, aber die hätten mir wenigstens erlaubt, den Laden aufzulassen. Und alle verhalten sich vorbildlich und alle verlassen ihre Wohnung nicht und alle machen den Quatsch nicht, aber die sollten mich einfach nur in Ruhe lassen. So, weißt du? Und das so, das hat auch so eine neue Qualität. Früher war das immer so, du hast keinen Bock auf irgendwas und musst da nicht mitmachen. Und heute hast du was falsch gemacht, nur weil du was nicht machst. Ne? Das war immer so ein bisschen, also du musst dich dran halten, sonst bist du raus. Und das ist irgendwie so eine Sache, die ich nicht so mag. Und dieses ganze Chaos, ich bin kein Mensch, der sein Leben von Angst bestimmen lässt. Ich mache mir da jetzt auch nicht so eine großen Sorgen. Aber trotzdem machen die Leute von außerhalb was mit mir, was mir eigentlich nicht gefällt. Und du musst zum Beispiel, dann hieß es, du musst den Laden dicht machen. Dann musst du, ich sag mal, Leute anrufen, das kostet deine Zeit und sagen, ey, ihr dürft nicht kommen. Dann sagen sie wieder, die dürfen doch kommen. Dann musst du wieder einen Tag investieren und die Leute anrufen, ihr dürft jetzt doch kommen. Musst dann alles organisieren und dann eine Woche später sagen sie, na, aber nicht so viele oder jetzt vielleicht doch nicht mehr. Und dieses Hin und Her, das ist einfach extra Beschäftigung, die ich eigentlich nicht brauche. Und die kommt von außerhalb und das ist eine Sache, die ich eigentlich auch scheiße finde an der Sache. Mein Privatleben betrifft das fast gar nicht. Ich kann da draußen in meinem Wald machen, was ich will. Und mir geht's da auch gut. Und ich sag mal, ich habe das hauptsächlich jetzt bei den Leuten mitgekriegt, die ich jetzt tätowiert habe, die aus Berlin kommen, die hier wirklich alle Vorzüge, die Berlin hat, auf dem Schlag mal nicht nutzen konnten und so richtig beim Tätowieren auch so eine Art Therapeuten gebraucht haben, weil sie mal richtig auch abkotzen wollten über das Ganze. Und ich bin dann schon fast leid, weil man diese Gespräche immer wieder führt und man sitzt dann da und sagt, ja, scheiße. Aber dann kommt der Nächste und sagt, ah, endlich kann ich mal mit ihm reden, weil ich kann ja nirgendwo hingehen und das ist alles so eine Scheiße. Und dann sagst du, ja. Und das hast du dann dreimal am Tag. Und da merkt man auch richtig, wie die Leute hier in der Stadt gelitten haben. Unter dem ganzen Scheiß. Oder immer noch leiden. Also die können ja immer noch nicht viel machen. Ich krieg das wirklich gar kaum mit. Aber na klar, wenn du keine Kneipen, keine Clubs, die Leute treffen sich nicht. Jeder sieht in der ganzen Sache irgendwas anders.
Jetzt müssen wir noch den Bogen zerschaffen zu was Schönem.
Ich habe auch festgestellt, dass dann die Treffen auch intensiver werden. So früher war es halt ein Tattoo-Termin, da hast du noch eine Party so. Und jetzt hatte ich wirklich festgestellt, es ist das Event
im Monat. Es ist das Event, ja.
Und da wird halt sehr viel Erwartung reingepackt und gibt natürlich eine viel mehr Nähe und die Sitzung ist viel größer. Aber ich habe das auch so empfunden, dass halt viele kommen mit, oh, ich komme jetzt hier aus meiner Wohnung, habe nicht viel zu tun, dass man zuhören muss erstmal, weil da viel Redebedarf ist. Die ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht. Gehe ich voll mit. Zu was Schönem.
Ja, und dann wirklich jetzt, also jetzt ist erstmal Schluss gleich.
Dann bin ich ja gespannt, wie du zu was Schönem kommst.
Ich komme jetzt nicht mehr zu einem schönen Turn, damit wir Schluss machen.
Lass uns doch das einfach so stehen lassen.
Wir lassen es jetzt so stehen.
Das war doch eigentlich schön. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr langweilt mit meinem Quatsch.
Nein, gar nicht. Es war sehr schön. Ich wollte jetzt nur aus dem destruktiven Pandemie-Ding raus.
Ist es ja gar nicht.
Wir sind ja auch noch nicht raus aus diesem Zeug, deswegen können wir auch so einen Podcast
machen. Nee, aber ich sag mal, wenn man vielleicht selber mit einem vernünftigen Beispiel ran jetzt und sich nicht verrückt machen lässt, sein Ding vernünftig weitermacht. Also ich will jetzt auch nicht ein Rebell sein oder sowas. Aber ich glaube, viele von meinen Kunden haben das auch mitgekriegt, dass, ey, der hat nicht unbedingt Angst, der macht sein Ding einfach weiter, der ist einfach normal geblieben. Und diese Gefühl, was man denen da gibt, dass sie so in dir vielleicht auch so einen Anker haben, ey, ich kann da zum Tätowieren gehen, der behandelt mich ganz normal, der scheißt sich nicht total von mir ein. Weißt du, das ist auch wichtig, weil wie gesagt, da draußen passieren gerade so viele komische Sachen. Ich war neulich tanken und dann wollte ich einen Nachtschalter bezahlen und dann sagt der Typ so, komm mal rin. Und dann ging ich da so rin, hab ich gedacht, oh, okay, da stand da so drin, dann gehe ich da rin und dann quatscht mich ein Ficker voll, ohne Maske, so, ne? Ey, setz deine Maske auf. Und ich dachte, der war cool, weil der so von drinnen ohne Maske sagt, ey, komm rin so, ne? Und ich komm rin und hab
auch keine Maske. Der Tankstellenwart oder was?
Ja, und ich habe auch keine Maske auf und dann quatscht er mich auf jeden Fall, ich muss eine Maske tragen. Und dann sage ich zu dem so, Alter, jetzt sagen Menschen, die keine Maske tragen, zu anderen Menschen, du musst eine Maske tragen. Das ist Faschismus, das ist scheiße. Ja. Und dann sagt er, ja, das ist so Bestimmung. Ich sage, ja, du, ich will ja nicht mit dir diskutieren, ich will einfach nur bezahlen und hier raus. Und das ist eben halt diese Sache, die passiert, dass die Leute anfangen, so irgendeinen Unfug, sich über irgendwas zu stellen. Und wenn du einfach ganz cool dein Ding so machst und sagst, ey, pass auf, bei mir brauchst du dich nicht verstellen, ich kack dich hier nicht an, mir ist das total egal, was du machst. Und dann nehmen die das auf und sagen, ey, der hat keine Angst. Hier muss ich mich nicht verstellen, weil die Leute haben ja mittlerweile Angst. Die erzählen so, ey, ich hab Geburtstag gefeiert. Da waren wir mit 6 Leuten im Proberaum und eigentlich hat uns kein Nachbar. Und ich so, das ist doch normal. Das kannst du mir ruhig erzählen. Ich werde dich jetzt nicht bei den Bullen anscheißen.
Ja.
Mach deinen Scheiß. Du lebst ja noch. Also, und es gibt total viele Leute, die total verunsichert und total ängstlich sind und wie gesagt, ich versuche das denn einfach dann zu nehmen, wenn die da im Laden sind oder auch wenn ich die auch so im Privaten treffe, dass ich
als Anker in
ja,
dieser
ich
hab, Zeit.
Ich nehme es auch so als Insel wahr, ne? Auch so diese Studie, so hier komm rein, entspann dich mal, wir machen normal weiter oder so wie vorher. Erzähl mal, was los ist, aber jetzt nicht im Vollschutzanzug hier.
Und so im Kahut auf.
Ja, mit aus 2 Meter Entfernung da meinen Job noch durchziehen, sondern einfach, ja, so eine Insel oder so ein Anker, so ein schönes Bild.
Damit beenden wir das Ganze. Vielen Dank, dass du da warst. Es war lang und schön.
Ja, ey, danke. Aber
gerne auch.
Tschüss, tschüss.
Schönen Feierabend.
Dir auch. Tschüss. Ciao. Hallo, ich bin Sebastian und ich atme in mein Mikro rein.